Zieh mal ein weißes Shirt drüber, jetzt entspann dich.
Kann ich mein Intro machen, während du dich
kannst
umziehst?
Kannst du ein Intro machen, ja.
Bist du sicher?
Ja, ich okay. weiß eh nicht, wo mein Shirt hin ist. Ist doch wurscht.
Bra. Oh Gott. Hast du noch runter?
Nee, nee, ich hab ein weißes T-Shirt.
Können wir?
Sollen wir klatschen?
Nee, Flo, wir machen nicht klatschen. Ist alles gut. Wenn du bereit bist, wir können.
Ich bin bereit.
Tobi, wir laufen wieder.
Endlich.
Und wir haben wieder Gäste. Gäste sogar diesmal.
Ja, ich freue mich.
Zwei an der Zahl. So viel waren wir noch nie in Sigisbar am Stammtisch.
Was Neues? Was Neues? Immer was Neues.
Die Old Man on Wheels sind da. Sie sind mit ihren Skateboards quasi in die Bar gerollt.
Wir rollen wieder.
Ihr rollt. Und.
Geslidet.
Und Chewie hat seine Turntables dabei und macht noch Aftershow-Party später.
Yeah. Genau.
Yeah.
So genau. Also einmal haben wir DJ Chewie hier und Flo.
Gute.
Von
Gute.
Den Old Men on Wheels.
Servus.
Ja, geil, dass ihr da seid. Wie gesagt, wir hatten das Setup noch nie, dass quasi Tobi und ich zwei Gäste haben. Wir hatten immer nur einen bis jetzt.
Schraubt hoch.
Ihr wir schrauben jemand, hoch.
Ja,
wir schrauben langsam hoch.
Ja.
Wir machen Gegner. Die Bar voll.
Ja, wir machen die Bar voll. Der Sigi braucht Umsatz.
Ich wollte erstens Umsatz und es sind ja genug Stühle da. Ja.
Ja.
Sieht immer so leer aus am Tisch.
Ja, das stimmt. Und so ist es auch nicht so auffällig, wenn die Bargeräusche so laut sind, weil wir auch mehr Gäste haben diesmal.
Ja, müssen wir mal hören, was der Mo dazu sagt.
Stimmt, der Moses, ja, was er als nächstes dazu sagt. Aber er sich wieder beschwert, dass wir alle zu laut geredet haben.
Alles zu laut, okay.
Ja, macht er ja manchmal.
Ich freue mich, dass ihr da seid.
Wir freuen uns auch.
Geil. Lass uns doch mal kurz, bevor wir Old Man on Wheels näher drauf eingehen, also hier mit Skateboards in die Bar gerollt, so ein bisschen eure Geschichte aufrollen, weil ihr seid ja heute zu zweit hier, deswegen wäre es erstmal interessant zu wissen, wo habt ihr euch kennengelernt, wie lange kennt ihr euch schon, wie kam es zu dem... Dass ihr, oder ihr seid damals, glaube ich, geskatet, das weiß ich auf jeden Fall, dass ihr als junge Menschen...
Ich weiß gar nicht, wann wir Skaten kennengelernt haben. Nee, gell? Ich wüsste, es gibt natürlich zwei Sichtweisen.
Ja. Ja.
Dann fang doch mal mit einer an.
Ich hatte einen Klassenkamerad, also wir sind beides Griesheimer, ja? Und ich hatte einen Klassenkamerad, ich war in Griesheim auf der Schule und habe bei dem oben immer gespielt. Da war ich... Der Dewey ist gut in Daten und Zeiten. Ich müsste 10 gewesen sein. 10, 11?
Ja.
Ja, kommt hin.
Ja.
Und war immer oben bei ihm spielen und der war natürlich, weil er im gleichen Haus gewohnt hat, befreundet mit dem Dewey. Und ich weiß nicht, irgendwann, also ich habe den Dewey vom Sehen, kannte ich ihn. Der Dewey hatte, ich glaube, du hattest immer so ein Sweatshirt, so ein Blau und Rot irgendwas. Weiß ich nicht, aber ich kannte den Dewey vom Sehen, ja. Und dann hat er mich dem Dewey dann irgendwann vorgestellt. Sag, hey, das ist der Dewey. Der wohnt hier bei mir unten im Haus und dann haben wir mal zusammen gespielt. Also ich weiß auch nicht daran, mehr, was wir gespielt haben.
Das ist schon ziemlich lang.
Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß auch echt nicht, aus welchem, wie wir uns kennengelernt haben. Also irgendwann mal sind wir, glaube ich, da mal zusammen geskatet. So, das ist das Einzige, was ich
noch. Also wir waren noch nicht zusammen in der Schule. Also wir waren zusammen in der Schule, aber nicht in der gleichen Klasse.
Nein, wir waren nicht zusammen in der Schule. Ich war in einer ganz anderen Schule.
In der Grundschule?
Grundschule, ich war nicht in Griesheim in der Grundschule.
Aber in der weiterführenden Schule warst du eine Klasse über mir.
Läuft ganz gut bis jetzt.
Ja. Wir haben nachher noch ein bisschen was zu besprechen.
So, was mir auffällt, der Jury sagt, ihr habt zusammen geskatet.
Mhm.
Das heißt, ihr habt doch relativ früh angefangen zu skaten, wenn ihr euch so jung kennengelernt habt.
Ja, so mit 12, 13.
Also ich hatte mein erstes Skateboard, weiß ich, mein allererstes hatte ich mit 8 oder 9. Das war mein erster Kontakt zum Skateboardfahren. Da bin ich mit, ich wohne in der Nähe von der Siedlung. Und das hatte ich beim Kaufhof erworben, war weiß-blau mit einem Haifisch drauf.
California Sun.
Korrekt, von California Sun.
Hatte ich auch eins mit dem Adler aber drauf.
Nur mit dem Adler? Ja, ich glaube, das Motiv kenne ich auch.
Mein Kaufhaus-Skateboard, mein erstes, war ein graues Board mit gelben Rails, gelben Rollen und da war Bruce Lee unten drauf.
Oh, das ist natürlich, das schlägt natürlich den weißen Hai.
Ich weiß nicht, dass bei meinem hinten war so ein richtiger großer Plastikknubbel zum Bremsen hinten drum.
Ja.
Diese Dinger.
Genau, das waren noch
die typischen heutigen.
Die sind auch geplatzt sind irgendwann, genau, wenn es durch war.
Wenn du den abgegrindet hast du gesehen, der war hohl drin.
Ja, ich habe wenig gegrindet, aber viel gebremst.
So, und dann kam mein Vater irgendwann, mein Vater, muss ich dazu sagen, der ist auch Frankfurter Kind und der Banker und der hat immer gesagt, Buben, hier auf der Hauptwache, da sind immer so die Skateboarder. Und da müsst ihr hingehen, da lernt ihr das. Und da bin ich damals mit meinem Klassenkamerad, sind wir mittags immer auf die Hauptwache. Ja, 10 oder 11 gewesen sein. Und da habe ich gelernt, Treppen runterzufahren. mit dem Skateboard und so ein bisschen. Das war eigentlich mein erster Kontakt. Das wurde mir dann auch fast zweimal geklaut, das Skateboard. Und dann aber, ja, ich glaube also so 10, 11. 11? Ja, da haben wir uns dann kennengelernt irgendwie.
Irgendwie sowas.
Genau.
Ja.
Aber frag mich nicht, ob unser erstes Aufeinandertreffen mit dem Skateboard war. Das weiß ich nicht mehr.
Also da ist er besser. Schon bei dir, du hast vorher mit ihm gespielt, bevor
ich habe mit ihm gespielt. Wahrscheinlich Räuber und Gendarm. Oder
ich möchte jetzt Schuhe.
Oder Spiel des Lebens, wenn es geregnet hat zu Hause.
Den Pulli hat er nicht gehabt.
Doch, doch, du hattest einen rot-blauen Pulli.
Keine Ahnung, ey. Das weiß ich nicht mehr. Ah,
nee. Okay. Auf jeden Fall hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass wir dann halt öfters immer zusammen skaten waren. Nun sind wir halt auch Homies geworden. Genau. Ja?
Das war ungefähr wie alt dann? Wie alt war der? Ja,
also er ist ein Jahr jünger wie ich. Ich war 12, aber du warst 11.
So was in da ging es los, ja.
Da ging es los. Wir haben wirklich tagtäglich miteinander abgehangen. Keine Ahnung. Der war jeden Tag bei mir zu Hause. Meine Mutter hat schon immer, wenn es Essen gab, hatte schon immer ein Essen mehr fertig gemacht. So, das heißt am Tisch. Ja, nicht drei für meinen Vater, meine Mutter und mich, sondern da war schon immer ein Platz für den Flo schon ready. So, ja.
Ja.
Jeden Tag. Jeden Tag.
Okay. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Weil.
Das stimmt.
Das hab ich ja noch vorgeschwärmt letztens, das weiß ich noch. Ich habe noch irgendwann zum Jui gesagt, ich erinnere mich noch, früher bei euch im Wohnzimmer haben wir gesessen und haben zu Abend gegessen. Und wenn das Essen fertig war, hat deine Mutter immer noch so Eieromelette in Tomatensauce. Man muss dazu sagen, der Jui hat italienisches Blut drin, da wurde auch italienisch gekocht. Und das.
Von meiner deutschen Mama.
Von der deutschen Mama, genau. Das gab es dann nicht so oft bei uns. Meine Mutter hat auch mal italienisch gekocht, aber diese Omelettes in Tomatensauce, die haben es mir dann angetan. Und da habe ich versucht, immer extra lange natürlich bei denen zu Hause zu bleiben.
Ihr habt sozusagen und noch was angefüttert.
Genau.
Das Lustige ist, was wir gemacht haben, wenn es natürlich schlecht Wetter war und wir nicht skaten konnten, haben wir uns bei mir ins Zimmer gesetzt und haben mit unseren, jeder von uns hatte einen Ghetto Blaster mit Doppeltape-Deck, haben wir Musik zusammengeschnitten.
Das stimmt, ja.
Aha. Also so... Ne? Also da kam dann auch irgendwie die Connect zur Musik so, ja.
Für das dich auch dann schon?
Für mich? Mich auch. Okay. Also ich hatte schon, ich sag mal so, meine ersten Hip-Hop-Platten habe ich damals gekauft im Tom, ja. Meine Singles, das war meine
Tom.
Erste. Ja, ja, im Tom. Im Tom. In Griesheim gab es einen Tom.
Ja, ich weiß. Also heutzutage gibt es ja nur noch Tom Baumarkt.
Genau.
Das ist, glaube ich, der einzige.
Rewe-Sender
genau,
ist
jetzt
heute.
Das Rewe-Sender ist, war früher der Tom.
Und ich kenne den in Griesheim auch noch.
Genau.
Das ist so ein bisschen, weiß nicht, ob wir jetzt hier Werbung dann machen, aber so Tom war so ein bisschen wie Real, wo es alles gab.
Genau.
Lebensmittel,
genau.
Aber auch ein bisschen Klamotten.
Und Schallplatten. Und Schallplatten eben. Ja. Und
da gab's Schallplatten.
Ich weiß noch ganz genau. Da habe ich damals für 6 Mark meine erste Rap-Single gekauft. LL Cool J, I Need Love.
Geil.
Ja. Die habe ich sogar noch zu Hause. Das weiß ich noch. Und naja, okay, auf jeden Fall immer, wenn wir nicht skaten gehen konnten, haben wir halt wirklich bei mir im Zimmer gesessen und haben mit Tapes die geilsten Tricks der Welt, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, den Überschreibkopf abgeklebt, dass wir sozusagen wie eine Bandmaschine eigentlich hatten.
Ja, ja, genau. Man konnte bei gekauften Kassetten konnte man oben mit Tesafilm draufkleben.
Nein.
Im Tape-Deck.
Ach so.
Du hast ja den Lesekopf und den Schreibkopf.
Ja.
Warte mal,
so weit war ich nie.
Nicht, dass ich das falsch sage. Wir haben den Schreibkopf so abgeklebt, dass er nicht überschrieben hat.
Verstehe.
Das heißt, es ist was gelaufen und du konntest was drüber aufnehmen. So ein Dub, Overdub halt.
Ja, also gemixt.
Overdub würde man heute sagen in unseren tollen
Videos. Nach unserem, wir hatten es als gemixt empfunden. Ich weiß nicht, ob du die Kassetten noch hast.
Wir haben uns Megamixe zusammengeschnitten. Original Megamixe.
Und der hat quasi schon Übergänge.
Übergänge, wir haben sowas wie Samples gemacht, wir haben Sachen, 2-3 Bars hintereinander geschnitten, so dieselben, wie Samplen halt, wie als wenn du einen Loop gemacht hast. Das haben wir halt gemacht, zum Spaß.
Okay, auch in dem Alter schon.
Ja,
dann müssten wir so, vielleicht so 13, so doch 12, 13 kommt hin.
Also ich habe Glockenspiel gelernt in der Grundschule, aber der musikalische Tüftler war immer der Jui. Da gab es auch 2 einschneidende Erlebnisse eigentlich, von denen ich weiß.
Die darfst du auch gleich
erzählen. Ja.
Ich wollte nur mal ganz kurz, weil ich habe es gerade falsch verstanden, weil was auch ein Trick, den es gab, den ich kannte, war, wenn man keine Leerkassetten hatte, um was aufzunehmen, hat man halt einfach eine gekaufte, zum Beispiel, weiß ich nicht, drei Fragezeichen TKKG-Kassette genommen, hat, konnte oben Tesafilm drüber kleben.
Genau, genau.
Und dann konnte man die wieder bespielen.
Genau. Genau. Das war die Kassette, aber jetzt genau. es ging um das Gerät.
Um das Gerät.
Um das Tonband selbst.
Okay.
Glaub, weder das eine noch das andere habe ich
gekriegt. Gut, du hast auch mal genug Geld für Leerkassetten gehabt.
Stimmt. Ja, schon ein paar Mal thematisiert und dann habe ich zwei Wochen lang auf Planet Radio Hip-Hop Nana aufgenommen. So.
Ja, er war der Tüftler. Ich habe viel so Sachen mitbekommen, weil ich zwei ältere Brüder habe. Und für die war das dann so, dass die oftmals, wenn die unterwegs waren, hieß es, weil ich der Jüngste bin, donnerstags abends, HR3 Hitparade International, da hieß es, hör zu, du gehst jetzt an das Kassettendeck. Ich habe dir eine Leerkassette da hingelegt und dann musste ich aufnehmen für die. Ja, so, dann, das, ja. Das sind so die Sachen. Aber der Juli weiß ich, jetzt musst du wieder gucken, wo das reinkam mit der Musik. Mhm. Es gab zwei Dinge. Es gab den einen Tag, bist du zu mir gekommen, da gab es eine Drogerie und die hatten so ein Gerät, das hatte schon so vorgefertigte Samples drin, ja. So eine Hupe Dings ich und so ein Mikrofon.
Ich sag dir ganz genau, was das war.
Okay.
Das habe ich damals, da war ich 12 oder 13, habe ich mir das zu Weihnachten gewünscht, habe ich auch geschenkt bekommen. Das war so ein Gerät, wie ein Tape-Deck, also es war noch ein Tape-Deck drinne, aber wie mit so einem Mischpult, mit so einem Vierkanal-Mischpult drinne und es hatte so, wie so acht oder sechs oder sieben oder acht Sample-Pads. Da war dann so eine Polizeisirene drauf, ein Hund und so weiter und so fort. Ja, und damit konntest du dann, und ein Mikrofon konntest anschließen mit so einem Schwanenhals-Mikrofon, ne? Und dann konntest du halt auf diesem Ding, ich sag mal, mischen und aufnehmen.
Krass.
Okay. Und dann haben wir unsere eigene Rap-Show gemacht.
Ja. Das macht DJ Khaled heute noch so.
Ja, das kann sein. Und dann kam die Weiterentwicklung, weil der Jui dann, und eins möchte ich mal sagen, für alle, die jetzt die jüngere Generation.
Ich wollte ganz kurz sagen, ich finde es nicht so schön, dass Tobi jetzt einfach DJ Khaled hatet, weil der hört den Podcast ja auch. Der wird es nicht gut finden.
Okay. Mit Unterricht, kriegt er den mit übersetzt dann nochmal.
Pass auf, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nochmal als Einleitung dazu, bevor der Flo das erzählt, so ist so, ich meine, ich komme ja wahrscheinlich eh nicht drum herum um die Musik. Ja, und
schwierig heute.
Ja, genau. Ja, heute.
So, also, wenn du diese Frage schon mal irgendwann vorhattest, so, wie bin ich zum DJing gekommen,
ja.
Erzähle ich dir sehr gerne. Es waren Herbstferien, es war...
Aber jetzt machen wir einen weiten Zeitsprung, oder?
Nee, ist die Einleitung. Nee,
ist alles noch so. 12 Jahre alt.
Alles,
wir sind noch in der tiefsten Kindheit, damals noch.
Ja, okay.
So, mit Telefone, mit Wählscheibe und so, alle so Sachen.
Genau.
Wir haben nur getroffen. Begrenzt Zeit. Wenn wir jetzt
es kommt ein Zeitsprung. Ja,
bald. Ja,
also ich müsste so 13 gewesen sein. 89, 90 irgendwann muss das gewesen sein. 13, 14 war ich. Ich weiß noch, es war ein Herbstferien. Es war Regenwetter draußen. Wir konnten nicht skaten gehen. Da kam unser Homie Willi mit einer Videokassette. Der Willi hatte immer so Connections zu den Älteren, die schon 18 und plus waren, weil er bei ihm im Haus ein 18-Jähriger gewohnt hat, mit dem hat er Connections und so weiter und so fort. Kam er mit einer Videokassette an. Was war da drauf? Die DMC-Weltmeisterschaft 1988. Die haben wir uns bei mir dumm und dämlich
DJ,
Die DJ-Weltmeisterschaft von 1988 mit dem wohl überkrassesten Meilenstein an DJs, nämlich DJ Cash Money. Der ist damals auch Esther geworden. Ey, ich habe keine Ahnung, wie oft ich dem sein Set mir angeschaut habe. Ja. Wenn ich das jetzt, wenn du das jetzt laufen lässt, ich kann dir noch ganz genau die ganzen Cuts mit dem Mund nachmachen und so weiter, weil ich dieses Ding so oft gesehen habe. Und da habe ich mir immer gedacht so, ey geil, du willst auch DJ werden. Du willst scratchen, du willst mixen, voll geil, wie geil ist das denn, ja? Und dann irgendwie über kurz oder lang mal so ein paar Billig-Turntables gekauft und so weiter, Mischpult von dem Kumpel da ausgeliehen oder da gekauft. Und dann hat dieses DJ-Ding halt so langsam seinen Lauf genommen. So, jetzt machen wir.
Jetzt kommen wir zu deinem Zeitpunkt. Jetzt zieht sich immer eins durch unsere Freundschaft. Ich komme irgendwann mittags beim Jui nach Hause und der Jui hat. Das sind keine Flausen, aber der Jui hat irgendwas aufgeschnappt, irgendeinen Gedanken, der rattert dann in ihm. Ey Flo, wir brauchen Filz. Und dann hab ich gesagt, wir brauchen Filz? Ja, wir gehen jetzt zum Schreibwarenladen, ich zeig dir was. Und dann hat er mir das Video gezeigt. Guck, die scratchen mit den Platten, aber die rutschen bei mir nicht auf dem Plattenspieler. Das war so ein billiger Plattenspieler. Damit die rutschen, wir brauchen Filz. Und dann sind wir zum Schreibwarenladen gegangen und dann hat der Jui erstmal Wheels gekauft und dann haben wir die mit irgendeiner schlechten Schere dann da zusammengeschnitten und dann fing das Scratchen an. Und also bei ihm, wie gesagt, ich war immer so der, ja, du hast ja immer irgendwie einen neben dem Mischpult stehen, der irgendwie nur so dabei ist, ja, und dann irgendwie
guckt. Bei uns wäre ich das.
Ja, genau.
Ich würde gerade sagen, gehen, neben dem Rassen, dass ja. der die Beats gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen,
aber ohne die geht's nicht, sag ich dir auch.
Genau, ja, ja. Und dann ging es halt so weit, also jetzt ohne, es gab, es gibt's noch in irgendeinem Giftschrank, ich schätze mal, du hast das im Giftschrank, es gibt sogar ein Videotape, dann hatten wir unsere eigene Yo MTV Raps Show. Also der Jui stand hinter mir mit seinen Plattenspielern, ich saß davor und habe schlechte Interviews geführt.
Mit wem aber?
Das weiß ich nicht.
Mit uns selbst. Achso, ja, geil.
Ich habe immer irgendwas angesagt. Ja, ja. Und jetzt kommt das und das. Der Jui hat dann hinten mal schön mit seinen Plattentellern irgendwas laufen lassen. Mit Vaters Videokamera von ihm. Ja. Ja. Und dann, es gibt ein legendäres Interview bei euch in der Toilette.
Mit der Kloschüssel,
mit der Kloschüssel, ja.
Das Gute ist...
Und diese Kassette ist verschlossen.
Aber sie gibt's noch.
Die gibt's sogar auf DVD, habe ich das sogar.
Ja. Ja, Mann. Richtig geil.
Ja, aber was ich davor sagen, was mich letztens so gefuchst hat an der Sache war... das gibt noch mal so ein zweites Ding irgendwie, was, also ich hatte mit ihm immer in der Musik mitgemacht. Es gibt dann noch so ein bisschen so eine Weiterentwicklung. Aber im Gegensatz zu heute ist es, wir hatten kein Internet. Also alles, was wir gelernt, rausgefunden hatten, musstest du früher über Zeitschriften. Hast dir irgendeine Zeitschrift geholt? Also im Skaten war das Monster Magazin. Ja. Weiß nicht, was bei der Musik, was hast du dir da geholt? War keine da, gab's Ahnung. Da schon die nein. Juice? Nee, ne?
Nein. Also was für uns auch großartig war, ist Musikmesse.
Ja, ey, was das war
wir,
Standard.
Was haben wir auf der Musikmesse? Wir waren jedes Jahr auf der Musikmesse. Mein Vater hat damals auf der Messe gearbeitet. Wir sind irgendwie immer da reingekommen. Wir waren auf jeder Musikmesse. Und wo haben wir rumgelungert? Bei den Synthis, bei den DJ-Sachen. Obwohl ich meine, es gab ja nur den einen und gleichen Plattenspieler seit 40 Jahren.
Ja, aber,
aber du bist richtig. Halt, du bist halt da und du bist an den Geräten so. Du kannst die mal kannst anfassen und so. Genau.
Yeah.
Was und ich stand daneben. Genau. das ist gut. Ja, dann weiß ich, ob Tobi, ob du das dann auch hattest. Aber ich hatte dann auch mal, ich war auch mal Rapper.
Ich auch. Tobi auch.
Du auch.
Ja. Die sind auch in Giftschränken verschlossen. Ja.
Du auch.
Ich auch. Ah, okay. Ich kann dir eins sagen.
Ja, hattest du auch einen Namen?
Besonders gut. Tobi, ja.
Ah, ne, okay.
Den habe ich auch.
Kennst du meinen Namen noch?
Natürlich. Also das Prominenteste, ganz kurz, was ich geschafft habe, ich habe es tatsächlich auf die Dreckskind und Peschvogel EP gebracht, allerdings nur mit dem Skit.
Ah, okay.
Stimmt,
okay.
Aber immerhin, genau, da das Gute ist, dass mich da keiner erkennt.
Okay.
Ja, er hat auch nicht gerappt und hat nur den Radiomoderator gespielt.
Aber ich habe so geredet, als würde ich rappen.
Also ich habe es aufs Griesheimer Mainfest geschafft und aufs Schulfest geschafft.
Als Rapper?
Als Rapper.
Auf der Bühne.
Ja, jetzt will ich aber
Chill auch Out F.
Chill Out F.
Ja.
Der geht auch einem von der Zunge.
Ja, Wahnsinn.
Chill Out F.
Achso,
und dazu gibt es auch noch Videos.
Ja, leider. Und Fotos. Na, was heißt leider? Ein bisschen stolz bin ich ja schon drauf. Aber der Jui hatte dann, du hattest manchmal Texte geschrieben, dann haben wir so zusammen und genau, und dann standen wir auf dem Mainfest. Und haben
Griesheimer Mainfest.
Griesheimer Mainfest, also ja, genau. Und
das
die
muss
halbe.
Schon, das muss man schon differenzieren,
und die Schulklasse, aber das war mit so einer jungen Naivität. Also, ich fand das ganz cool. Meine ganze Schulklasse, die ganzen Mädels standen um uns rum und fanden es toll.
Du hast schon einen weiten Sprung gerade gemacht, weil unsere Skatezeit liegt nämlich noch vor dem Mainfest. So.
Ja, stimmt.
Wir kommen auf jeden Fall auch nochmal auf das Skaten zurück, weil wir haben, wie gesagt, wie immer eine Frage vom Siggi, unsere Gäste hier. Die sich dann doch mehr mit dem Skateboardfahren beschäftigt. Aber trotzdem, weil wir gerade so ein bisschen beim Musikding sind, was ja auch trotzdem ein bisschen eure gemeinsame Geschichte beschreibt.
Auf jeden Fall. Ich sag mal so, ohne, also was wir damals, wir haben damals abgehangen in Griesheim draußen und hatten unseren Walkman.
War das ein Walkman?
Dicker Kassettenrekorder, Walkman, was auch immer
hatten wir dabei. Und was wir uns dumm und dämlich gehört haben, war Run DMC Raising Hell. Das ist so, ohne dieses Album wäre ich nicht zum Rap, zum Hip-Hop gekommen. Ja? Also richtig so, richtig tief drinne. Flo hat das Album irgendwann mal angeschleppt. Ja? Und das haben wir dumm und dämlich gehört, als wir draußen rumgegammelt haben.
Halt. Das ist richtig, ja. Wir hatten einen Austausch. Meine Familie hatte eine bekannte Familie in den USA. Die haben 4 Kinder gehabt. wir sind drei Jungs zu Hause gewesen und die haben so einen Austausch gemacht hin und her. Jeder Sommer einmal kam deren Sohn, dann ging mein Bruder rüber und so weiter, immer für 6 Wochen in die USA. Es war dann Ende 80er, Anfang 90er. Und das war dann auch für mich, also genau, ist auf Raising Hell Perfection drauf?
Ja, natürlich.
Ah, okay. Weil die Tochter von denen, die war bei uns, ich, Englisch, null Plan, keine Ahnung. Und die hatte mir, ich weiß nicht warum, mich hat das Lied Perfection so geflasht auf dem Lied, weil das einfach, ich liebe Drums. Also, einfach klar, und Perfection hat einfach nur ein Drumbeat, da ist keine Melodie, keine Bassline, nichts. Und ich habe diese Drums so gemacht und die hat dann nachts irgendwie vorm Kassettenrekord, ich habe ihr dieses Lied vorgespielt und habe gesagt, was singt denn der, was rappt denn der da? Und da hat die dann angefangen, mir auf 2 Seiten diesen Text aufzuschreiben. Und dann habe ich den gelernt, weil mich dieses Lied so geflasht hat. Und das war dann das Album, was wir irgendwie hoch und runter gehört haben.
Aber ja, wirklich.
Da war, siehst schon, jetzt wird es schon schwer bei mir. Da ist auch Peter Piper und Walk This Way und der ganze
Kram. Peter Piper, Walk This Way, My Adidas.
Das ging dann hoch und runter.
Yubi Illin, alles da drauf.
Deswegen, was mir gerade an der Stelle einfällt, wenn man dich verfolgt, also klar, ich meine, ich kenne dich schon auch etwas länger, da können wir auch später nochmal drauf eingehen, woher wir alle uns kennen, aber ich glaube gerade so Run DMC und die ganze Geschichte ist sehr, sehr verwurzelt bei dir, ne?
Ja, auf jeden Fall. Run DMC und damit auch Adidas.
Ja.
Ist so, ich wollte diese Schuhe haben aus dem Walk This Way Video.
Ja.
Ja, ich muss diese Schuhe haben.
Ja, das, also ich finde das, ja. wenn man ich habe letztens mit auch einem aufmerksamen Hörer dieses Podcasts gesprochen, und zwar der Patrick Wiegand. Und der hat sich immer so ein bisschen darüber beschwert, und jetzt haben wir auch die Option, das für alle öffentlich zu machen, dass man manchmal die Leute so nicht nochmal nachhakt. Oder ich manchmal sage, wenn ihr wissen wollt, was der sonst so macht, dann googelt es doch. Und an der Stelle muss ich aber trotzdem darauf verweisen, wenn man dich zum Beispiel auf Instagram verfolgt, dann finde ich, sieht man diese Verbindung auch oder man merkt es schon bei dir mit Run DMC und Adidas und dem ganzen Kram. Aber ich finde es geil, dass es bis heute so bei dir verwurzelt ist. Weil gerade wenn man jetzt die Stories hört von früher, man quasi sich der Kreis schließt, woher das kommt. Mhm. Weißt du, wenn man dich jetzt von außen sieht oder dich kurz kennenlernt, würde man sich halt fragen, okay, warum hat der Typ ein Adidas-Zeichen tätowiert?
Oder den Schuh mit Run DMC drauf. Oder den Schuh
tätowiert.
Genau. Und da gibt's die Schlüssel. Das ist eigentlich der Schlüssel gewesen, dieser Schuh.
Ja, dieser Schuh hier, genau.
Genau, also der Adidas Superstar, von dem sprechen wir.
Genau, das war ja so der Run DMC Schuh.
Genau.
Ne?
Genau.
So, aber und das ist halt geil, hat dass das dann so schließt, der Kreis, ne? Dass man das dann versteht. Also auch für mich jetzt, ich meine, ich wusste, dass du immer, oder dass du sehr, sehr Hip-Hop-affin bist, dass du eigentlich über das alles zum Hip-Hop gekommen bist, zum DJing gekommen bist und den ganzen Kram, aber auch diesen kleinen Teil der ganzen Geschichten kannte ich noch nicht, weil wir eben auch vielleicht noch nicht immer dazu kamen, uns in der Form zu unterhalten, wie wir es heute machen. Und das finde ich manchmal ganz geil oder manchmal ganz wichtig, dass man so noch mehr Background über die Leute erfährt.
Jetzt versuchen wir mal zurück zu, wir sind glaube ich, Steve, du und ich, wir sind glaube ich gleicher Jahrgang.
Ja.
Gut, reicht ja, wenn wir das...
25.
Wir sind, genau, ja, also. Ja. Auf jeden Fall, für mich war das ein Erlebnis, weil 1991 durfte ich für 6 Wochen die USA alleine zu dieser Familie.
Hattest du deinen Austausch?
Hatte ich meinen Austausch dann, das wusste der Jui. Und dann, nochmal, es gab kein Internet zu der Zeit. Und der Jui, weiß ich noch, der war immer hinterher, der hat mir immer irgendwelche Zeitschriften, was auch immer, da, guck mal, da ist ein Basketballer, Patrick Ewing, guck mal die Schuhe.
Da kam die Einkaufsliste vom Jui.
So, nee, oder das. Und irgendwann hatte der Jui endlich nach langer Recherche rausgefunden, irgendwie, hat gesagt, ich weiß, was das für ein Schuh ist, den Run DMC anhat. In diesem Video, ohne Schnürsenkelflo, diesen Schuh gab's in Deutschland nicht. Das kannst du vergessen.
Den gab's schon, aber...
Das weiß ich nicht, ob's den in Deutschland gab.
Ich glaube, den gab's zu der Zeit nicht mehr.
Richtig, das war nämlich ja noch so eine Zeit. Ich weiß noch, ich bin aus den USA damals zurückgekommen. Das war noch die Zeit, wisst ihr das noch? Es gab einen Film, den habe ich geschaut in den USA, Terminator 2. Und dann bin ich zu meinen Kumpels zurückgekommen und gesagt, Leute, in einem Jahr kommt hier ein Film raus, der heißt Terminator 2. Ja, und dann so, was, wie? Doch, den habe ich in Amerika gesehen. Ja.
Ich bin in die Zukunft gereist.
Ja,
ich
kann euch sagen, so. Dass es kommt. Auf jeden Fall hat der Julian mich mit einem Auftrag in die USA damals gekriegt. Er hat gesagt, ey, wenn du in die USA kommst, du musst uns diese Schuhe besorgen. Die heißen, und jetzt kommt die heißen Adidas Spiders.
Hat er gesagt?
Ja. Ach so. Das war seine Info.
Das war meine Info.
Und dann bin ich, so 6 Wochen Zeit, diese Gastfamilie, ich habe denen immer gesagt, ich muss in irgendwelche Sportläden, ich suche einen Schuh. Die hatten gedacht, was auch immer. Und dann bin ich in diesen Laden, das weiß ich noch, in so einen Sportladen reinmarschiert, habe dann im Nachhinein auch mit meinem 15-jährigen Englisch, ich habe immer zu den Leuten gesagt, can I have, please? Ich habe gesagt, I want. Hello, I want this shoe. Do you have Adidas Spiders? Und die haben mich alle nur so angeguckt. Nee, wir haben hier so einen Schuh, Avia Spiders. Avia war ja auch noch so eine Schuhmarke.
Marke, stimmt.
Ja, ja. So, Avia Spiders. Nee, Adidas Spiders. Also hier, white und so. Die sind irgendwie beschrieben. Keine Chance. Und beim Rausgehen ist ein großer viereckiger Korb, wie wenn es beim Aldi Gattenschlappen gibt.
Ja.
Da liegt ein riesiger Berg mit diesen Schuhen drin. $19. Und ich nur so, der heilige Gral. Also, das kann nicht sein. Und dann habe ich diese Schuhe gekauft und bin dann nach Deutschland zurückgekommen.
Alle, den Korb hast du.
Ja, den Korb. Nee, für mich war das so, ja, ich habe jetzt dieses Paar Schuhe. Und dann kam ich und dann hatten der Julie nicht gefühlt, ich weiß nicht, aber ich war so gefühlt, wir waren die einzigen in, weiß nicht, ob es ganz Frankfurt war, die diese Schuhe besaßen. Ja.
Face, verrückt.
Das war, Julie war, wenn du nach Amerika gehst, ey, Adidas, Spiders. Und da habe ich dann gelernt, da habe ich dann gesehen, die heißen Superstars. Das waren unsere ersten Superstars, 1991. Weiß-Blau.
Ich wollte sagen, aber die Originalen sind eigentlich weiß-schwarz, ne?
Nee.
Videos sind
weiß-schwarz. Ja, Videos sind weiß-schwarz.
Die gab es in verschiedenen Farben.
Die gab es da nur in weiß-blau.
Aber in weiß-blau ist das, was der Flo mitgebracht hat. Weiß-dunkelblaue Stripes.
Und auch nicht wie der heute ist, sondern das ist dieser Classic, der diese fiese, harte Sohle hat.
80er mit der härteren Sohle, kleinere Kappe, breitere Streifen.
Also. Ja, schon was.
Leider habe ich den Schuh nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sag ich nicht, dass du im Giftschrank
neben Nee. Paar weiß ich, mein Bruder, der hatte irgendwann mal so, hier, ich habe noch die Adidas, die habe ich beim Tennisspielen versaut, willst die wieder haben? Die waren vom Sandplatz komplett rot und abgeranzt. Und damals habe ich gesagt, nee, schmeiß weg. Heute ist natürlich so ein bisschen, boah, wenn ich die noch hätte.
Ne, meine waren so runtergelaufen, da hat meine Mutter gesagt, so, die schmeißen wir jetzt mal weg.
Ich muss ganz kurz, weil ihr gerade diesen Schuh erwähnt habt, und das geht wirklich schnell, eine Anekdote erwähnen. Und zwar, das wissen auch nicht viele, aber zu unserer damaligen Rap-Soul-Zeit mussten, kann ich schon fast sagen, oder wir sollten in einer Show auftreten. Das war eine RTL-Show, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, weil die wurde dann auch leider relativ schnell abgesetzt. Nicht wegen uns, aber wurde abgesetzt. Und da wurden quasi von Künstlern, die aktuell am Start sind, wurden Songs gecovert. Und irgendwie war die Idee, dass wir von Run-DMC, mach ruhig auf, Flo. Ja, ist nicht so laut. Dass wir von Run-DMC Walk This Way covern.
Mhm.
Ja. Weil es gibt ja, also es gibt ein... Also, es
aber ihr hattet die Schuhe halt nicht.
Warte, Moment.
Warte ab.
Es gibt ja eine Version von Run-DMC mit Aerosmith.
Richtig.
Es gibt nur
das
die.
Das ist die Version, ne? Genau.
Aerosmith hat, glaube ich, eigentlich, das ist ein Lied von Aerosmith gewesen.
Genau.
Aerosmith war schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, von denen wollte keiner mehr was wissen.
Ja.
Und dann kam dieses Happening, so genau. Hier, da gibt es so ein paar Rap-Jungs, so Rap, was ist das, eine Mode, okay, ja, lass uns das machen mit denen.
Aber
so.
Die haben es auch im Video geil umgesetzt, ne? Wie er dann mit seinem Mikrofonständer die Wand einschlägt und drüben sind die Jungs und rappen
genau. Eigentlich so.
Auf jeden Fall hatten wir den Auftrag, diesen Song zu covern, also wirklich Original-Vocals zu covern. Der Witz daran sollte sein, dass CJ als unser Sänger Aerosmith singt und ich und Jan als die Rapper die Run Texte DMC. Von Run-DMC
rappen.
Geil. Ne? So geswitcht irgendwie. Und haben dann tatsächlich für diesen, wir haben echt viel Werbung, glaube ich, diesmal in der Folge, aber ist nicht schlimm, haben dann von Adidas, kann man nochmal sagen an der Stelle.
Ach so.
Haben dann, ist auch
Klassiker, muss
also falls halt Adidas das hört, schickt uns nochmal bitte allen so ein paar Superstar-Schuhe.
Die 91er-Version.
Ja, genau. Haben wir tatsächlich, ich glaube, ein paar T-Shirts bekommen, eine Jacke und wir haben alle, kein Spaß, wir haben alle einmal den Adidas Superstar in weiß mit schwarzen Streifen bekommen.
Ohne Schnürsenkel.
Ne, die haben wir rausgemacht. Ja, sehr gut. Wir wollten es ja
authentisch
rüberbringen und sind dann mit dem Song auf RTL aufgetreten. Und leider, ey, wenn es hier irgendjemand findet, der das hört, es gibt es nicht auf YouTube, das Video, vielleicht gibt es noch in irgendeinem Archiv bei RTL.
Ich erinnere mich, wart ihr nicht auf so einem Jeep drauf oder sowas?
Der Jeep stand unten und wir sind am Anfang vom Song, CJ war schon auf dem Jeep und ich und Jan sollten so die Treppe runterkommen und sind dann im Takt zum Beat, das ist ganz schlimm. Egal, wir mussten es sogar mehrfach proben und da hat der Jan auch dann quasi nennt man das denn? Nicht Tanzlehrer, sondern es gab so einen Choreograf, genau, der mit uns einstudieren sollte, was wir so in der Show machen sollen. Ja. Hat dann immer der Jan gemeint, ich halte deine Schnauze, lass uns das einfach mal so machen, wie wir wollen. Und das Schlimme war, wir haben den Song wirklich auch aufgenommen, ne? Also wir haben wirklich mit unseren Stimmen haben wir die Raps von Run DMC
noch hast
aufgenommen.
Du das noch?
Den Song habe ich irgendwo noch, auf jeden Fall, ja. Nicht online, also nicht für die anderen Zuhörer hier, aber ich habe den Song
irgendwo.
Für uns. Für euch, ja. Und CJ hat tatsächlich dann quasi Aerosmith
schön sich den Schal umgehängt und
er hat geil gesungen, ganz ehrlich.
Ja, super.
Und es war auch eine coole Show. Und da haben wir nochmal die Adidas bekommen. Ich habe den noch sehr lange getragen, noch danach. Also klar, an dem Abend ohne Schnürsenkel, aber danach nicht mit. Aber ja, das war sehr lustig.
Ja, ich fand es auch affig, ohne Schnürsenkel damit rumzulaufen, weil irgendwie keiner um mich rum hat es gerafft.
Ganz kurz, jetzt eine Frage von mir, als derjenige, der die Schuhe nie getragen hat. Halten die?
Ja.
Wie? Ganz ehrlich,
ohne Schnürsenkel.
Ja, das hat ungemütlichste, was es gibt. Ich gehe auf die Treppe mit diesem Schritt. Ne? Nee. So, und ich habe mich immer gefragt, wie hält das ohne Schnürsenkel?
Klebeband wahrscheinlich
das,
oder
das,
so.
Nein, das ist wie Badelatschen.
Ja.
Jetzt,
durch diese Kappe vorne, ne?
Ja, so ähnlich. Also, ja, es gibt welche, die kannst du ohne Schnürsenkel tragen. Der heißt dann nicht Superstar, sondern heißt Ultrastar. Jetzt komme ich halt mit meinem...
Jetzt geht's los.
Ja.
Jawohl.
Da ist die Zunge, hat so Gummis an der Seite. Ja? Okay. Das heißt, die kannst du ohne Probleme, ohne Schnürsenkel tragen, weil die verlierst du nicht. Also,
die sind so gemacht worden wahrscheinlich.
Genau, heute, genau, ja, genau, genau. Da gibt es mittlerweile auch spezielle Run-DMC-Editionen, die genau so sind. Die kannst du auch ohne Schnürsenkel tragen.
Wir hatten sie mal angezogen. Also es war dann natürlich, wenn wir einen Auftritt hatten... Und er kann mich an zwei Auftritte erinnern. Wie gesagt, einer war auf diesem Griesheimer Mainuferfest. Ja, da waren dann...
Jetzt ist es schon Mainuferfest. Was
war Mainuferfest? Unter Mainfest.
Bald ist es das Museum so.
Ja, der zweite Auftritt, da der Jui, der war auch nicht unser, wie nennt man das denn im professionellen Sinn? Ja, nicht der Choreograf, aber der Jui hat gesagt, Flo, wir ziehen die Jeans an, die Schuhe.
Das ist der Stylist.
Der Stylist war der in unserem Duo. Ja. Und wir ziehen das T-Shirt an, was wir uns gemeinsam im Italienurlaub... Ich war auch mal mit der Familie... Ja, also wir waren mal im Italienurlaub.
Du warst Stylist und DJ.
Genau, und da haben wir dann es gleich angezogen, aber dann haben wir das auch mal getestet. Also ich habe es getestet ohne Schnürsenkel. Aber ich kann es vergessen.
Siehst du, das habe ich mir nämlich gedacht.
Ja, ja.
Jetzt aber, diese Frage steht im Raum, aber wie hießen denn eure Hits?
Ja, jetzt pass auf. Die Hits,
das interessiert mich,
meine Rap-Karriere stoppte eigentlich beim Schulfest. Das war der zweite Auftritt. Da gab es noch jemand anderen, der da mitgerappt hat.
Aha.
Weil... Dewey hat auf Texte geschrieben. Ich bin Minimalist. Ich gucke mir die Texte meistens abends vorher an. Und dann ist es so, ich hätte bei dir in die Schule gehen müssen, Steve. Das muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß noch, wie heute, das gibt es glaube ich auch auf Video. Ich weiß nicht, ob du das auch noch hast. Aber Beat läuft. Ich glaube, Dewey rappt irgendwas. Beat geht weiter. Auf einmal hast du nur einen durchs Mikro sagen, Flo, dein Einsatz.
Geil.
Hast deinen Text vergessen. Und ich nur, hatte ich meinen Text vergessen und dann habe ich gedacht, nee, ist doch nicht so cool. Und da war meine Karriere.
Wenn man einen Text vergisst, dann ist es schwierig.
Ja, ja, ja. Also.
Aber du kannst sagen, du hättest durch meine Schule gehen müssen, wegen Text.
Nein, wie man das ordentlich übt und lernt.
Kannst du vergessen bei mir. Also ich habe den einen oder anderen Text schon mal vergessen. Kann man so sagen.
Also ich habe Text vergessen und dann hatte Julie mit so anderen Kollegen. Er ist dann in die Musikkarriere gestartet. Okay. Ich dann.
Hast du richtig geschickt gemacht, wie so ein Politiker, aber wie hießen jetzt die Hits?
Ja, wir hatten.
Das weiß ich.
Ich kann aber noch meine erste Strophe.
Oh, hör auf. Strophe?
Ich kann meine erste Strophe von unserem ersten Hit.
Da ist bestimmt der Titel dabei, oder?
Ich weiß nicht, ob man heute.
Die ersten vier Zeilen vielleicht.
Ja, genau. Ja. Oder die erste, ich weiß gar nicht, jetzt kommt es wieder raus. Ich weiß gar nicht, ob es eine Zeile, eine war. Also. Achtung, mit 15 Jahren geschrieben, grammatikalisch und ob es Sinn macht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber es
heute
muss ja nur reimen.
Kommt
es muss
wieder.
Ja nur reimen. Also, I got my beat in the street in front of my house. There was a DJ called Funky J and he got the sound. Ja, dann I rapped all day and night und weiter weiß ich nicht mehr.
Okay, also ihr habt diese Sätze erfunden.
Das war selbst geschrieben, glaube ich. Außer jemand sagt mir, das war gestohlen. Ja, das
nein. Wenn, dann hat das
euch okay, gestohlen. Ich zähle mal kurz eins und eins zusammen. Also Chewy war Stylist für die Auftritte. Chewy war
Schreiber.
Texter.
Ghostwriter.
Ghostwriter. Ja. Chewy war DJ.
Ja.
Und du warst gecastet.
Meinen Namen habe ich mir schon selber gegeben, glaube ich. Ja,
der float auch. Hast du den auch
Chill
im Text
out F. Chill out F. Ja, der wurde benutzt.
Aber Chill out F war auch, glaube ich, maßgeblich für dein Textelernen auch.
Chill ja. Out. Ja, das ist Chill out. Chill out. Das Motto. Und... Ja, was war's? Chewy war auch Auftrittbesorger, aber du merkst halt schon, der Chewy war auch immer die treibende Kraft in der Musik.
Ja.
Hey, wir können da auftreten auf dem Mainfest oder so. Ich glaube, da war noch viel. Also, es merkt man auch, wenn man so über es geht, die Eltern irgendwie Treiber. Ich weiß, meine Mutter war sehr engagiert in der Schule. Und meine dann mit Sommerfesten, nicht. Aber bei Sommerfesten, dann war es dann immer so, hier, da könnt ihr doch auftreten, da könnt ihr doch eine Skateboard-Show machen, da könnt ihr doch dies machen.
In der Schule ja.
Oder
in der Schule hatten deine Mutter eine Skateboarder.
Ja, meine Mutter hieß
wir hatten,
ja...
Wir hatten eine Skateboard-Show in der Schule, stimmt.
Korrekt.
Das, ja, geile Geschichte.
lass uns auf jeden Fall die Skate-Geschichte nochmal aufheben. Aber du hast gerade in deinem Zweizeiler war es leider nur.
Ja, zwei Bars.
Beat und genau. Street kam vor.
Ja, und wegen du hast gerade... Moment, und du hast gerade den...
Der war ein DJ called Funky J.
Funky J.
Aber
nee, stopp.
War das dein official name?
Ja, damals schon. Ja.
Ich dachte, genau. Okay.
Es musste er sein, weil es sich gereimt hat. Nein.
Ja, ja.
Aber da würden wir jetzt genau. Und dann kam irgendwann natürlich DJ Chewy. Ne?
Ja. Genau.
Einfach der Name kam aber spät.
So wie mich jeder schon immer kannte.
Ja.
Mit meinem Namen. Genau.
Okay. Und also Funky J hast du gerade gesagt, ne?
Der war ein DJ called Funky J und he got the sound.
Ja.
So muss er
Funky gehen. J war nicht so lange.
Hey, das war
aber da hast du schon dann auch, also bei den Auftritten hast du auch dann schon deine DJ-Rolle, sage ich jetzt mal.
Ich hatte damals auch schon meine 12-10er, ja, und ich habe auch immer nach der Schule immer Scratchen geübt und ja. Auflegen.
Ja,
ja also okay, um nochmal zu der Plattenspielergeschichte zu kommen. Wir waren in einem Sommer, genau vor 30 Jahren, im Ende Mai, waren wir im Tropica im Hemsbach skaten.
Mhm.
So. Dewey wollte unbedingt in seinem Leben endlich mal einen Drop-In machen, den er schön verkackt hat.
Das gibt's auf YouTube.
Das gibt's auf YouTube. da kann man sehen, wie ich mir dann original den Fuß breche.
Das können wir vielleicht in den Shownotes dann...
Was?
Ja,
es gibt einen Tropica.
Ja, es gibt so sogenannte Shownotes für die Folgen. Wenn der Chewy das möchte, können wir das...
Ja, hey, das Video ist ja online.
Also Chewy war auch der Einzige, den ich kannte, wo wir immer rumhingen, weil es halt auch um die Ecke von unserem Skateplatz war, muss man dazu sagen. Aber es war der Einzige, den ich kannte, der auch zwei Plattenspieler zu Hause hatte.
Ja.
Wie hieß denn dieser Versand, dieser Katalog? Früher hat man noch im Katalog bestellt.
Otto oder Quelle?
Nein, das waren nämlich 12-10er. Das waren 12-10er.
Ich weiß gar nicht,
wo EPMD, oder? War das nicht EPMD?
Nein, es gab so einen Versandkatalog, da waren die drin, alles schwarz-weiß gedruckt. Nicht, nicht Westfalia Technica,
ja,
sondern...
Das war so das Pendant zum Monster-Magazin für DJs eben.
Ja, richtig.
Oh, wie hieß das denn? DJ Mac?
Nee. Es war so ein Technikkatalog, so ein kleiner, der war immer schwarz-weiß.
Nee, da gab es so Platten. Groß. Das war Platten. Da waren Schallplatten.
Ach ja, stimmt.
Das war ein Plattenversand, wo du Platten kaufen konntest. Oh, okay, pass auf, also nochmal zurückzukommen.
Ja, genau.
Beim Skaten, Fuß gebrochen. Ich habe mir alles in meinem linken Sprunggelenk zerstört, was es zu zerstören ging. Und es hieß, also du kannst da nie mehr wieder skaten gehen und so. Ich habe gedacht, gut, dann kaufe ich mir jetzt mal Turntables. 12-10er. Richtige 12-10er. Habe ich gemacht. Die beiden Plattenspieler habe ich heute immer noch zu Hause. Also die sind original, vor 30 Jahren habe ich die gekauft. Original. 91 war das. Und wie gesagt, dann hatten wir natürlich auch die ganzen, wenn wir unsere Gigs hatten, konnte ich natürlich auch an die Plattenspieler gehen, um darauf zurückzukommen, was du vorhin sagtest. Ja, so war das.
Okay, aber weil du gerade das erwähnt hast, du hast diese Original-Plattenspieler von damals noch?
Ja.
Benutzt du auch noch zu Hause?
Ja.
Aber nimmst du nicht mit zum Auflegen?
Nein.
Ja. Hätte ich mir fast gedacht, weil das ist...
Nö, ich meine, also ganz ehrlich... Locations haben so ein Zeug oder haben es halt nicht. Ja, also, aber das ist ja wieder so eine Business-Sache. So, weißt du, so, bringe ich mein ganzes Equipment mit? Ja, nein.
Ja.
Habe ich gar keinen Bock drauf. So, sorry. Also.
Heutzutage auch völlig verständlich. Also wenn ich überlege, wie viel Plattenkoffer Tobi und ich getragen haben, um mit DJs zusammen auf Gästeliste oder auch so in den Club zu kommen.
Ja.
Heutzutage, ja. Vor allem, genau,
das Reintragen gegen das Raustragen, weil man ein bisschen schwierig ist. Nee, aber was mich schon interessieren würde jetzt, ich weiß, es ist vielleicht auch ein zeitlicher Sprung, so die ersten habe ich jetzt so verstanden, die ersten DJ-Auftritte in, mit der Rap-Crew zusammen waren schon relativ früh, aber wie...
91, 92
ja, schon. Und dann kam dann irgendwie, wie bist du dann wirklich so in dieses DJ-Ding reingerutscht mit Clubs oder Auftritten? Oder
also mein ersten DJ-Gig, an den kann ich mich auch noch erinnern, und zwar, das war 1995. Habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich das von irgendeinem Flyer oder so? Die Butch Cup hat damals einen DJ-Wettbewerb gemacht, wo du deine Tapes hinschicken konntest. Und weil sie einen neuen DJ für ihren Freitag- oder Samstagabend gesucht hatten. Ich war gerade frische 18, dachte mir, ey geil, die suchen DJ, ich schick mal hin. Aber habe gar nicht im, auf dem Schirm gehabt, dass die Butch Cup eigentlich hier der Heavy-Metal-Laden war. Mhm. Ja, das war ja, das war, da war ja nur Rock. Das war ja eigentlich so.
Gut, hättest du Walk This Way, hättest halt auflegen können.
Genau, Idiot Ballroom, Ballroom glaube ich. Genau. Genau.
Da, das war einer aus meiner Klasse ist da immerhin.
Das war das.
Ja, also das ist ein Blick gewesen.
War der nie. Der guckt mich so an, woher weißt du das?
Ja. Wir sind am Wochenende ins Nachtleben, also in den Laden Nachtleben. Ja. Ja, und alle Mettler und so weiter sind in die Butch Cup.
Da muss ein Escher sein.
Genau, ich ihm das, die Kassette zugeschickt, so. So irgendwann klingelt zu Hause das Telefon, kennt ihr noch, ne? Mhm. Hattest du ja auch schon mal so. Hier, ey, da ist jemand für dich am Telefon, meine Mutter, ne? Hier ist jemand für dich am Telefon. Ja, ey, ich habe dein Mixtape gehört, ich finde es voll geil, aber leider kannst du bei dem Wettbewerb nicht mitmachen, weil wir sind eigentlich nur für Rock und so. Aber ich finde dein Tape so geil, du kannst das Warm-up spielen.
Ja, wie legt man denn Rockmusik auch auf? Also, na gut, okay.
Ja, das funktioniert halt nicht so wie Hip-Hop, dass du hier cuttest und so weiter und so fort, sondern
halt, du reißt Lieder aneinander.
Das ist wie Radiosender, ja, ein Song nach dem anderen. Möglichkeiten gibt es auch
für Rocksachen. Der Final Countdown nochmal angesagt und dann...
Whatsoever, ja. So, und auf jeden Fall, mein erster Abend, in dem ich im Club aufgelegt habe, war eine Stunde bevor dieser Wettbewerb, ne, das Publikum hat entschieden an dem Abend, welcher DJ dann in der Butch Cup in dem Edith Ballroom war es, glaube ich, wie du sagtest, auflegt, durfte ich das Warm-up spielen, eine Stunde lang. So.
Okay, weil der Besitzer war es, ne? Oder
Veranstalter, Besitzer,
whatsoever. Weil der dein Tape geil fand?
Genau.
Aber ganz kurz, aber der Wettbewerb?
Da war ich raus.
Ich weiß, aber der Wettbewerb in der Butch Cup sollte auch ein DJ-Wettbewerb sein, ja, für dann
Rockmusik.
Rockmusik wahrscheinlich.
Genau, für den neuen DJ, der dann da einmal im Monat oder jeden Samstag spielt.
Stelle ich mir auch sehr dankbar vor, als Warm-up, als Hip-Hop-DJ für Rockern. So ungefähr wie der RHP am Rock am Ring.
Ich fand's super. Ja. Also ich meine, weißt du, also von seiner Ansicht war halt so, hey, du hast was Geiles gemacht, mach mal. Weißt du, ich gebe dir einfach mal, mach einfach mal, weißt du? So, habe ich das erste Mal im Leben aufgelegt in einem Club für eine Stunde.
Wie hat das Publikum reagiert? Weil ich meine, das ist ja dann
das
doch...
Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich hatte 10 Freunde dabei.
Okay.
Ja, das reicht nicht. Nee. Also ich muss sagen, das ist dann auch, also jetzt nicht, weil ich aus Spaß gesagt habe, dann hörte meine Rap-Karriere auf. Aber Mitte der 90er hatten wir auch gar nichts mehr miteinander. Was heißt zu tun?
Ja, du hast ja nie deine Texte geübt, das ist das Problem.
Ja, aber ich schätze mal, er wollte nichts mehr mit mir zu tun haben.
Ja, klar, der hat dich rausgeschmissen, weil du deinen Text gelernt hast.
Ich bin eigentlich von zu Hause aus schon sehr elektronisch geprägt. Und mir, weiß nicht, ob es so war, aber ich erinnere mich, wir waren dann noch auf so Schulpartys, auf irgendwelchen Partys zusammen. In der Borsigallee gab es mal so eine fette Party und so weiter. Und ich, jetzt mag ich, das mag jetzt völliges Klischee sein, aber damals war es so, hing auch mit Hormonen zusammen, diese ganzen Partys und Hip-Hop, es gab immer Schlägereien. Das war nicht meins. Und ich war elektronisch auch geprägt. Ich bin dann irgendwie ich bin eigentlich mehr Techno, Elektro und so weiter. Deswegen bin ich auch gar nicht mehr mit Jui. Wir haben uns einmal, zweimal im Jahr gesehen. Gute, wie geht's? Und, was machst du? Und mehr war dann auch nicht mehr. Also
wir hatten schon noch ein bisschen was miteinander zu tun. Wir hatten schon noch ein bisschen was miteinander zu tun. Das war auf jeden Fall so, dass wir Anfang der 90er, ich sag mal so, nachdem ich mir den Fuß gebrochen habe und nicht mehr so oft mit, dass wir nicht mehr zusammen alles skaten konnten, haben sich unsere Interessen von der Musik her halt, also ich meine, du bist geskatet und hast natürlich auch Musik gehört. Ja. Natürlich haben wir da dieselbe Musik gehört, aber man, wie gesagt, so mit 13, 14, 15 entwickelst du dich halt auch so. So. Ja. Und ich sag mal so, die Hälfte unserer Skate-Crew hat sich für die Techno-Seite entschieden, also wirklich Techno. Und ich so der Einzige
eigentlich... Du darfst auch laut schreien, Flo.
Ich so der Einzige auf der Hip-Hop-Schiene. So, ja? Das heißt, also... Ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber unsere Freundschaften haben sich halt, und die Wege haben sich halt getrennt. Wegen der Musik damals, ganz einfach. Mhm. Weil es einfach...
Die Interessen, ja.
Ja gut, da hängt ja auch viel dran. Ne? Das heißt, theoretisch, du gehst in den Club, du gehst in den Club. Wenn man jetzt mal über Club reden
würde. Ja, der Jui ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, du wirst im Cookies-Rumgang haben. Ich war im Ohm. Also meine Freitage und Samstage sahen aus Ohm. Mit 16, 17 habe ich angefangen, da reinzugehen. Und ich erinnere mich noch, ich war 17 und wir wollten freitagsabends ins Ohm, wie immer. Aber irgendwie waren, ich weiß nicht, ob es von der Stadt welche waren, irgendwelche Securities oder so da. Und die Türsteher, die mich eigentlich so kannten und immer durchgewunken haben, der hielt mich auf einmal und sagt, na Abend, wie alt bist denn du? Und dem Türsteher zu sagen, ich bin 18 oder 19. Ja, ich habe gesagt, mit vollem Stolz, 17. Dann sagt er, ja, sorry, nee, heute nicht. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich halt immer unterwegs war, sagt, ja, dann gehen wir halt ins XS. Das war ein Club unten unterm
Theater.
Unter der neuen Oper oder Theater am Willy-Brandt-Platz.
Mhm. Ja.
Ein Club, und der war rein, das war dann mein Feuer, der war Breakbeats, Drum and Bass. Darauf zurück, ich liebe Schlagzeug als Instrument, ich liebe Beats. Ja. Und das waren dann, also ich war Omen XS und er war, was auch immer die Hip-Hop-Clubs von damals waren.
Ja.
Ja. Genau.
Da kam das eine zum anderen. Irgendwann mal habe ich mich dafür auch natürlich interessiert, Beats zu machen, dass ich meine Eltern genötigt habe, dass sie mir endlich mal einen Sampler kaufen und einen Atari ST.
Ja, Mann. Ganz kurz. Du sagst gerade, der Abend in der Batschkap ist, genau, Publikum hast du nicht mehr so ganz im Kopf, aber ist ja anscheinend ganz gut gelaufen.
Ja, ich hatte Spaß auf jeden Fall, sagen wir mal so.
Ja, ey, und am Ende
bist du... in seiner Blase, ja, ich hatte Spaß.
Ja. Keine Ahnung, okay. Die anderen also mal ganz kurz.
Ich hatte aber Spaß.
Ich sag mal so, vielleicht ist es heutzutage so ein bisschen anders, genreübergreifende oder man sagt ja open-minded heutzutage, dass die Leute so ein bisschen, ne? Und Rock am Ring ist auch nicht mehr nur Rock, ne? Wie es damals
wie
halt war.
Wie die Musik in Siggis Jukebox.
Genau so, genau.
Crazy,
ja. Genau. Und, ja, aber ganz ehrlich, so, wenn du damals in der Batschkap an einem Rockabend Hip-Hop aufgelegt hast und das alles gut gelaufen ist, dann ist alles super. So.
Ja, ich meine, im Endeffekt war es natürlich nicht mein Zielpublikum und war für mich auch nicht so, oh, ich habe da einen gesehen, so, den können wir auch mal bei uns im Hip-Hop-Club spielen lassen. Also ich habe da, das war das erste und einzige Mal, dass ich im Club gespielt habe, es war 95, das weiß ich noch ganz genau. 95, nein, 94, Entschuldigung, 94 war das.
Ja.
Und danach war ich halt einfach nur noch so für mich zu Hause DJ. Bis ich dann irgendwann mal 98 zu oft im Nachtleben war und irgendwann mal Kalif und Chubbs halt irgendwie mal so kennengelernt hatte. Ja? Und dann kam
Chubbs ist DJ
Chubby B. Chubby B.
DJ Chubby, oder?
Nein, ne, Chubby B, genau.
DJ Chubby, ne?
Genau.
Heute Schauspieler.
Wollte ich gerade sagen, ja, heutzutage Theater sogar,
ja,
oder?
Ja, Theater, genau. Ist ja richtig, ja.
Genau.
Theaterbetreiber,
Besitzer. Ja, das ist ein
Wahnsinn.
Theater. Genau, der hatte mich dann irgendwann mal bla bla bla, immer, wir haben uns halt näher kennengelernt, mal geredet und dies und das und jenes. Und dann hat er mich erstmal in dem Leben irgendwann, der war Resident im Nachtleben freitags mit dem Kalif zusammen. Und entweder dann habe ich da das erste Mal gespielt oder hat man und er hatte natürlich auch noch die Koordination im Cookies Dienstags Reunion. Ja.
Hieß die schon immer so, die Party?
Reunion?
Ja.
Dienstags?
Schon, ne? Ja. Immer Hip-Hop-Party, ne?
Ja.
Genau.
Ja. Genau. Die unter anderem gemacht wurde von Robert Hoffmann.
Ja.
Ne? Hatten wir ja schon mal drüber geredet. Habt ihr schon mal drüber geredet? Ich glaube, mit. Was war das? Costa?
Ja. Ich glaube, Wiegand.
Wir hatten hier so
Wiegand. Ja, Wiegand.
Ein paar Opium-Leute.
Genau, genau. Die haben dann später das Opium gemacht. Ganz genau. Genau.
Ja, genau.
Also,
ja, die Welt ist klein.
Genau, das war das Reunion.
Dienstags
und
Cookies.
Ja, stimmt. Haftbefehl, Zitat. Dienstags sind Cookies, keine Ahnung.
Montags sind Odeon, Dienstags sind Cookies.
Ja. Ja. Sagt er.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das, da war dann so 98, war da mein DJ-Einstieg im. Ja, in die Clublandschaft, in die Clubs von Frankfurt.
Du warst, ich weiß nicht, ob man sagen kann Resident, aber du hast auch im Opium aufgelegt.
Ja, ich war da Resident.
Du warst Resident, ne?
Ja, natürlich. Ich habe die Fridays gespielt, die Baller-Partys habe ich gespielt.
Da schließt sich der Gleis.
Die Samstage habe ich gespielt.
Das Gleis.
Ich lerne heute auch was Neues.
Siehst du?
Ja, siehst du,
Flo. Über Sigis Bar habe ich gelernt, was die Baller-Partys sind. Das war der Vegan, glaube ich. Ja, ja.
Vegan die Boilers.
Ja, und Fridays.
Und Fridays. Der Mann hier links von mir da auch immer.
Guck mal, das Ding ist halt, Flo, wenn du halt in irgendwelchen Underground
Elektro-Shopping bist. Wollen wir es doch mal Klartext sagen. Wenn du die falsche Musik gehört hast.
Mit Leuten mit Staubsauger auf dem Rücken und Warnweste.
Und Gasmasken.
Und Gasmasken.
So wie die sonntags, mittags irgendwo in der Innenstadt rumgetaumelt sind.
Genau, genau.
Ja. Genau, genau. Wenn wir rausgekommen sind aus dem Cookies oder aus
seid
dem
ihr reingegangen.
Dann seid ihr erst reingegangen.
Ja, ja,
oder
ja.
Wieder reingegangen.
Wieder reingegangen.
Was ist das?
Ja. Die waren immer noch da. Also das war das U, da könnt ihr auch gerne nochmal die zweite Folge hören.
Die haben uns beim Bäcker getroffen. Und dann dachten wir so, wir gehen jetzt heim, wir gehen jetzt los.
Ne, die gehen wieder zurück.
Die haben ja, genau, wieder zurück.
Die haben nur Pause gemacht.
Die haben sich eigentlich nur einen Stempel geholt, abends um 11. Weil sie wissen, morgens um 8 oder so, das wollen sie endlich mal.
Die Sache ist ja die, haben ja wirklich freitagsabends angefangen und sonntagsmittags aufgehört.
Das war wirklich so. Das war bei mir nicht so. Da bin ich auch meinen Eltern ganz dankbar. Da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, wie ich meine. Ja, so ein bisschen. Meine Mutter war immer so ein bisschen Spaß kannst du haben und sowas. Ja, also die haben mich auch immer gelassen. Ich weiß, mein Vater war auch immer so, der gesagt, soll ich dich irgendwo abholen? Ja. Und dann, wenn ich dann morgens um 5 hole mich ab, hätte das auch gemacht. Aber ich hatte Kumpels. Also in der Techno-Szene ist es ja immer sehr behaftet, ne? Mit ganzen Drogen, Pillen, den ganzen Kram. Aber ich hatte wirklich Leute, die ich kannte, die haben wirklich, ja, die sind freitags nachmittags aus dem Haus und kamen dann irgendwann sonntags abends heim. Meine Mutter hätte mich halt rumgedreht, glaube ich. Egal, ob ich 18 oder 20.
Wer hätte gute Geschichten erfinden müssen? Ich schlafe heute bei dem und danach bei dem.
Das war bei mir nicht so, ja. Also nicht, solange ich zu Hause gewohnt habe. Genau. Da sind wir wahrscheinlich bis dann morgens. Also ich war so bis morgens um 6 habe ich mir durchgehalten und dann bin ich heim. Dann wurde es mir auch ein bisschen zu abgedreht. Das gibt dann auch so.
Ja gut, 6 haben wir auch geschafft damals.
Ja.
Ich sag dir ganz ehrlich, meine Party, das glaubt mir wahrscheinlich keiner, der mich mal feiern hat, sehen hat, aber es ging damals los, zwar so mit meinen Fußballjungs, ich weiß nicht, ob die, oh jetzt muss ich gucken, wie der Laden hieß, oh je. Paramount Park.
Ja, das ist ein Dings gewesen da.
Rödermark. Ja genau, da war ich 18 und ob ihr es glaubt oder nicht, ich war immer der Fahrer, weil ich nichts getrunken habe.
Ja, ich auch, genau. Und
dann bin ich mit meinen Jungs, sind wir da hingegangen, allerdings im Cotton Club, nicht in den großen. Da bin ich nur rein, um mal kurz die Lightshow zu sehen, weil es nicht meine Musik war. So, aber wir waren immer im Cotton Club und dann immer, also ich habe auch gar nicht getanzt, ich habe immer, weil die Musik war geil. So, ne, und dann habe ich da immer gechillt, ein paar von meinen Fußballjungs, die haben was getrunken und dann habe ich die immer wieder nach Hause gefahren. Und dann war es halt morgens um 6 oder sonst irgendwas, ne. So, das war so mein erster, weil ich war ein Spätstarter, dann sag ich mal. Hab dann später nachgeholt.
Ja,
dich hat keiner gefragt. Nein, aber das war so wirklich, das war so mein Club-Ding. Fing wirklich mit 18, Autofahren, Paramount Park, Cotton Club. Das war so, aber das war wirklich dann auch wegen Musik hören. Mhm. Ne, die anderen haben dann getanzt und das war alles nicht so mein Ding. Vorher waren wir in der Sahne. Meine Grüße geht raus an Alex Krebs, mein Mannschaftskapitän aus der A-Jugend. Okay. Nee, Sahne ist das praktisch das Clubhaus von Concordia Eschersheim auf der Eschersheimer hinter der Shell-Tankstelle.
Ah, ja. Ach, da oben.
Und das Witzige ist, und jetzt mache ich einen richtigen Exkurs, das hat mein Vater mit aufgebaut, weil er ganz früher bei Concordia Eschersheim gespielt hat. Nee, aber das war später so eine Kultkneipe. Und dann haben die da immer schon vorgeglüht und dann
Ach,
sind
da
wir halt
Dornbusch, da ist so eine Shell-Tanke und ein Fußballplatz
genau,
dahinter, ne?
Genau. Ja. Und da direkt vorne an der Straße, jetzt ist da nur noch so ein grünes C, glaube ich. Das ist das Ding und da haben wir immer gestartet und dann habe ich meine Jungs eingepackt und dann sind wir nach Rödermark
jetzt gegangen. Jetzt schließt sich vielleicht auch der Kreis zwischen uns. Wir kennen uns ja auch schon total lange,
ja,
nämlich
voll.
Ein Jahr, glaube ich, oder zwei.
Nee, es sind, glaube ich, schon länger. Das Kurz Corona-Jahr
kann
man
auch. Kurz vor dieser Shell-Tankstelle gibt es so kleine Buden, da war mal so eine Tomin-Videothek
genau,
und so weiter.
Ja.
Nebendran waren Karaoke-Laden. Den hat meine Frau 2-3 Jahre geschmissen. Es war nicht ihre, die war angestellt. Also falls ihr manchmal nach dem Fußball zum Karaoke sind gegangen seid.
Nee, man muss dazu sagen, ich bin Bockenheimer.
Achso,
okay. Kannst du Sigi
kein
fragen.
Kein Dornbusche.
Nee, ich bin kein, also ich weiß auch gar nicht, warum wir da gelandet sind. Nee, aber es war so eine Kultkneipe. Ne?
Okay.
So, nee, ich bin zwar, als ich auf die Welt kam, bin ich die ersten Jahre in der Hügelstraße aufgewachsen, bis ich 3 war. Und dann bin ich nach Braunheim gezogen.
Ja.
So eher Nordweststadt, Braunheim, die Ecke. Habe in Braunheim angefangen, Fußball zu spielen und dann später bin ich eigentlich Bockenheimer bis heute.
Bevor wir
aber Karaoke habe ich genau einmal, um den Exkurs zu schließen, mit dem Steve auf einer, wo wir zusammen gearbeitet haben, jetzt nenne ich den Namen mal nicht, aber wo wir zusammen gearbeitet haben in Sachsenhausen bei einer Weihnachtsfeier unseres Arbeitgebers.
Oh ja.
Da haben wir zu zwei Destiny's Child, Fashion Society und Backstreet Side.
Wir haben auch Fantastische 4.
Dann haben wir 2 gemacht. Das habe ich verdrängt.
Ihr habt nicht die da gesungen, oder?
Nee, ich glaube, wir haben gesungen...
Lass die Sonne rein.
Nee, wir haben...
Gott, das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass
die nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit dafür verbrauchen.
Ich weiß gar nicht, warum wir Destiny's Child gemacht haben. Wir haben einen großen Hit von den Fantastischen Vier auch nachgemacht. Ich glaube, das war.
Sie ist weg.
Nee, das war ja nur.
Hier, das war nur Tom
Dings. DJ.
Wie heißt der? Andy.
Beck.
Beck. Michi Beck.
Michi Beck, genau. Michi Beck. Nee, wir haben nicht die da gemacht, wir haben irgendwas was anderes groß von.
Das leugne ich hiermit. Daran kann ich mich nicht erinnern.
Also alle
Destiny's Child gebe ich zu, aber das andere nicht.
Aber auch schlimm, dass wir Destiny's Child als.
Aber Tommy, du hast eine Sache gesagt, das fand ich interessant, jetzt mal abgesehen davon, die Interessen. Weil ich in der Musik, also weil ich da sagte, ich mit Julie, wir hatten nicht viel Kontakt. Ich erinnere mich noch, als der Julie seinen ersten Sampler und sein Atari bekommen hatte, da war ich noch regelmäßig bei dir, weil du uns, ja nicht nur mir, da waren ja auch andere immer. Wir haben halt alle bei ihm irgendwie im Zimmer auf dem Bett rumgehockt und er saß vor seinem Atari und hat uns Samples vorgespielt. Wir waren total so, boah, das ist ja der Hammer. Und hat halt Beats gebaut und so weiter. Das war dann ab und zu. Aber weil du das gerade sagtest im Paramount Park, was mich immer fasziniert hat, und vielleicht könnt ihr mir das beantworten, der DJ ist irgendwie immer der König, ja, in jedem Club. Ich habe aber oft daneben dem Pult gestanden und war fasziniert. Gibt's den noch, den Light Jockey?
Ja.
Also im Ohm gab es, neben Sven Feth stand im Ohm ein Light Jockey. Ey, und ich fand es den Hammer.
Stimmt,
weil also Musik ist das eine. Aber wie der, wie auf einem Klavier, diese Atmosphäre da drin stand. Boah, der Light Jockey, das. Und deswegen war die Musikmesse, während der Jui sich Synthes angeguckt hat, konnte ich stundenlang vor irgendwelchen neuen Lightshows stehen, neuen Laserkonzepten und so weiter.
Das ja, ganz ehrlich, aber in Paramount Park, ich bin tatsächlich wirklich auch wegen dieser Lightshow ab und zu rübergegangen, um mir das mal kurz anzugucken. Das
ist Wahnsinn. Ja.
Hatten die nicht damals, der Röder, das Paramount Park, hatten die nicht die krasseste Lasershow deutschlandweit?
Ja, ich glaube nämlich auch.
Das war auch was ganz Neues und ganz fresh und ganz krasses Ding.
Genau. Ja. Plus, die hatten auch, und das war auch das Einzige, wo ich das jetzt erst kenne, später habe ich es woanders auch gesehen, die hatten immer so einen Laser in den Himmel. Den hast du schon kilometerweit gesehen.
Ja. Genau.
Draußen. Also du bist auf der Autobahn noch und du siehst, da hinten ist der Paramount Park.
Genau.
So, also das ist. Ey, die Zeit hat sich fast verdrängt, aber krass.
Nein, aber ich muss dazu sagen, genau, die hatten eine extrem krasse Lasershow, was aber auch immer zusammengewirkt hat, weil die halt den ganzen Raum mit Nebel vollgeballert haben.
Ja.
Und da wirkt dieser ganze Laserkram noch mal krasser. Ich muss hier ein ganz, also nee, für Paramount Park muss ich die Illusion nicht nehmen, weil das war krass,
da war
was die gemacht haben.
Muss ich ehrlich gesagt,
ich sag nur so allgemein mit dem ganzen Licht, aber ich habe ja auch die ein oder anderen Disco-Abende durchlebt.
Im Tanzlokal.
In den verschiedenen Tanzlokalen dieser Stadt. Und na klar, es ist wichtig, dass ein Club mit sehr, sehr viel und coolem Licht ausgestattet ist, aber es gibt auch mittlerweile sehr, sehr, also genau wie es bei der Musikmischpulte gibt, gibt es genau das fürs
Automatisiertes.
Es gibt viele automatisierte Sachen, aber es ist definitiv eine Kunst und ich wurde sogar mal ganz kurz dazu abgestempelt, ein bisschen auszuhelfen, weil ich genau wie du auch immer oft neben dem DJ rumgegangen habe. Mal kurz, weil der, glaube ich, der Lichtmann irgendwie mal kurz auf Toilette wollte oder irgendwie ein paar Drinks holen wollte.
Strobo drücken.
Soll ich irgendwas drücken? Und hat keine Ahnung gehabt, was mit diesem Mischpult los ist.
Hauptsache bunt.
Ich dachte, so sieht aus wie bei der Musik. Kriege ich irgendwie hin. Und habe auf irgendwelche Tasten.
Akkorde gespielt.
Ich habe Akkorde gespielt, genau. Ich habe einfach Akkorde gespielt und dachte, geil, boah, da drüben ist gerade rot angegangen. Geil, hier links.
Bis irgendwas Strobo-Licht angegangen ist. Oh,
und ich dachte, zum Glück, nee, genau, zum Glück nicht das Hauptlicht. Das war nicht über dieses Mischpult gesteuert, aber ist schon eine. Genau so eine Faszination für sich auch.
Genau, und das kommt mir das nämlich in den Kopf, weil das, wo es mir auch aufgefallen ist, außer wirklich im Paramount Park, weil es auch wirklich krass war, aber war immer, wenn wir mit Johnny im Velvet waren.
Ja, genau.
Da stand auch immer einer daneben und hat halt wirklich da, also nicht automatisiert, sondern der hat wirklich.
Mit der Musik.
Also wahrscheinlich war auch teilweise automatisiert, aber der hat irgendwie noch, der Johnny hat aufgelegt und der hat dann dazu das Licht gemacht und der war wirklich den ganzen Abend da, genau wie der DJ, hat er dort.
Es gab das hattest du, glaube ich, mal erzählt oder ihr beide, es gab so Abende bei euch im Opium, wo ihr gesagt habt, wenn so manche Lieder angegangen sind, dann hat der eine sich die Ärmel hochgekrempelt und der andere, also es gibt so. Ich weiß nicht, es gibt so ein paar Bilder im Kopf, also es gibt so Erinnerungen, die sind so ein bisschen eingebrannt. Und genauso ist es mit dem Licht, es gibt Lieder, so eins, zwei Lieder habe ich noch im Kopf im Ohm. Und da weiß ich noch genau wie heute, wenn das Lied angefangen hat, das hat ein längeres Intro, welche Lichter sind angegangen, ja, also was wurde benutzt und also, oh je. Okay, ja, gut. Du bereitest dich hier gerade vor.
Für die Zuhörer, die es nicht tun, genau, sein Handy gezogen.
Ja, so, weil wir gerade über Opium geredet haben, ja, und ich habe hier gerade so ein, zwei Opium-Fotos. So.
Ah, da bin ich nicht drauf.
Oh, nein, ja, das bist du nicht. So, einer von den beiden bin ich, der andere ist Teddy O.
Teddy O.
Das andere bist du.
Ja, Mann.
Kein Wunder, dass ich mich nicht dran erinnern kann.
Und, also, was natürlich geil wäre,
dann. Hat er dann noch Schnurrbart getragen, oder?
Wow. Was natürlich geil wäre, Chewie, wenn die. Das bist du auch, du.
Das, ne, bin ich, ja.
Geil. Das ist auch ein Opium.
Das ist,
da
das ist jetzt fies für die Hörer.
Nee, aber nee, ist nicht fies. Wenn, falls der Chewie uns diese Bilder zur Verfügung stellt, würden wir natürlich gerne. Das ist Shaquille O'Neal.
Oh, das war mehr als Thema hier.
Ja, ja, das genau,
war geil.
Shaquille O'Neal im
Opium. Du bist der Erste, der das Foto mitbringt. Vielleicht können wir das wirklich dann
das auch mal. Das war an dem Abend. Das war so geil. Das war so geil, Jungs.
Ich wusste aber ja nicht. Ich
kann
mir
das kurz klären. Kannst du uns diese Fotos zur Verfügung stellen, damit wir die zu eurer Folge in der Story posten, ja, können, gerne, damit die Zuhörer die auch sehen können?
Ich da bin da nicht auch von mir aus. Macht, nimmt sie.
Flo sagt, hiermit ist
es. Ja, ja, hiermit ist abgesegnet.
Kannst du gesagt, Chewie war nur Stylist und DJ und, genau, und Textschreiber, aber du bist der Anwalt.
Ich mach die rechtlichen, ja, Sachen. Ja.
So, also, dieser Abend, als Shaquille O'Neal im Opium aufgetaucht ist, habe ich wirklich gerade auch gespielt an dem Abend.
Das ist wirklich eine Legende so für viele, ne?
Hab ich, ja, ja, voll. Ich habe da gespielt im Opium und damals, das war nach dem Umbau. Es gab zwischendrin mal einen Umbau vom Opium. Der DJ war sonst immer vorne im vorderen Bereich, an, ja, der Ecke, so bevor du in den großen Raum hinten reingekommen, genau, bist. Dann wurde es umgebaut. Der DJ ist ganz hinten, hat man eine Bühne hingestellt. Der DJ war hinten auf der Bühne, das heißt, du konntest von hinten bis vor zur Eingangstür gucken. Ja.
Genau.
Ja, genau. So. Und auf einmal denke ich mir so, was ist denn das? Du siehst so Menschen und irgendwo zwischendrin so einen einzigen, der über alle hinausgeschaut hat, ja, der dann so hintergelaufen ist. Ich, so, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gestanden habe. Ich so, ey, was ist das? Wer ist das? Ja, auf einmal steht Shaquille O'Neal da drin. Ja. Das war schon echt ziemlich geil.
Ich glaube, du hast Tränen in den Augen ein bisschen, ja, gerade.
Nein. Aber nein, das Ding ist, und das muss ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ich glaube, ich war an dem Abend nicht da, aber ich glaube, der Chewie ist jetzt der Vierte oder so, der an diesem Abend da war und seine Geschichte erzählt und wie beeindruckend es für ihn war. Ich glaube, wenn wir den Fünften hier haben, der darüber redet, dann müssen wir auch Shaquille O'Neal endlich mal einladen und seine Sicht der Dinge sagt so, ja, war voll der komische Abend, ich bin dann in den Club rein, die haben alle geguckt wie Autos. Und
die waren alle voll klein.
Der wird auf dem Foto verlinkt, das habe ich rechtlich geklärt. Könnt ihr auf dem Foto verlinken, der wird dann schon kommen.
Geil.
Ja, aber den Teddy O können wir vielleicht, wenn wir dann mal nach Köln fahren mit Sigi oder so.
Ja, stimmt. Teddy O würden wir auch gern mal hier, ja, haben.
Aber das ist krass. Vielleicht wollen wir mal eine Runde Getränke, genau, bestellen.
Mal eine Runde Getränke? Ja.
Ja, und dann vielleicht mal Richtung Skateboard.
Ja, vor allem
juckt schon die ganze Zeit.
Sigis Frage kommt dann.
Genau, oh, sehr gut.
Machen wir,
ja,
so.
Ja. So, wir sind zurück aus der Pause. Wir haben Getränke, alles ist super.
Wir endlich.
Wir sind stehen geblieben, während Flo verschollen in...
Am Lichtpult stand.
Am Lichtpult stand. In irgendwelchen Underground Elektrobeats und... nee, wie hast du es genannt? Drum and Bass Beats.
Ja, ja, da, wenn ich oben nicht reingekommen bin, dann im XS, ja.
Hat quasi Chewie seine DJ-Karriere begonnen?
Ja, so in dem Dreh. Also ich glaube, ein bisschen zeitversetzt so. Ich glaube, das war so, wo Flo ins XS und so weiter gegangen ist, das muss so, ich sag mal so 94 bis 96 irgendwie gewesen sein. Ja. Da war ich eigentlich noch nicht präsent, so präsent in Clubs. Ich habe zwar hier und da mal auf irgendwelchen privaten Geburtstagspartys gespielt von Freunden und Freundinnen, aber nicht in Clubs großartig. Das kam erst 98 irgendwann mal, wie gesagt, über Khalif und Chubby, die mich dann mal ins Nachtleben, glaube ich, ich weiß es nicht, ich glaube, es kann sein, dass wir, glaube ich, mal im Nachtleben so sowas wie einen Probeabend hatten, ja, wo es einfach, komm, den Abend machst du mal mit uns, so. Wahrscheinlich damit die einfach mal schauen können, ob ich auch auflegen kann oder nicht. Ja? So, und dann irgendwann mal kam irgendein Anruf, so, ey, hast du heute Abend Zeit? Ich habe keinen Bock, heute Abend alleine im Cookies zu spielen bei der Reunion Party. Willst du kommen? Ja, klar, natürlich. Ich bin zwar mitten in meiner Lehre und muss morgen früh zur Arbeit, aber egal, ich komme. Ja, so, und dann habe ich dann das erste Mal im Cookies gespielt, 98. Und seitdem bin ich, ich sag mal... ja, in Frankfurt als DJ unterwegs. Also das ist jetzt hier was, 23-jähriges Jubiläum sozusagen.
Stimmt. Aber um ganz kurz die Frage zu stellen, du hast nie nur vom DJ-Sein gelebt, ne?
Doch. Ja? Das kam auch, ja. Also ich habe so bis 99 habe ich meine Ausbildung gemacht.
Ja.
Ne? Muss man ja noch, ne? Weißt du, wenn du noch bei Mama und Papa wohnst, ne? So, mein Jung, ne? Hauptsache, du hast was gelernt. Das musste ich halt schon machen. Bis 99 habe ich meine Ausbildung gemacht.
Als Bäcker.
Als Bäcker.
Ist das wirklich so?
Nein.
Flo, da wird's auf. Flo kommt immer auf Krieg von der Seite rein, weil es verteilt falsche Wahrheit.
Nein. Ich habe Kommunikationselektroniker gelernt.
Okay.
Bei den Stadtwerken in Frankfurt, heute Mainova.
Ja.
Und dann hatte ich so einen Projektjob am Flughafen. Habe aber auch in der Zwischenzeit immer sehr viel Beats gemacht und so weiter. Bis irgendwann mal. Ich glaube, darauf willst du vielleicht hinaus gerade. Der Wiegand mich gefragt hat, hast du nicht mal Bock, einen Remix für einen Illmatic zu machen?
Ah.
Ich so,
okay, aber da hat Wiegand noch bei
3P.
3P gearbeitet, ne?
Ja.
Okay.
Ich so, ja klar, gerne, gib mir die Vocals. Dann mir die Vocals gegeben, habe ich einen Beat drunter geknallt. Ja, das geendet ist das Ding so, dass es wohl nicht der Remix wurde, aber Costa fand den Beat geil.
Aha.
Ja, und dann habe ich mit Costa aufgenommen. Wir hatten damals 99, 2000 gab es ich und meine DJ-Freunde Kalif, Chubby, Kitsune, Biz und noch im Hintergrund noch der BA, der nicht DJ war, der war eher MC. Haben wir zusammen das Starting Lineup Label gegründet. Ja. Also, das war ja unser DJ-Kollektiv, mit dem wir halt auflegen gegangen sind, als Crew oder nur zwei oder wie auch immer. Und da hatten wir, damals haben wir uns ein Studio auch zusammengeschustert, gebaut. Und da habe ich damals Costa aufgenommen für einen Song, der dann auf der Evolution rauskam.
Mhm.
Diesen Sampler, kennt ihr?
Ja, klar.
Ja? So, ja.
Sampler von 3P war das, ne?
Genau, es war ein Sampler von 3P.
Genau.
Genau, da kam zeitgleich die Revolution, das heißt, das war so das Best-of, Greatest Hits mäßig. Genau. Und Evolution war das alles, was ab 2000 neu kam. Ja? Da war Xavier drauf.
Die neuen Künstler, die kommen sollten.
Genau.
Oder die jetzt neu waren auf dem
Genau. Und da habe ich einen Song mit Costa drauf.
So, Grüße an Wiegand. Googelt doch mal, was für ein Song das ist.
Der heißt Repertoire.
Repertoire, ja.
Repertoire.
Sagt nur.
Ja klar, natürlich kennen wir den. Der Flo wollte noch was sagen, oder?
Ich?
Ja.
Nein.
Du bist gerade mit dem Lichtpunkt beschäftigt.
Ich will nicht schon wieder reingrätschen. Also so. Mich hat so ein bisschen was beschäftigt. Aber erzähl mal weiter erstmal.
Mach dir mal.
Ah ja, genau. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich nur vom DJ-Sein gelebt habe. Ja, nachdem diese Sache mit Costa dort passiert ist und lief es eigentlich halt auch beim Auflegen ziemlich gut. Da habe ich meinen Job hingeschmissen. Ich habe gesagt, jetzt mache ich mich auf selbstständig und mache nur noch Musik und leg auf. Ja, in der Zeit, das war 2000, weiß nicht ganz genau, 1. April 2000 habe ich mich selbstständig gemacht, was ich immer noch bin. Und damals habe ich dann versucht, vom Auflegen oder Beats machen irgendwie zu leben. Beats machen hat nicht so weit gereicht. Auflegen war das bessere, schnellere Geld. Ja, das war sicher auf jeden Fall.
Ja.
Ja, du hast jedes Wochenende Geld verdient. Und seitdem, da habe ich dann echt versucht, nur vom Auflegen zu leben. Was aber irgendwann mal so, ging das halt einfach nicht mehr. Ja? Also das war cool, aber es war nicht so, okay, du bist jetzt hier Anfang 20, so, da muss schon ein bisschen was passieren oder nicht. Ja? Also man muss ja irgendwie so, ich wollte auch irgendwann mal von zu Hause ausziehen und so weiter. Ja? Das war dann natürlich mit diesen paar Euros, die man da beim Auflegen verdient hat, nicht wirklich möglich. Euros, ja doch. Nee, D-Mark waren es noch damals. Es waren noch D-Mark-Zeiten. Genau, es war noch zu D-Mark-Zeiten.
Ja,
nach 2000.
Genau.
Und aber wir hatten also schon echt eine große Zeit damals. Cookies, also ich war Resident im Cookies, ich war Resident im Opium, im Goldfisch. Wir hatten öfters mal in
Goldfisch.
Ja. Da war ich auch Resident, ja.
Als Gast an der Bar, ja.
Grüße an Tolga, danke. Für den geilen Long Island.
Oh ja, ja.
Und ja, Long Island, das war auch mein Stammdrink im Opium.
Das waren meine letzten Worte im Goldfisch. Mein letzter Zehner. Tolga, mach einen guten. Alles klar, danke, ciao.
Dann kann ich irgendwann gehen.
Ja, also das war das so, wo ich da damals halt nur von gelebt habe. Das ging so bis 2002, 2003. Da hatte ich so ein bisschen die Schnauze voll vom Musikmachen und Auflegen. Bin bei Starting Lineup ausgestiegen. Hab eigentlich anderthalb Jahre Pause vom Auflegen gemacht. Hab anderweitig Geld verdient. So sozusagen als zweite Schiene oder eigentlich als erste Schiene damals nur. Und dann irgendwann 2004 habe ich dann wieder angefangen, hab ich samstagabends mal in der IMA Bar aufgelegt.
Ja.
Ja. So als Background hat er da, es war ja kein Club, es war ja nur Bar.
Genau.
Ein bisschen auflegen und so. Und von da aus bin ich dann zu den Bristol Partys gekommen. Nightcrawler Bristol Partys seit 2004. Ja. Und dann hat sich das alles weiterentwickelt mit allen möglichen neuen Clubs, Bars, Geckos, Cain & Abel, Rumors.
Wollte ich mal gerade sagen, ne, man kann dich jetzt noch im Geckos bist du auf jeden Fall.
Wenn Corona mal den Donnerstag wieder freigibt, ja. Genau. Ja, im Geckos, ja.
Geckos und Rumors auch, ne?
Na, Rumors nicht mehr. Was habe ich denn noch alles gemacht?
Apartment?
Genau. Ich habe in der Zeit.
Da habe ich Joey einmal besucht.
Apartment? Apartment kennt ihr zwei wahrscheinlich auch ziemlich gut.
Apartment kennen wir sehr gut.
Aber
ich glaube, der Flo war noch einmal da, weil es da kein Lichtjockey mich gut gab.
Ich weiß gar nicht warum, aber ich war einmal. Wie gesagt, der Joey und ich hatten über diese ganze Zeit immer nur so einmal im Jahr fast. Entweder war es ein runder Geburtstag oder sowas, ja, und dann hieß es, Joey wird 30 oder sowas. Klar, bin ich da dabei. Dann haben mich dann immer die Leute um den Joey rum kontaktiert. Also man kennt sich ja doch noch irgendwie. Und entweder es war seine Partnerin oder irgendein Kumpel hier. Irgendwas Besonderes. Und dann war ich nämlich im Apartment einmal und wir haben uns getroffen. Einmal, da hat ein gemeinsamer Kumpel von uns eine Release-Party gehabt im Tanzhaus West.
Genau.
Da hatte Joey übrigens Techno gespielt.
House.
Okay, ja. Also elektronische Musik.
Flo, du machst dir Feinde bei uns.
Ich weiß, du merkst gerade, ja. Aber der Raum war proppenvoll, das weiß ich noch. Ja.
Ja.
Der Raum war proppenvoll.
Ich war damals noch von, wann waren das?
Man muss ja sagen, man entwickelt sich auch als DJ
natürlich,
weiter. Ne?
Natürlich. Also wie gesagt, ich habe ja damals...
Open-minded.
Ich habe ja damals eigentlich nur Black, also Hip-Hop, R&B gespielt, Rap, R&B. Dann hatte ich ja diesen eineinhalb Jahre Break und danach habe ich eigentlich eher so Dance-Classics viele mit eingebaut in mein Set. Ein paar neue Rap-Sachen, ein paar neue R&B-Sachen. Bis dann irgendwann 2003, 2004 konnte man dann endlich mit einem Rechner auflegen.
Ja.
So, und da gab es natürlich auch ganz andere Einflüsse. Ja? Das heißt, da habe ich auch sehr viel so Mashed-Up-Zeug gespielt. Das heißt, ich habe eigentlich, keine Ahnung, da hat man mal einen Planet Rock Drumbeat genommen und hat irgendeinen klassischen Rock-Song drüber gemixt. Also das gab es schon als fertigen Edit und so weiter. Und ich habe auch sehr viel in diese Richtung gespielt. Ja? Damals habe ich dann auch, ich sag mal, einen Resident-Job im Apartment gehabt zum Beispiel oder im Cocoon mit DJ Catch zusammen.
Ja.
Haben wir das Micro oft auseinandergenommen.
Micro war der kleine Raum.
War der kleine Cocoon. Raum.
Ja. Genau, hinter dem DJ-Pult und wir davor.
Auch als Hip-Hop-Raum bekannt eigentlich, ne?
Genau, was das Restaurant war bis 11, 12 und genau. Dann wurde das der Hip-Hop-Raum. Genau. Genau.
Ja. Genau. Das Geile ist, ich wusste nie, dass das Micro heißt.
Mhm. Jones, das war immer der kleine Raum.
Ja, genau, also wir gehen in den Hip-Hop-Raum oder wir gehen in den kleinen Raum. Aber ja, Micro.
Das war's, Micro. Also,
genau.
Ja, so früh war man da.
Ja, stimmt.
Ja, und seitdem bin ich halt, viel in Bars habe ich gespielt, auf großen Veranstaltungen, auf viele Firmenveranstaltungen. In den letzten vier Jahren, nachdem das Apartment 2016 war ich 9 Jahre Resident im Apartment, zugemacht hat, bin ich dann irgendwann mal ins Legends dazugestoßen, zum Sadi.
Genau.
Ja, das das sind so meine Sachen gewesen. Jetzt zurzeit spiele ich jetzt, da wir wieder spielen können, so ein bisschen bin ich jetzt öfters im Noah zu hören.
Im Noah?
Ja, beim Hassan, genau.
Wo ist das?
Beim Hassan, an der Welle.
Ist eine Bar auch?
Ist eine Bar. Und ja, da war ich jetzt die letzten zwei Wochenenden.
Welle heißt...
Hinter der alten Oper ist das. Hinter der alten.
Ja, ich weiß, aber das ist so... Die Welle, Welle, das ist das Bürogebäude, das heißt
genau,
Welle.
Genau, dieses Büro, dieser Bürokomplex so, heißt die Welle.
Ja, genau, das heißt die Welle, weil es so geformt ist, ne? Und da ist eine Bar unten drin?
Ja, genau. Das ist Hassan, seine Bar. Und dort.
Und dann, wenn es wieder geht, Geckos vielleicht...
Ja, wäre
ich war,
natürlich.
Ich war, glaube ich, einmal da, als im Geckos war. Ja? Das war sehr schön, ja.
Okay, ja, Donnerstag ist auch eigentlich immer sehr entspannt. Man kann auch abseits des Mainstreams spielen.
Ja, genau. Das war
wofür ich ja auch ein sehr ein Fan bin, ja. einfach auch mal Sachen zu spielen, auf die ich Bock habe.
Ja. Ich bin ein bisschen stolz. Ich war jetzt scheinbar auch öfters im Geckos als der Steve.
Ja,
ja, das war, ja,
definitiv.
Ja,
ja. Weil ich kann dann auch immer mal ein Freigetränk abstauben. Wenn ich neben dem DJ stehe.
Genau, und... Ja. Es war auch meistens irgendwie so. Ich glaube, wir hatten sogar schon, nachdem wir uns, da kommen wir gleich drauf zurück, wie wir uns ja eigentlich auch kennengelernt haben. Aber
Riesenstory.
Riesenstory.
Warte mal, da gibt es noch eine andere Story. Und zwar,
ja, Moment. Und zwar, wir haben zusammen gespielt.
Pass auf.
Jetzt geht's los. Und das weiß der Steve wahrscheinlich, da kann er sich nämlich mal gar nicht dran erinnern. Oh, ich kann mich noch dran erinnern, damals, Flo und ich, wir haben in Griesheim auf dem Schafberg immer abgehauen. Ja,
also der Jui wohnt, ist gleich Schafberg, für alle, die Schafberg ist eine Siedlung, eine Wohnsiedlung.
In Griesheim.
Klassisch Block, Wohnblockbau.
Die du aber auch kennst.
Natürlich. Und der Jui wohnt im Prinzip zwei Straßen hinter dem Schafberg.
Ja.
Und ich Telefon kriege gerade, der CJ ruft mich an, wollte ich nur sagen, der ist ja auch ein Gast hier im Podcast. Okay. Sorry.
So. Und also Jui wohnt im Prinzip zwei Straßen hinter dem Schafberg und ich wohnte zwei Straßen vor dem Schafberg. Das heißt, unsere, also die ganze... Früher, was hat man früher gesagt? Die ganze Posse? Genau. Also die ganze Gang, die ganze Clique hat sich immer auf dem Schafberg getroffen, weil viele von unseren Kumpels natürlich da gewohnt haben.
Das
und da hast du auch ein Connect hin.
Ja. Ganz kurz, was heißt denn, wenn man, genau, das haben die nicht immer gesagt, wir treffen uns auf dem Schafsberg. Das ist ja kein Berg.
Die Straße heißt auf dem Schafberg. Und wenn ich wohnte zwei Straßen weiter unten, es geht schon bergauf. Jetzt in Höhenmetern sind es wahrscheinlich 3,5 Meter. Aber ja, genau. Aber es ist. Die Straße heißt auf dem Schafberg. Also, nicht auf dem Schafsberg übrigens.
Man hat früher gesagt, lass uns mal hoch zum Feldberg fahren. Ja, okay. Wir treffen uns auf dem Schafberg.
Und was ich mal wissen wollte, du warst sehr oft dort. Ich habe dich immer in deinem weißen B-Corsa dort anscheppern sehen, mit dem fetten Ambush-Aufkleber hinten auf der Scheibe. Und das warst du.
Was ist denn das für eine Jahreszahl eigentlich? Von was im Jahr sprechen wir jetzt?
Oh, wann war das?
Okay, also jetzt nimmt der Chewie mir eine kleine Story vor. Ist aber nicht schlimm. Nee, ist gar nicht schlimm. Weil wir klären es dir einfach. Und zwar, genau, ich hatte damals einen weißen B-Corsa, das stimmt. Und ich hatte auch eine, ich will jetzt gar nicht sagen Rap-Crew, weil wir waren ja nur zu zweit.
Du kannst dich ruhig öffnen. Ich habe mich auch geöffnet.
Ich öffne mich gerade. Wir haben zusammen, ich habe damals einen sehr, sehr guten Freund gehabt an der Stelle. Schöne Grüße an den Toddy. Mit dem habe ich zusammen gerappt. Das war tatsächlich so der Anfang meiner Rap-Karriere, wenn ich so auch Beat machen Karriere und so, da habe ich mit ihm zusammen gerappt. Und unsere damaliger Bandname war Ambush. Genau. Und ich hatte einen riesen Aufkleber hinten auf meinem B-Corsa. Weiß, hat der Chewie recht.
Getönte Scheiben.
Getönte Scheiben, natürlich, klar. Und
Bassrolle oder Bassbox?
Ich hatte eine Bassrolle drin.
Okay. Kofferraum war voll.
War ja schon wichtig.
Kofferraum war voll.
Ist Rolle oder Kiste?
Nee, war eine Bassrolle. Kofferraum war voll. Und was auch noch wichtig ist, das ist dir vielleicht nicht aufgefallen, ich hatte damals, meine Stoßstange war die normal so mausgrau.
Ja.
Ich habe die schwarz lackiert und habe links und rechts unten zwei weiße Nike-Zeichen. Mit der Schablone drauf.
Okay, ganz stopp. Das ist dem Adi, das nicht aufgefallen.
Nein, stopp. Aber ganz kurz, es gibt Leute, die haben Nike-Zeichen tätowiert. Deswegen lieber auf der Stoßstange gesprüht als so.
Okay.
Ich hatte es gesprüht und tatsächlich hat meine Oma, aber nicht auf dem Schafsberg. Auf dem Schafberg gewohnt, sondern wie hieß denn die letzte Straße?
So, Schöffenstraße, das ist die sogenannte neue Siedlung, hieß die bei uns.
Genau, das wurde hinter dem Schafberg, hinter der Schafberg-Siedlung, wurde auch eine Siedlung hinten dran gebaut sozusagen. Genau. Das war die neue Siedlung.
Da war eine alte Wachstuchfabrik, die war abgebrannt. Da haben wir als Kinder gespielt in den Ruinen. Ja. Und die wurde irgendwann voll abgerissen und da wurde im Prinzip ein zweiter Teil Siedlung hinten dran gebaut. Deswegen nannte man das bei uns schon. Wo treffen wir uns? Schafberg oder Neue Siedlung? Ja. Neue Siedlung ist eigentlich nur die drei Häuser hinten dran. Naja. Ja, aber
es war auch so ein bisschen. Naja, es war nicht ganz Block, weil. Also ich weiß ja, nicht.
Nee, war das, nicht, Haus, das war jetzt nicht, was wir heute so dieser tiefste Ghetto-Sozialbau. Nein, überhaupt nicht.
Nee, also in dem Haus, in dem meine Oma gewohnt hat, das waren.
An der Straße dann entlang.
Genau, an der Straße lang, das waren alles, glaube ich, so dreistöckige.
Ja, ja, oder so Mehrfamilienhäuser einfach.
Ja, ja, war schon kleine
Blocks. Also Erzbergstraße oder Schöffenstraße?
Nee, er meinte wahrscheinlich die Häuser gegenüber von der neuen Siedlung. Die normalen Häuser, diese Mehrfamilienhäuser.
Ja, ja, ich weiß schon, wo du meinst.
Nee, es war keine Mehrfamilienhäuser.
Es waren dreistöckige Blocks.
Genau, du hast einen Hauseingang gehabt, links.
Richtig.
Drei Wohnungen hoch, ja, rechts.
Das ist die neue Siedlung, die war etwas flacher.
Und die hatten auch einen Innenhof oder halt einen Spielplatz drin.
Genau, war. In der Mitte. Ja. Genau.
Genau.
So. Und meine Oma, hatte, weil die im Erdgeschoss gewohnt hat, hatte die auch einen Garten hinten raus.
Da haben der Julie und ich uns kennengelernt.
Habt ihr zusammen gespielt?
Da haben wir zusammen gespielt.
Siehst du so?
In dem Garten.
Und deswegen hast du mich wahrscheinlich dort oft, also zumindest mein Auto dort oft gesehen, weil ich da teilweise hin und wieder war. Aber wir kommen gleich.
Es war so 95, 96, 97, irgendwann in dem Kreis.
So, und wenn du so
mir helfen kann, wann.
Also du musst ja schon mal mindestens 18 gewesen sein, weil sonst kannst du nicht mit
deinem Auto. Das war mein erstes Auto.
Ich habe 97 meinen Führerschein gekriegt. Ich bin 2 Jahre jünger als Steve. Das heißt,
ich glaube,
95 ist dann.
95? Warst du 18?
Nee, warte, stopp. Pass auf, ich habe Abi gemacht, 98.
Ja.
Abi 98 und da hat stehen weißen Corsa noch. Das heißt, es muss so irgendwann.
So, und jetzt kommt der Bogen, warum. Wir haben uns trotzdem nicht gekannt, aber ich kannte den Corsa wohl, weil 93 bis. Also sagen wir mal, so 91 bis Ende 90er war meine aktive Clubzeit. Also weggehen am Wochenende und so weiter.
Ja.
Und Ambush, jetzt weiß ich, ob ich so. Ambush war eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es der Name, der Projektname war oder der Titel von einem Hardhouse-Song, der eben oben lief. Hardhouse und IQ, das sind die klassischen Labels von Sven Väth.
Wow.
Und wenn du mit dem weißen Corsa mit Ambush hinten drauf rumgefahren bist, dann war das für mich eigentlich mehr so, hast du mehr so eine Techno-Karre gefahren.
Ja, nee, weil, pass auf.
Der Tui konnte es dann schon eher deuten, weil wusstest du damals schon, dass es die, dass es...
Ich glaube schon, ja. Ich hatte damals nicht so viel mit der Frankfurter Rap-Szene zu tun. Ich habe sie verfolgt.
Ich glaube, du wusstest, dass es mein Auto ist einfach.
Ja, ich kannte dich irgendwie um zwei Ecken so. Ja. Also man kannte Leute nicht mehr persönlich, also ich zumindest nicht. Ich war gerne
nur, wer da so durchfährt.
Ich war damals auch gerne eher so einer, der so ein bisschen im Hintergrund ist, war Hintergrund war
Faschist
und so. Ich sag mal so, ich war ein guter Beobachter, habe viele Sachen gesehen und so, aber ich hatte nicht mit jedem direkten Kontakt. Ich kannte die Frankfurter Szene, die habe ich ja seit. Wann waren das? 92, 93, seitdem es die ersten Jams gab im Saalbau Bornheim oder was weiß ich wo. In der Schmidtstraße diese fette Jam, die es gab. Mhm. Diese berüchtigte Jam, wo Berlin hier eingelaufen ist und die ganze Halle in der Schmidtstraße, die Kommunikationshalle auseinandergenommen haben.
Ja.
Und so. Also,
ich war nicht da, aber es ist.
Ich war auch nicht da. Ich kenne es auch nur vom Hören sagen.
Ne,
das, das waren so die Anfänge, als Is und Tone zum ersten Mal auf der Bühne Deutsch gerappt haben und alle haben. Dachte, alle haben Englisch gerappt und so, was wollt ihr denn hier mit dem Deutschrap und so weiter?
Ja. Nee, also ich muss da, ich glaube, also zu der Zeit, als ich dieses Auto gefahren bin und diesen Aufkleber hinten drauf hatte, ich würde nicht sagen wollen oder mir anmaßen wollen, dass wir da schon in der Hip-Hop-Szene in dem Sinne unterwegs waren.
Aber es waren die ersten musikalischen Schritte.
Safe, ja. Und dieser Name, ich darf jetzt an der Stelle nicht erklären, woher der Name kommt.
Gut, aber warum ihr den genommen habt? Ich meine, Ambush ist ja.
Nee.
Ambush ist ja Ambush kein Hinterhalt. Geheimes Wort, richtig, ja.
Ja, pass auf, aber als wir den Namen erfunden haben, und ich sag wirklich erfunden, weil wir haben Ambush nicht zusammengeschrieben. Wir haben das geschrieben A-A-M, neues Wort, B-U-S-H.
Ah, okay.
Es gibt eine Geschichte.
Ja.
Die kann ich hier nicht erzählen.
Ja, das ist okay.
Die kann ich hier leider nicht erzählen. Okay. Wir haben ja auch jüngere Zuhörer. genau, aber
ein paar Geheimnisse müssen wir schon haben.
Jetzt mal ohne Spaß, wir haben erst viel später erfahren, oder ja, dass es das Wort quasi mit einem A und zusammengeschrieben auch als englisches Wort gibt.
Ah, okay.
Na, also als wir auf diese Idee kamen, das als unseren Gruppennamen zu benutzen, wussten wir nicht, dass es
also, ihr habt euch ein Wort ausgedacht, da gibt es eine Story dahinter, genau, aber ihr wusstet gar nicht, dass dieses Wort im Englischen wirklich existiert, in einer anderen Schreibweise und eine Bedeutung hat.
Genau, so ist
okay.
es. Also unser Logo war damals oben die Schrift und unten drunter ein schwarzes Dreieck.
Ah, mehr sage ich jetzt nicht dazu.
Genau. So, auf jeden Fall. So, aber der Schuh hat recht. Deswegen war ich oft in Griesheim. Witzigerweise, ich sag dir ehrlich, ich krieg nicht mehr genau zusammen, wie lange, also oder ab wann meine Oma. Also meine Oma hat schon immer in Griesheim gewohnt. Ja. Ich weiß nur nicht mehr genau, wann sie in die, was haben wir gesagt,
Schöffenstraße. Ja.
Boah, ich, leider,
ist eigentlich peinlich. Neben dem großen Philipp-Holzmann-Wohnheim.
Ja, genau. Gegenüber war das Wohnheim.
Ja.
Genau. Und ich weiß nicht mehr genau, wann sie dahin gezogen ist, aber sie hat damals, das weiß ich auch noch, da war ich sehr, sehr klein, hat sie auf der quasi anderen Seite von
Griesheim
gewohnt. Und zwar, wo das, das gibt es immer noch, dieses große Hochhaus. Ich überlege gerade, welche Station das von der Straßenbahn ist. Ich glaube, die Ecke da.
Weil
die da
am Bürgerhaus, dieses Hochhaus, oder was?
Das, und dann gibt es noch eins.
Wobei, das ist doch schon fast
von der Wohnheim.
Nein, das Bürgerhaus?
Wo, nee. Nita hat ihr eigenes Bürgerhaus.
Nee, stopp, wir sind falsch.
Achso.
Also das Bürgerhaus gibt es in Griesheim.
Direkt am Bahnhof.
Genau, das meine ich nicht. Wenn du quasi weiterfährst und noch ein Stückchen
links rum.
Es ist noch Griesheim, verdammt.
Ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
Also für alle Zuhörer, ich glaube, wir sollten...
Wir sollten an der Stelle aufhören über... Nee, ich weiß, dass es Griesheim war, 100%.
Das klären wir mal nachher.
Das klären wir nachher später mal in Ruhe über Google Maps, genau.
Wie habt ihr euch nochmal kennengelernt?
Ja, dazu kommen wir jetzt.
Der Dewey hat dieses Fass aufgemacht.
Nein, pass auf,
ich finde es fast geil, weil das stimmt. Ich hatte einen weißen Corsa. Ich werde auch an dieser Stelle ein Foto posten von meinem weißen Corsa. Das habe ich noch in schwarz-weiß, wo ein sehr guter Freund von uns meinen Corsa putzt. Kurz vor einem Ausflug nach Scheveningen. Der hört ja auch zu. Das Foto werde ich posten an der Stelle mit dem schwarzen Corsa. Und ich glaube, Dewey, für mich oder... kann ich, glaube ich, für mich und Tobi sprechen. Wir haben dich eigentlich übers, ich sag's mal, Auflegen kennengelernt, weil du halt in den Clubs, in denen wir genächtigt haben, da aufgelegt hast. So, das also, ist, glaube ich, der
vom
Teil.
Vom Opium her, vom Foto her, hätte ich dich auf jeden Fall nicht wiedererkannt, aber dafür habe ich noch einige andere Bilder mit Dewey im Club. Im Clubs, im
ja, auf dem Foto, was wir noch hier posten werden, hätte ich den Dewey auch nicht mehr erkannt. Aber wir haben da auf jeden Fall...
Nee, aber die anderen so, also Apartment auf jeden Fall, Goldfisch auf jeden Fall und Legends später dann auch auf jeden Fall.
Aber haben wir Goldfisch-Fotos? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe da keine Fotos.
Ich hoffe, es gibt da keine Fotos. Nee, also es gibt da ein paar Fotos.
War das denn überhaupt Handyzeit, wo es Fotos gibt? Nee, oder?
Da ging es so ein bisschen los.
Diese Partyblitzer und diese Jungs
da. Die Jungs hatten dann später mal so, wann war das jetzt wieder, Rap-Soul-Zeit, die hatten da sogar mal eine Release-Party im Goldfisch. Ja. Das sind sogar aufgetreten.
Also wo
da
gibt es auf jeden Fall
Fotos. BMW-Haus auf der Hanauer.
Ja, neben der Tanke da.
Ja, oben drinnen. Das war ganz cool, weil die oben richtig geil...
Das war die Havanna-Bar.
Ah, ja, okay.
Das war ein schöner Club.
Ja, ja, mit Terrasse.
Mit, genau, Sommer.
Also Sommer war richtig geil.
Sommer plus, dass man halt... war die Terrasse ja dann noch die Tanzfläche.
Killer, ja. Und 96, 97 war das da.
Genau. Diese kleinen Tanzfläche vorne. Und manchmal war dieser Raum noch offen.
Genau,
wenn es voll war. Nebendran.
Da bin ich nie rein, der hat mir nie gefallen. Irgendwie.
Oder halt die Terrasse.
Oder die Terrasse. Die Terrasse war richtig.
Genau. Und
mit diesen Pyramiden, mit diesen Glaspyramiden, wo man unten ins Auto ausrufen konnte.
Genau, und als wir unsere Release-Party dort hatten, war die Bühne sogar auch draußen.
Ja, hinten. Also wenn du rausgegangen bist, direkt hinten, da war auch der VIP-Bereich.
Da war auch der VIP-Bereich, ja.
Ja, nee, daran kann ich mich auch erinnern. Das waren so die... Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo ich den Julius das erste Mal gesehen habe. Wo ich den Flo das erste Mal gesehen habe, das weiß ich.
Weißt du das noch?
Ja.
War auch ein dickes Ding, ne?
Ja, eigentlich. So letzte Woche bei... Nee, ich glaube, durch Corona ist es wirklich jetzt schon länger her.
Ja, 2 Jahre wahrscheinlich. Ich schätze mal, es gibt sogar noch ein Bild auf dem Handy, da könnt ihr uns darum gucken.
Nee, ich habe meine Kamera dabei gehabt, ich habe sehr viele Bilder gemacht.
Sogar. Das war auf dem Pumptrack.
Genau.
Pumptrack in Riesenburg war das.
Also den Steve um den Bogen jetzt oder den Kreis zu schießen.
Da habe ich meine Kids dabei gehabt.
Richtig.
Und dann habe ich, die waren glaube ich aber sogar noch mit Inlinern und so unterwegs. Und da habe ich sogar meine Kamera dabei gehabt, da habe ich schon ein Gruppenfoto gemacht.
Ganz
und so
genau.
Warst du da nicht ohne deine Kinder unterwegs?
Nee, die waren dabei. Einer war dabei.
Also einer, ich glaube, der Große war dabei.
Einer steht vor einem Gruppenfoto, ja.
Genau. Und dann ging das ja auch los, weil ihr auch vielleicht irgendwann den Bogen schlagen zum Skaten auch, aber das war so ein bisschen, wo er so das auch für sich entdeckt hat und daraufhin dann auch irgendwann hier vom Onkel Steve dann das erste Skateboard geschenkt bekommen hat.
Okay.
Und Da war er, aber ich weiß nicht, ob er da schon das Skateboard dabei hatte. Ich weiß auf jeden Fall, dass er Inliner dabei hatte.
Der Kleine. Also der Steve wollte mir mal weismachen, stimmt, dass wir uns vielleicht, ich sag jetzt mal, theoretisch über Skateboarden eine Verbindung schon früher hatten. Aber Steve, dich habe ich kennengelernt vor 2 oder 3 Jahren, ja, weil ich mit Dewey in Karlbach skaten war, im Park. Genau. Und der Dewey gesagt hat, da kommt noch ein Kumpel und seine Freundin.
Ja,
genau. Der Steve heißt der. Der hat sich irgendwie ein neues Board geholt. Ja, gut, ich bin der Flo, gut, ich bin der Steve. Und ja, fertig.
Der Steve hat mich irgendwann mal angeschrieben.
Das ist unsere grandiose Geschichte.
Und so begann eine romantische
Zeit. Ja, ja, das ist der Wahnsinn. Genau. Und der Dewey hat dann später, kennst du Steve nicht? So, nee. Ja, auch Musik und so. Und die haben früher Raps voll gemacht. Schon so, okay.
Schön,
ja,
für ihn.
Ja, geil,
schön für ihn. Hat er keinen, ja, Drum'n'Bass gemacht? Nee, da kenn ich ihn nicht.
Nee, genau. Was machen die so für Musik?
Ja. Nee, genau. Pass auf, lass uns doch ganz kurz, weil da kommen wir nämlich zu dem Thema,
genau,
die Frage vom Sigi einbauen.
Ja, bitte.
Weil die geht auch um das Skateboardfahren. Und da können wir, glaube ich, sehr gut den Bogen schließen zu der Story, wie auch ich wieder zum Skateboardfahren kam,
ja,
wie ihr dazu kamt und wie auch wir uns wieder getroffen haben.
Richtig.
Okay. Sigi. Du guckst gerade so.
Nee, ich habe überlegt. Ja, richtig. Ja, der Dewey hatte ja mit dem Skaten aufgehört und ich hatte auch aufgehört.
Ja.
Mit 16. Da war es durch bei mir. Da ging die Kniescheibe raus in der Rampe. Und dann war auch so, nie wieder skaten und so weiter. Dann ist man am Anfang ein bisschen vorsichtig. Und dann war Freundin und Familie, da war es erstmal vorbei. Aber Sigi soll mal fragen.
Ja, genau. Ich habe die Frage schon vorbereitet hier vom Sigi. Die werden wir natürlich hier an dieser Stelle in Top-Qualität einblenden anschließend. Aber hier ist die Frage für euch. Ich hoffe, ihr hört das richtig.
Gutes TV, der Sigi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, ich werde heute Abend ein bisschen später kommen. Weil ich bin noch ein bisschen unterwegs, muss noch ein paar Schnäpse holen und so, das ist alles irgendwie leer. Letzte Tage war viel los hier bei mir und deswegen muss ich jetzt mal Nachschub holen. Du hast mir ja gesagt, dass du die beiden Buben da hast heute Abend, gell? Von Old Man und Wheels. Ich habe mir mal angeguckt, was die da machen, weil ich dachte, es wäre so ein Motorradclub oder so. Klingt irgendwie so rockermäßig. Da habe ich gesehen, was die machen. Im Internet habe ich das gesehen. Und das trifft sich ganz gut, dass du die beiden Buben da hast. Vielleicht kannst du die mal fragen, was so ein Skateboard kostet. So heute so ein handelsübliches Skateboard halt. Nichts so extravagantes, wo du da irgendwie bei den Wettkämpfen mitmachst, sondern so für so einen kleinen Bub. Weil ich bin auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für meinen Neffe. Und vielleicht könntet ihr mir da mal was empfehlen, wo ich da hingehen kann, was ich da ausgeben müsste, gell? Also, dann sehen wir uns später heute Abend. Der Sigi.
Die meistgestellte, also ich weiß nicht, wie es euch geht, fast eine der meistgestellten Fragen in Bezug auf Skateboard, die ich krieg. Kollegen, du fährst doch Skateboard. Sag mal, ich suche da für meinen Neffen oder für meinen Enkel oder so. Wir suchen da was. Was kostet denn sowas?
Und jetzt kommen wir... Wir werden mit meinem Ansatz jetzt gerade nicht Sigis Frage beantworten können, aber ja, genau so war es, weil ich habe den Chewy verfolgt und ich habe gesehen, dass er wieder skatet. Oder ihr. Also, ne, aber genau, bei dir habe ich es gesehen. Und ich hatte auch wieder Bock. Und bei mir war genau das Ding so, dass ich habe wieder Bock, irgendwie Skateboard zu fahren, aber ich hatte keinen Bock, mir irgendwie so ein ich sage es einfach mal, neuartiges Deck zu kaufen. Ich wollte so ein bisschen wieder, ich habe gemerkt, okay, es gibt irgendwie noch die alten von früher, werden wieder
irgendwie
aufgelegt.
Irgendwie brauchst du wieder so einen Aufhänger. Was ist denn heute?
Genau. Ja. So, und ich will nicht das machen, was die Kids jetzt machen, weil das kann ich auch nicht mehr. Und
ja,
dann habe ich, glaube ich, einen Chewy angeschrieben und gemeint so, ey, hier, ich habe gesehen, hier Oldschool Skateboard und bla und so. Wo kriege ich denn sowas? Das war eigentlich,
ach,
das
ja,
die Frage, ne?
Ja, ja, ja.
So. So kam
ach, richtig, deswegen hast du gesagt, da kommt der Steve, der hat schon ein neues Deck geholt oder sowas.
Genau,
ja,
genau.
Ja,
der
ja,
hat
ja, ja
irgendwann gesehen, so, ich habe gesehen, Instagram so, hier, ich wusste gar nicht, dass du geskatet bist damals und so weiter und so fort. Und ihr geht ja voll oft irgendwo in so einem Park, in Karlbach irgendwie skaten. So, ich habe auch wieder Bock zu skaten. Wo kriege ich denn so ein Deck her?
Genau. Und was kostet das? Wieder Sigi.
Was kostet
genau,
so? Was muss ich denn ausgeben?
Dann habe ich ihn nochmal kurz beraten.
Ja.
Und,
sehr gut beraten.
Genau. Und dann irgendwann mal hat er gesagt, so, ja, sag mal Bescheid, wenn ihr wieder dahin geht. Ah, ja gut, klar, mache ich.
Also
dann ist er irgendwann mal aufgetaucht.
Ich gebe genau Sigi kurz noch die Antwort. Also es gibt ja so eine Rede. Inzwischen habe ich es geschafft, mir eine kurze Antwort zurechtzulegen. Ich sage immer, geh bitte auf keinen Fall in den Online-Handel deines Vertrauens. Du kannst für einen Anfänger, sage ich immer, 100 Euro, bist du gut dabei. Und dann manche Leute gucken dann so ein bisschen, oh, 100 Euro, sag ich, du kannst auch 30 ausgeben, aber es wird deinem Kind, deinem Enkel oder dir selbst so schnell den Spaß am Skaten verderben, weil es kommt auch so ein Kleinkram an wie Lager und so weiter. Und ich sage immer, ich weiß, kleinen Kindern kommt es erstmal aufs Bild an. Das Bild ist wichtiger als alles andere. Und dann sage ich, das kann man viel mit Aufklebern machen, weil Sticker gehören ja irgendwie zum Skaten dazu, in diese Kultur mit rein, finde ich. Und 100 Euro, also lieber Sigi, 100 Euro. Und es gibt in Frankfurt den Skateboard-Fachhändler, da bekommst du schon komplett was zusammengebaut, was ordentlich ist zum Starten. Kannst auch für 300 Euro. Es gibt ja so manche, die sagen, ich starte nur mit dem Besten, bitte gern, aber
kann man
mit
auch
100 Euro kommt man gut vom Fleck.
Ich glaube, so ähnlich war Chewys Tipp auch.
Mhm. Also wenn du Complete kaufst, Complete, so bist du, liegst du zwischen 100 und 150, 160. 160 bist du schon ein bisschen in dem...
Complete heißt, für die Zuhörer, die es nicht wissen, alles dabei. Board.
Ein Holzbrett mit zwei Achsen, vier Rollen, vier Kugellagern.
Genau.
Und so selbstklebendes Schmirgelpapier obendrauf.
Genau. Ja, also da, damit kommt man mit 160 Euro maximal, dann ist man auch schon echt bei den Top-Klassen dabei.
Ja. Ja, und so kam das. So bin ich plötzlich dann...
So haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Das ist ja klasse.
Romantische Geschichte.
Ja.
Aber...
Ich hatte aber so einen ähnlichen Gedanken wie du auch. Also wie gesagt, ich habe mit 16 aufgehört, aktiv zu skaten und hatte mein Board aber immer behalten.
Ich nicht.
Und du nicht?
Nein.
Nein, richtig, du nicht. Ich weiß nämlich noch, welches Board, als wir uns mal getroffen haben.
Du hast
noch
irgendwelche Achsen von mir.
Einmal im Jahr.
Damals.
Du schuldest mir Achsen.
Oh Mist, jetzt geht's. Jetzt ich dachte, er hat's vergessen.
So, war schön heute.
Der Chewy hatte mich dann irgendwann mal kontaktiert. Wie gesagt, das war einmal im Jahr, hatten wir immer so ein Aufeinandertreffen. Und dann sagte er, hier, du arbeitest doch in Oberursel und da gibt's in Stierstadt am Bahnhof, da gibt's so einen Skatepark. Wollen wir mal wieder zum Test skaten?
Oh, das ist aber auch schon... 15 Jahre her.
Ja, kommt hin. Und dann sind wir mal skaten gegangen. Und ich weiß noch, du hattest dir was zusammengebaut.
Genau.
Mit drei Streifen.
Mhm.
Du hast ein Deck.
Ein Billigboard. Ich habe mir so ein Blank-Deck mit Billo-Achsen und Billig.
Aber es hatte Adidas-Look gehabt.
Ja, weil ich das da drauf geschneidert habe irgendwie.
Genau. Und ich habe mein altes Board rausgeholt. Nee, ich hatte mir günstig bei eBay ein Deck geschossen, ein Holzbrett. Ja. Habe meine uralten Achsen drauf. Das könnten sogar die blauen von dir damals gewesen sein. Mit Rollen sind wir da noch mit altem jugendlichen Bewusstsein in diesen Skatepark eingerollt. Und da waren so zwei Jungs, die haben so zugeguckt. Und wir sind
wir waren schon, gerollt. Wir waren schon Anfang 30.
Ja.
Bisschen mal so die Schräge hoch und runter. Und dann war dann eine Jump-Ramp, eine Sprungschanze. Da habe ich gedacht, letztes Mal ging es ja noch, vor 15 Jahren. Da bin ich dann auch mal drüber und habe mich auch gleich irgendwie gelegt.
Das kenne ich.
Und interessanterweise haben die beiden Jungs, die haben da so gesessen, die waren so 15, 16 oder 14, keine Ahnung, und die haben so angeguckt und haben gleich so, das sind schon alte Skateboards oder so, mit denen ihr da fahrt. Und dabei hatten wir beide neue Decks. Und wir so, ne, woran erkennt ihr das? Ja, eure Achsen stehen so weit ab. Und die alten Achsen waren früher, hatten die andere. Also die haben das gleich erkannt, ja?
Ja.
Dass wir irgendwie noch mit antiquierter Ware da rumfahren. Das war ganz interessant. Und das war dann auch mal so der eine Kontakt. Und dann haben wir wieder ein paar Jahre nicht geskatet. Und dann ging's.
Dann hatten wir mal, wir hatten schon Kontakt.
Was die, nein, Skate-Kontakt.
Achso, ja gut, genau.
Die Initialzündung zum richtigen Wiederskaten
war 2016, wollte ich mir unbedingt ein Board mal wieder. Ich wollte so, ey, du kaufst
ich will jetzt wieder ein, Skateboard
du
fahren.
Kaufst jetzt ein Board, du fährst jetzt einfach mal. Du, einfach nur, und wenn ich nur zum Rewe mit dem Ding donner.
Ja.
Ja. So, dann habe ich einen Flo angerufen, so, Flo, du hast doch noch ein Board. Hast du das noch von damals? Ja, habe ich noch. Hey, lass doch mal gucken, lass doch mal fahren gehen. Ich habe mir ein Board gekauft, lass mal gucken. Wo können wir mal hin, ein bisschen rumschreddern? Dann sind wir in unsere alten Spots, die wir auch damals Anfang der 90er gefahren sind in Griesheim, die Rollschuhbahn. Ja. Das so ein bisschen umgebaut wurde für Skater, total schlecht, aber okay. Ja, dann haben wir da mal einen Nachmittag verbracht, so, ne?
Richtig. Richtig, ja. Es kommt mir gerade wieder in den Kopf, das war das erste Mal, wie das geht. Es war noch so halb Winter, es war kalt.
Genau. Und wir schon voll auf Instagram gewesen.
Du. Ich nicht.
Genau, ich. Ja. Entschuldigung.
Ich bin. Nee, weil ich konnte damit noch nichts anfangen. Der Chewy ist ja natürlich.
Wollte ich nochmal absprechen?
Nein. Aber ich weiß, der Chewy ist natürlich mit so Präsenz nach außen durch das DJ-Sein mehr da. Ich bin mit einem 9-to-5-Job mehr oder weniger. Und Familie, da habe ich mal so einen Facebook-Account gehabt und das war es aber auch. Und dann sind wir geskatet. Und dann hast du nämlich zu mir gesagt, du brauchst einen Instagram-Account. Und ich dachte, oh, wofür das? ich sträub mich immer am Anfang so ein bisschen gegen so. Ich versuche nicht mehr alles Neue gleich aufzugreifen. Und dann, ja, wir müssen wieder skaten und Fotos machen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mir einen Instagram-Account gemacht. Und jetzt hüpfe ich mal so ein bisschen die Schnellversion durch. Du darfst keinen einhaken, Steve, wenn du irgendwie willst. Aber es war noch bevor wir uns kennengelernt hatten.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mir jetzt so einen komischen Instagram-Account. Und dann brauchst du irgendwie einen Namen. Und dann habe ich gesagt, okay, beide kurz vor der 40 gewesen irgendwie. Okay, Altherren, weiß auch nicht, Old Men on Wheels. Weil das sollte nur mein Instagram, ich hatte keine Lust, jetzt noch ein zweites. Und dann habe ich gesagt, da mache ich nur meine Skateboard-Bilder drauf und so weiter. Und dann hatte ich den und habe so 1, 2, 3 Bilder drauf gemacht.
Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, dein Instagram-Name ist einfach zu geil, dass das einfach nur so ein Privataccount genau, ist.
Das kam aber nachdem wir in Steve, also wir sind mit mehr. Mehr haben sich uns angeschlossen. Also du hattest Kontakt zum Julie aufgenommen. Ich hatte nochmal, also wir sind dann in die Halle gegangen, haben über andere Leute, es haben sich immer mehr Ältere zusammengefunden. Dann kam mein 40. Geburtstag.
Aber ganz kurz, als ich kam nach Karlbach in den Skatepark mit meinem neu erworbenen Santa Cruz Skateboard, gab es schon den Namen natürlich, Old Man on Wheels, aber es gab auch schon Shirts.
Ich weiß es nicht. Das könnte man recherchieren. Das ist alles ungefähr in einem Jahr passiert.
Ja, ja.
Also wir sind dann öfters gefahren.
Also ich habe mich sehr, sehr willkommen gefühlt an der Stelle und ich fand es auch gut, dass ich kein großartiges Aufnahmeritual machen musste mit großen Tricks.
Also da muss ich ja mal eine Lanze brechen für den ganzen Skate-Kram und so weiter. Egal wo ich bin, egal wo wir sind und meine Tochter fährt inzwischen auch. Du kommst irgendwo an einen Platz, wo Skater sind und am Anfang fühlst du dich doch irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Gerade ich heb auch nicht mehr vom Boden ab, meine Tricks sind unspektakulär, ich roll, fahre meine Kurven, carve so ein bisschen durch die Gegend, versuche noch das eine oder andere, was für mich dann spektakulär ist, wo die anderen gehen würden, ja, aber ist halt so. Aber trotzdem kriegst
gehen
du immer
oder gähnen?
Gähnen.
Ach so, auch
du
gehen
bekommst wir. Aber immer irgendwie Support und Beifall.
Ohne Spaß, ich habe das sehr, sehr gefühlt, weil die Leute denken, krass, guck mal, die sind echt alt, die Typen.
Ja,
aber
ja.
Die können noch ein bisschen fahren.
Also es gibt so ein paar Dinge im Skateboard, es gibt so ein paar Meilensteine.
Ja.
Es gibt den berühmten Trick, den Olli oder sowas. Dann die Leute, die dann in irgendwelchen Rampen oder sowas, da gibt es diesen sogenannten Drop-In, also wo man sich in die Rampe stürzt.
Ja.
Ja, und dann, es gibt so ein paar Meilensteine und egal, wer es macht, wenn du das erste Mal machst und da sind 100 fremde Skater, die fiebern alle mit dir mit, weil jeder ist da durchgegangen und jeder weiß, auch wenn du dich als Anfänger fühlst, alle wissen, wie diese sich beim ersten Mal gefühlt haben. Und es war immer so, dass alle immer gesagt haben, super, weiter so, du störst hier nicht und so weiter. Also es war immer schön. Nochmal zurück wie im Aufnahmeritual. Ja? Also wir haben dich immer versucht zu unterstützen.
Ja, das stimmt.
Ja. Zu motivieren.
Ihr habt mich manchmal... nicht beleidigt, aber...
Was?
Nee,
was?
Nee, weil meine Rollen so laut waren.
Ja, gut.
Ich glaube, da waren die Kugellager im Arsch.
Die Lager haben gequietscht, ja.
Hieß es so, warum sind deine Rollen so laut?
Genau, nee,
aber stimmt also, wirklich. Ich finde auch, dass diese ganze Community, und ich weiß nicht, ich kann vielleicht Tobi auch als Außenstehende, dessen Sohn skatet, mitsprechen, dass es irgendwie... man ein Hobby teilt, man eine Leidenschaft teilt und es irgendwie... wie soll ich sagen, ja, irgendwie doch jeder willkommen ist.
Ja.
Es geht halt nicht darum, zu kommen, ey, ich kann die krasseren Tricks, guck mal, ich kann dies, das und das und das und noch das oben drauf.
So Typen findest du auch, aber die sind die Minderheit.
Ja, aber es geht darum so, ey, du fährst, du hast Spaß, der Rest ist völligst egal.
Genau, cool.
So, ja, Stunts machen wir auch nicht mehr. Dafür sind wir nicht mehr in Form. Dafür sind wir zu alt oder nicht zu alt, aber die Sache ist, man darf ja nicht vergessen, wir haben original 25 Jahre Skateboard-Pause gemacht.
Ja.
Skateboard-Pause, wirklich Pause, nichts. Bis ich dann, wie gesagt, irgendwann Ende 2016 mir ein Board gekauft habe und Flo überredet habe, lass mal öfter skaten gehen. Ist doch geil, wir müssen ja nichts machen, Hauptsache wir haben Spaß. Ja, nimmst deine Tochter mit und deinen Sohn. Der ist dann ausgeschieden, der hat dann keinen Bock mehr gehabt.
Das war nix.
Aber seine Tochter kommt immer mit. Und ey, voll lustig, ey. Wir haben Spaß, weißt du? Das ist so, wir machen was mit Bewegung. Natürlich kommen wir auch mal irgendwann mal in den Park so und wir setzen uns hin und quatschen halt drei Viertel der Zeit.
Aber auch das ist ja irgendwie cool, weil man halt sich
Man trifft sich.
Man trifft sich. Ja, und man hat irgendwie eine gemeinsame Interesse oder auch, dass wir, kann man auch mal an der Stelle die Skatehalle in Wiesbaden erwähnen, die wir auch schon
haben. Im Winter. Das ist immer so das Schöne. Der Jui hat immer so einen Ausspruch gehabt. Und dann erzähle ich dir kurz noch was, wie es zu Open und Wheels kam. Es war nämlich ganz auf jeden Fall, es kam in Wiesbaden, startet es mit diesem Namen. Also mit dem.
Mit dem Gedanken
um. Mit dem Gedanken um Old Man and Wheels. Der Dewey hatte dann auch irgendwann gesagt: Weißt du, was das Schöne ist jetzt in unserem Alter am Skateboard fahren? Wir sind jetzt alt genug, wir haben Berufe, wir verdienen Geld. Wenn uns jetzt ein Board gefällt, kaufen wir es uns einfach. Weil früher hast du irgendwie 3 Jahre auf jedes Teil gespart und zum Geburtstag rollen und hier. Und heute ist es so: Oh, guck mal, das Deck. Das kaufe ich mir jetzt einfach. Ja. Natürlich muss man aufs Geld achten, das kann auch mal schnell schief laufen, ja.
Aber das stimmt leider, ja. Also ich habe auch mein erstes, ich sage jetzt einfach mal gutes, also nicht Kaufhaus-Skateboard, sondern
im Shop zusammengestellt.
So hat mir mein Vater damals zu Weihnachten geschenkt, das war für mich das Highlight und dann da hat quasi eigentlich meine Skateboard-Karriere begonnen, sozusagen. Und auch das Gefühl hatte ich aber auch wieder so ein bisschen, als ich mir jetzt dieses erste Komplettboard gekauft habe und dann war ich irgendwann im Urlaub und habe einen so ein Brett an der Wand hängen sehen und dachte mir so, ey, das wollte ich als Kind immer haben.
Ich kaufe Steve Size.
Ja, genau.
Dieses Paul Peralta.
Genau, Paul Peralta, Steve Size und weiß, das wollte ich immer haben. Ich habe es mir einfach gekauft.
Genau.
Nee, sorry, meine Freundin hat es mir geschenkt. Entschuldigung, an der Stelle, genau. Also eigentlich hätte ich es mir auch gekauft, aber sie hat es mir geschenkt.
Du hast aber lang genug hast du den Gedanken erwähnt.
Ja, ich habe lang genug den Gedanken erwähnt.
Oh, das wollte ich früher auch immer haben.
Guck mal, das an der Wand, das wollte ich immer haben. Ja, okay, ich kauf's dir jetzt. So, und dann, aber genau, das ist schon geil.
Ja, und das Witzige war, wir sind dann öfter gefahren, du bist dazu gestoßen, dann sind andere, dann gibt's eine Geschichte, wie ein befreundetes Ehepaar bei mir zu Hause, die kamen irgendwie zum Essen, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Also ich kannte sie länger, aber kannte ihren Mann noch nicht. Und die haben aber zum Essen zu uns nach Hause eingeladen, die kamen bei uns rein und ich habe gerade mit meiner Tochter das alte 30 Jahre Animal Chin Ramp Paul Peralta Skate Video. Also es gibt ja so ein Jubiläumsvideo von Paul mit Tony Hawk und Steve Caballero und den ganzen Helden von früher. Und dann habe ich mit meiner Tochter auf der Couch gesessen und dann kamen die rein, ich habe Fernseher ausgemacht, da lag halt noch die Blu-ray-Packung dann irgendwie da und dann hat er so drauf geguckt, ah hier, und das ist interessant irgendwie, Skater connecten sich irgendwie sofort. Er sagt, skatest du oder was? Und dann, ja, früher die ganze Geschichte dann nochmal so aberzählt. Und dann hat er erzählt, der ist auch früher geskatet. Und dann hatten wir einen netten Abend zusammen und hatten natürlich auch ein Thema, wo wir beide Männer uns drüber unterhalten konnten. Und dann habe ich am nächsten Abend eine WhatsApp gekriegt von seiner Frau. Na toll, Flo. Der Tobi, ein anderer Tobi, der Tobi war im Keller und hat sein Skateboard wieder rausgeholt. Er fährt jetzt wieder. So, Tobi fuhr mit uns mit ganz viele. Und dann sagte der Jui irgendwann, als wir so alle in, ich glaube, wir würden heute sagen, Bierlaune zusammengesessen haben, in Wiesbaden im Winter in der Halle, die wir uns dann immer für die Altherren-Session mieten. Hier, Old Man on Wheels, mit E geschrieben. Ja,
alte Männer aufrollen.
Das ist doch eigentlich voll der... Ja,
Gang.
Wie sagt man, der Gangname, Label, das muss irgendwie, das ist doch der Hammer. Und dann haben alle so rumfantasiert und wie der Jui so ist, als alter, ja, der so ein Gedanke lässt ihn nicht los.
Stylist.
Dann kam der Stylist, irgendwann kam er dann und sagt, hat es uns geschaut, auch in die Gruppe geschickt, ich habe ein Logo gebaut. Ja.
Warte, du musst doch sagen, wir haben dann aus dieser Old Man on Wheels...
Achso, ich habe gesagt, genau, lass uns den Account nehmen für die Gruppe. Ich gebe ihn auf, als privaten Account.
Nicht nur das, sondern wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe zusammen gemacht, so, wo wir alle reingeholt haben. Das heißt, da sind jetzt, wie viele Leute sind da drin?
10, 20
Leute, über die wir uns immer connecten. Das heißt, wenn da einer reinschreibt, hey, ich bin heute an dem Park, in dem Park, dann kann jeder sagen, hey, ich kann kommen, ich kann nicht kommen, wie auch immer.
Ja.
So. Und das war für mich so, weißt du, so Old Man on Wheels, das ist einfach zu schade dafür, dass es einfach nur dein
Privataccount
ist. Das ist der Name ist einfach zu, der ist einfach zu, das ist ein Label.
Das ist ein Label.
Ich habe eine Idee, warte mal. So, und dann habe ich ihm 2-3 Tage später, habe ich ihm so, hier, lass uns doch mal davon T-Shirts machen. Hab ihm ein Logo
vorgezeichnet. Es fing ja sogar andersrum an noch. Ich glaube, das hast du nämlich oft vergessen. Alle haben drüber gelacht. Du hast das Logo gebaut. Und dann kamst du an, ich habe mal 500 Aufkleber drucken lassen.
Ja, stimmt. Geil.
Und dann kam er abends ins Skatepark mit 500 Aufklebern. Old Man Obis. Und dann haben wir natürlich, wie die kleinen Kinder, sehr alle schön. Rampen und alle Straßenschilder zugibt. Und die ganze Woche ging über WhatsApp, dass einer wieder da eingeklebt hat und da und in dem Schild und so weiter. Und dann ging's los, ey, wir brauchen T-Shirts. Also das Logo, der Name, wir brauchen unsere eigenen Shirts. Wenn wir schon die Posse sind, brauchen wir jetzt unsere eigenen Shirts. Und dann ging's los. Dann haben wir einmal alle abgefragt, wer will alles ein Shirt? Wir machen das Design, einmal schwarz, einmal weiß. Oder vielleicht auch ein Sweater oder ein Hoodie. Der Julie hatte dann in Frankfurt eine Druckerei ausgemacht. Die hatten so ein Paket im Prinzip, grob gesagt, 50 Teile, 500 Euro. Und dann haben wir alle gesammelt. Da warst dann auch du dabei, Steve, ja. Ne? Genau. Ja, ja. Und dann haben wir Bestellungen aufgenommen und dann hatten wir so, ganze Familie habe ich dann ausgestattet natürlich. Und
da
dann
waren
haben wir
20
so,
über ja, am Ende, glaube ich.
Wir hatten so 35, 40 Sachen, wir werden so 10, 20 Sachen noch über. Und komischerweise kam dann beim Jui und bei mir immer so, die Leute so, das ist ja ein cooles Shirt, habt ihr davon noch welche? Ja, und dann haben wir sie verkauft. Und dann weiß ich, dann habe ich mit Jui bei ihm vorm Haus gestanden, weil wir über irgendwas geschnackt hatten. Und dann hat er gesagt, kriegst du auch noch so viele Anfragen? Und wegen Shirts? Und dann sage ich, ja. Dann sagt er, ja, wollen wir nochmal 500 Euro investieren? Und wir sitzen am Ende auf 40 Shirts. Und dann, wie es halt immer so ist, Joey hat immer Gedankenblitze, die wirft er mir immer so auf den Tisch. Oder wir kaufen uns eine Siebdruckmaschine. Und dann können wir alles drucken, was wir wollen. Also, meinst du echt? Ja, komm, wir gucken mal. Und dann hat die irgendwie 600, 700 Euro, haben wir gesehen, hat die gekostet.
So, in dem Dreh. Ich glaube, 800 habe ich mir im Endeffekt hingelegt. Für das ganze komplett Beginnerpaket.
Genau. Und ich habe gesagt, es gibt bei meinem Vater im Hinterhof eine alte Werkstatt vom Opa. Da können wir rein. Ja, kaufen wir. Weil ob wir jetzt 500 Euro für T-Shirts ausgeben oder 600 Euro für die Macht, alles zu drucken, was wir wollen.
Ja, das ja, ist auch ein bisschen so, also ganz ehrlich, das ist doch so ein Traum auch jedes Kindes oder nicht ein Kindes, vielleicht nicht, aber so, man hat immer so die Ideen, ich sag das auf der Arbeit manchmal so zum Spaß, ey, der Spruch, der gehört auf ein T-Shirt oder sowas, ja, und ja, das ihr ist, habt euch, ne, so ja, das eigentlich
erfüllt. Du kannst so machen, was du willst, Punkt.
Wir können T-Shirts drucken, wir können uns Decks drucken, wir können das drucken, wir können das drucken. Und dann hatten wir die Maschine gekauft und hatten unsere ersten Gehversuche und dank Internet haben wir uns dann Tutorials angeguckt und ich muss sagen, dann haben wir ein Jahr lang böses Lehrgeld eigentlich bezahlt. Und das sage ich immer mit vollem Respekt, bei all diesen coolen Videos, die du auf YouTube siehst, Siebdrucken ist Handwerk. Das ist, sieht alles so easy aus in dem Viertelstunden-Video. Und dann macht er da Farbe rein, und dann macht er dann so, und dann macht er mal zzt und so weiter. Und dann haben wir echt Haufen T-Shirts weggeworfen. Und wir haben in dieser Werkstatt bis nachts um eins gestanden und geflucht und
drei also, T-Shirts, boah, geil, das vierte, scheiße. Ja. Wo ist der Fehler? Da ist der Fehler. Oh ja. Gott, wir müssen das ganze Sieb sauber machen.
Am nächsten Tag ruft dann der an, ey, ich hab noch mal ein Video geguckt, weißt du, was wir falsch machen? Wir brauchen das. Zwei Tage später, der Julie, wir brauchen andere Siebe. Ich, ein paar Tage später, wir brauchen andere Rakel, also so Werkzeuge. Wir brauchen dies, wir brauchen das. Und ja, es hat viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Inzwischen können wir, guck mal, beide schon mit stolzer Brust. Ja, also wir kriegen es hin, jetzt mehrfarbig solide Shirts zu drucken.
Ja, genau. Wir machen qualitativ gute Shirts.
Genau.
So meine Meinung nach.
Und es war nur, es ist eine Liebhaberei gewesen, eigentlich.
Also qualitativ kann ich definitiv bezeugen.
Okay.
Also ich habe ja das, nee, echt jetzt, ich habe ja das, einer der ersten.
Das allererste war ja noch, das allererste haben wir noch gekauft.
Die, die wir machen lassen waren, hatten. Ja.
Das sind, und dann haben wir gesagt, das können wir auch.
Genau.
Du warst aber auch, ich hab auch unsere ersten.
Der ja, ersten, die dann von euch neu gemacht wurden.
Genau.
Und ich habe schon wirklich viele Shirts gekauft mit, von großen Marken, wo die Drucke schlechter waren und wo auch die Shirts schlechter waren. Also ich bin, kann man an der Stelle sagen, sehr zufrieden.
Ja, und ja, dann ging es los. Der Julie hat dann hier über seine, das ist dann natürlich, ich bin ein Nutznießer, der Julie hat dann über seine ganze Rap-Hip-Hop-Musik-Community hier für den, der hat ein Release, mal 10 Shirts drucken, für den, der hat was. Und es war für uns, das war nicht so gemeint, aber das war für uns halt echt Übung. Weil wir dann auch, der Julie hat gesagt, ey, wir müssen 10 Shirts für den drucken, davon haben wir 5 in die Tonne geschmissen. Weil wir gesagt haben, die können wir ihm nicht geben, weil wir da echt übles Zeug erstmal abgeliefert haben. Also für uns, ja, das Wahnsinn, das kannst genau, du nicht rausgeben. Aber das ist wie in der Musik. Ja, du kämpfst dich dann weiter und weiter und weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wenn die Leute mehr Shirts machen, es ist doch heute so simpel, kleines Gewerbe angemeldet, Webseite.
Shop.
Shop, rein gemacht, das geht alles recht einfach. ohne große HTML und Coding-Kenntnisse und so weiter. Und dann haben wir den Shop. Und ja, viel, ich muss dazu sagen, viel läuft halt über die Promo, Instagram, die Kumpels und die Families, ja, und die Community kauft uns da viel ab. Ja, ist kein riesen Brand, aber ich hatte halt auch meinen Job. Ich habe gesagt, okay, ich will jetzt nicht Nike attackieren oder sowas. Oder Vans oder was auch immer.
Aber wenn ihr jetzt einen Shop habt, klar, man findet euch auf Instagram natürlich und so,
ja.
Aber das heißt, ihr produziert Shirts, wenn sie bestellt werden?
Nee, ja, ja, das hatten wir uns mal überlegt. Hatten wir
gedacht, aber der Aufwand ist zu groß. Das ist, funktioniert so nicht.
Also wir hatten das mal kalkuliert. Ich hatte für meine Firma, also für meinen richtigen Beruf, habe ich mir mal so Events organisiert wie JP Morgenlauf, ja, und dann brauche ich für ein Team von 80 Leuten Laufshirts.
Ja.
Und dadurch wusste ich so ein bisschen, was kostet und so weiter, und habe immer mal Rechnungen. Und der Julia hatte mal auch einen Auftrag an Land gezogen. Das war jemand, der wollte einen Workshop machen, irgendwie 25 Shirts, hinten dreifarbig, großer Druck, vorne kleines Logo. Und am Anfang haben wir so aus der Hüfte immer, ne, was sagen wir, was Preise. Ja. Dann habe ich mal einen Abend da gesessen und habe wirklich mal diese Rechnung von den Firmen rangezogen und gesagt, okay, was nehmen die? Was zahlt ein Kunde wirklich für ein Shirt? Dann haben wir das aufgeschlüsselt und haben gesagt, also wenn wir das machen wollen, so Kleinauflagen, das kann kein Mensch bezahlen.
Mhm.
Und manchmal kriege ich auch Anfragen so, hey Flo, kannst du mir ein T-Shirt machen? Und habe ich dann irgendwie gelernt, weil er ist der Selbstständige, hart zu bleiben und zu sagen, ich kann dir ein T-Shirt drucken, aber das wird das teuerste T-Shirt, was du wahrscheinlich je hattest. Weil,
ja, klar. Ja,
ja,
der ist Aufwand so. Wir können ist zu groß für ein T-Shirt.
Wir können mit einem Industriell, mit einer richtigen Druckerei nicht mithalten, weil wir einfach die Masse nicht haben.
Ja, klar. Nee, ich meinte jetzt, wenn das heißt, ihr habt jetzt ein neues Design zum Beispiel, ne?
Meinst du Old Man Wheels?
Ja, ja, genau.
Ja, der Prozess ist der beste übrigens.
Wie meinst du der Prozess?
Bei mir macht's Bing, 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 Bing. Und dann weiß ich, der Jui sitzt zu Hause und so, schickt in WhatsApp, hey, guck mal, was hältst du denn davon? Oder okay, davon, oder davon, ja, oder
ja,
davon.
Okay. Ja, okay.
Also Jui hat ein Hirngespinst, schickt mir ein Design, ja.
Okay, aber ihr habt dann zum Beispiel ein Design für ein, ich sage es mal in Anführungsstrichen, neues Shirt.
Ja.
Aber ihr wisst ja auch noch nicht, wie viel aus, ich sag's mal, aus der Community oder auch vielleicht darüber hinaus so ein Shirt haben wollen.
Ja.
Das heißt, ihr produziert ja jetzt nicht einfach 50 T-Shirts vor und guckt mal, ob die Größen passen. Oder nicht.
Das, 50-50, die Idee hatten wir mal, aber nein, die Sache ist so, wir haben jetzt, wenn ich diese Sachen, überwiegend ich designe die ganzen Sachen, wir sagen, hey, wir haben Bock auf dieses Design und dieses Shirt, wir machen jetzt eine 10er Auflage.
Okay.
Ja.
Ja.
Wir machen nur 10 Stück davon. Wenn jemand noch was haben will, wenn mehrere was haben wollen, können wir immer noch nachlegen, nochmal 10 machen.
Ja, klar.
Wie auch immer.
Wo du rauf hinaus willst, Steve, was wir früher gemacht hatten, war immer, wir hatten eine Idee für ein Shirt und dann haben wir das oft in die Community, in unsere WhatsApp-Community geschickt und gesagt, ey Leute, das wird ein Shirt.
Wer
hat Bock drauf? Ja, genau. Ja. Und dann haben wir dann kommen immer so, ich sag mal, die 5 gleichen Supporter, die nehmen uns eins ab und irgendwann merkst du dann auch, wie das so ist. Du schreibst was in die Community, dann meldet sich keiner und so weiter. Und dann haben wir auch gesagt, und inzwischen sind wir dazu übergegangen. Und es gibt übrigens 2 Szenarien. Das typische Szenario, also es gibt im Shop ein Design, gibt es zum Beispiel, das nennen wir das Beach Design. Das ist so ein typisches Ding, wo der Jui zu Hause sitzt, hat seinen kreativen Moment, baut was, schickt mir dann 2-3 WhatsAppen und ich sag dann, ja, ja, also ich bin so sein Reviewer, sein Spiegel und ich sag dann, schraub mal da noch, da und dann ist es irgendwann schick, wo wir beide sagen, das ist es, das drucken wir jetzt.
Mhm.
Und dann gibt's so ein Ding, also es gibt ein Shirt, da sind wir im Moment so dran, das nennen wir halt irgendwie so die Tagline, ja, was der Jui gerade anhat. Das weiß ich noch, war so ein Gedanke, wo ich so dem Jui gesagt habe, ey, ich habe so eine Idee im Kopf, ich hätte mal Bock einfach auf so ein simples Shirt, was einfach so ein typisch, die Graffiti-Leute, die taggen ja auch einfach mal. Einfach simpel, zack. Nichts Aufwendiges. Jui hat die Kontakte, sagt, ich spreche da mal einen an. Und dann ist er irgendwie schon 2 Tage später, hat er sich mit dem getroffen, hat auf ein Stück Karton uns 3 Entwürfe gemacht. Und dann schmeißt er Jui diesen Rechner, macht ein bisschen Farben. Und was halt immer ganz cool ist, er ist dann immer ganz fix drin, legt es schon auf ein Shirt und spielt damit Farben.
Mhm.
Also ich kann es euch später zeigen, ich habe dann irgendwie so 20 Farbvarianten, ja, irgendwie grünes, ein blaues, ein gelbes, ein rotes, der Kombi. Und ich spiele dann immer so den Ball zurück. Na nee, potthässlich oder wunderschön oder nee, kann man so und so und so und so. Genau, also entweder er hat seinen kreativen Moment oder ich habe irgend so eine Idee, die ich ihm vor die Füße werfe und er greift sie dann auf. Genau.
Also Old Man and Weeds ist für uns so das Ding, worauf wir Bock haben. Das ist ein cooles Label. Wir haben Bock, Shirts zu machen. Wir experimentieren, probieren. Es gibt manche Sachen, die sind einfach nur, die bleiben auch immer Prototypes. Die kommen nie official, werden wir die im Shop anbieten. Aber so, ja, wir würden das gerne so als Label für alte Männer, die rollen. Jetzt nicht unbedingt, weil sie dick sind.
Ja. On wheels, nicht on wheels. Ja. Nicht on Blaute.
Ja,
Old Man Roll.
Genau.
Ja, darum geht's eigentlich bei Old Man on Wheels. Wir haben Bock drauf, das zu machen. Wir sind Old Man on Wheels. Wir drucken ein paar Shirts. Vielleicht auch mal Decks demnächst. Ja, okay. Und so weiter. Also,
wir können alles bedrucken jetzt.
Genau.
Das war ja der Traum.
Ja, ja.
Also das Skaten ist eigentlich nur Mittel zum Zweck gewesen.
Nee, aber das Skaten hat uns
da war Spaß. Weil jetzt mal zurück.
Die Basis ist ja Skateboard.
Ja, ne? Alles gut, es war auch nur Spaß. Nur jetzt nochmal zurückzukommen zum Skaten, weil ihr seid Old Man on Wheels und alles drum und dran. Aber ich kann jetzt mal aus meiner Sicht sprechen, weil erstens mal habe ich diese Aufkleber auch überall kleben zu Hause. Auf Skateboards, auf Rollern, auf
Helmen. Ja, wir füttern immer die Kinder unserer Kumpels. Das sind immer die Dankbarsten für Aufkleber.
Das und nicht nur Schuld. Das, ja, nein. Also, um jetzt mal weiterzugehen wieder zum Skaten, weil, ohne das jetzt zu hoch zu hängen, aber ich muss euch einfach mal die Props geben, die ihr auch verdient habt, jetzt im Fall von Steve, aber auch von euch. Es ist so, dass tatsächlich dieses Old Man on Wheels zum Beispiel meinen Sohn gerade den Großen zum Skateboardfahren gebracht hat. Also ich sag's wirklich so, ohne das oder eure Gang oder euer Bock, ja, wäre das, glaube ich, gar nicht so dazu gekommen, weil erstens, wie wir uns kennengelernt
haben.
Ja, also ja. Ne, wir waren auf diesem Pumptrack da in Neu-Isenburg, das war erstmal schon so der Flash und dann mit dem Skateboard, das er dann zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, wo übrigens auch schon fleißig die Aufkleber drauf sind und so weiter. Und dann hier mit Onkel Steve auch nach Karlbach und hin und her. Und manchmal haben wir uns ja auch zusammen getroffen. Ja. Und bei meinen Jungs ist das immer so, die haben ihre Scooter, ihre Roller noch dabei gehabt. Und dann die Skateboards. Und jetzt gucke ich gerade mal einen Chewie an, weil der immer gesagt hat, was willst du mit dem Roller? So, ne? Und immer so mit so ein bisschen Ernst dabei. Was die Kinder ja dann auch immer ernst
zum Board zu.
Nee, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, mein Großer zum Beispiel, der fährt in Karlbach schon auch ab und zu Roller, aber das ist jetzt wirklich mehr geworden, dass er Skateboard fährt.
Mhm.
Und das Witzige dabei ist, es ist nicht nur das Skateboardfahren. Erstens, also gut, er trägt nicht Old Man on Wheels, er ist ja auch noch nicht so alt, aber nein, er hat überall die Aufkleber, aber der hat den Style. Der fährt mit Vans, der hat Vans Socken bis zum Knien hochgezogen, der hat sich die Haare lang wachsen lassen. Man sieht halt auch einfach so in seinen Abläufen. Und jetzt kommt's, wie weit es greift, weil er wiederum, weil er das Ding halt auch einfach durchzieht und dann ist er bei uns in Bräunungsheim auf dem Gravensteiner Platz und skatet da halt so ein bisschen halt, da ist so ein bisschen abschüssig, dann fährt er halt rum, macht seine Dings, übt Nolli oder sonst irgendwas. Mittlerweile hat er, lass mich kurz überlegen, neulich kam ich von der Arbeit nach Hause über den Gravensteiner Platz, da waren meine Kids schon zu Hause, aber halt so, ich sag jetzt mal 3, 4, 5 Freunde von ihm, die an diesem Tag neue Skateboards und jetzt nicht Kaufhaus-Skateboards, sondern richtige Skateboards geholt haben. Die eine Mutter kommt zu mir und sagt so, hier, sagt man Steve Bescheid, der soll denen mal ein bisschen was beibringen.
Und Aufkleber mitbringen.
Aufkleber sowieso. wir können da auch, kriegt auch Geld dafür, so dass er Stunden gibt, mäßig oder so. Das ist ein richtig kleines Skateboard-Fieber im Freundeskreis von meinem Sohn ausgebrochen. Was
geil.
Praktisch wirklich auch so von euch ein bisschen ausgegangen ist, weil erstens, ne, Steve hat über euch wieder angefangen, Steve hat es so zu meinen Jungs gebracht und wir sind auch regelmäßig in Karlbach, jetzt waren wir ein bisschen länger nicht mehr, aber die fahren dann auch ihre Runden, halt ab und zu mit dem Roller, aber Steve gibt dann immer so kleine Hausaufgaben, dann probierst du mal das und der ist halt voll drinne und es hat auch wirklich auf seinen Freundeskreis sich übertragen und das ist wirklich cool, das zu sehen, weil ich genau vor Augen habe, wie die Reihenfolge war und wie das passiert ist. Ne? Das fing wirklich an mit, ach komm, wir gehen heute mal nach Neu-Isenburg, weil da kommen auch ein paar Jungs von mir, die skaten da auch, da könnt ihr auch ein bisschen fahren. Wie gesagt, erst auch nur mit Inlinern. Ich glaube, der Kleine ist mit Inlinern gefahren. Ja. Dann hatten wir noch so ein Pennyboard dabei, glaube ich, oder so. Und so hat es, ist es eigentlich angefangen. Und das ist ja auch immer dieses, ich gucke mir das an, ich mache das nach und das ist cool und es macht mir Spaß. Am Anfang war das so, das ist mir zu schwer. Und dann nehme ich lieber den Roller, weil es einfacher ist. Ne? Wir haben auch mal drüber gesprochen, wenn es diese Roller damals gegeben hätte, wären wir sie wahrscheinlich auch gefahren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass der Große wirklich diese Liebe zum Skateboard entwickelt hat mittlerweile und dann halt auch immer Sachen probiert. Und ich muss sagen, es sieht doch einfach geil aus, wenn er da drauf steht mit seinem Style und dann durch den Park da brettert und auch so für sich sein Ding macht. Ne? Also der ist da noch voll drinne. Und das ist wirklich auch aus diesem ganzen Ding entstanden. Also das schon
spielt aber auch nochmal der Gedanke rein, den wir vorher hatten, wo ich sage, naja, am Anfang, wenn ich neu in so ein Park komme und da ist dann diese eingefleischte Community schon, halte ich mich auch zurück. Das ist so das innerliche, naja, die gucken die gleich und ich kann nichts. Aber ich erinnere mich noch, ich verwechsel sie immer, Steve hilft mir, aber ich, als wir irgendwie fahren waren, das war letztes Jahr, glaube ich, haben wir uns im Sommer gesehen und da war einer deiner Jungs da und immer wenn ich angefahren komme, kam der mir nice und hat mit mir abgeklatscht. Klar, ja. Aber das ist auch dieser Connect, da ist nicht mit Alter, hier fahren die Großen und da fahren die Kleinen. Diese Skate-Community ist, finde ich, relativ alterslos. Ja. Also das haben wir heute, du siehst bei den Olympischen Spielen, ja, wer ist unter den Top 3? Ja, die 13-Jährige, die übrigens vor 2 Jahren die Weltmeisterin, also im Street, ne, mit 11 ist sie irgendwie, und die fährt aber im gleichen Lauf mit der 38-Jährigen. Also da gibt's den Altersunterschied hast du da nicht. Und das ist natürlich auch für die Kleinen ganz cool, wenn die mit den Erwachsenen dann zusammen und die Erwachsenen sagen, ja super, und hast du klasse gemacht.
Nicht nur die Erwachsenen, also ganz ehrlich, also ich noch mal so eine Situation. Also wir waren einmal den ganzen Tag dort. Ich habe einen Sonnenbrand gehabt, ich saß nur auf dieser Bank da, habe gedacht, okay, cool, fahrt mal. So, ne? Also wir waren wirklich ungelogen 6 Stunden oder noch länger dort. Ich bin sogar zwischendurch weg, um was zu trinken zu holen.
Wenn der Karlbach war, da gibt's auch keinen Schatten, so. Das ist ja übel da.
Ja. Ja, und dann hast du halt aber, da war so eine Rollergang mit so Jungs, meine Jungs sind mit den Rollern gefahren, die waren noch ein bisschen älter und so. Und mein Großer ist aber mit dem Skateboard gefahren. Und ihr wisst ja, in Karlbach, ich versuche das jetzt mal zu beschreiben, nur mal, oben, wo die Bank ist,
ja,
ne, wo wir auch dann öfter mal gesessen haben.
Das Halbrund meinst
du? Genau, oben. Also wenn du reinkommst, direkt oben.
Die Runde. Das Halbrund beim Runde. Fahren genau. Oder die normale Sitzgartenbank?
Nee, nicht die, nee, du meinst nicht die Halbrunde, Bänke, ja. Sondern oben im Gelände, drin, wo man ja. Oben muss und so eine leichte Rampe genau, runtergeht ja, ja. Und so weiter. Aber an der Seite ist so ein ganz steiles Ding.
Ja,
genau.
So, so eine steile Bank, die geht
genau,
runter.
Genau. Und auf einmal steht mein Großer da. An diesem Ding, mit dem Skateboard. Und ich gucke ihn so an und denke mir, so gibt es 3 Möglichkeiten. Und so 10 Jungs, die sie gerade kennengelernt haben, die älter waren, die mit Rollern, die alle daneben. Und mein Kleiner sagt so...
Der ist ja auf die Sitzfläche oben drauf gestiegen,
ja,
da, ne?
Ja, und dann geht's halt so okay. Richtig steil runter. Ja. Und dann habe ich gesagt, entweder er geht runter und muss halt so machen, ne? Zweitens, er fährt runter und fliegt hin.
Ja.
Drittens, er fällt runter und steht, das Ding. Und es waren einfach 10 Jungs, die sie gerade kennengelernt hat. Und mein Kleiner so, mein Bruder schafft es und das und das. Und er hat einen Moment gebraucht. Und ich denke so, ich sag jetzt einfach nichts.
Das ist als Vater natürlich hart, ne?
Mir geht es mit meiner Tochter Kampf, so, aber ich
drehe mich dann meistens weg und...
Ich bin dann da und so weiter und so fort. Und es war jetzt nicht nur das Skate-Ding, ich kann was, sondern es war dieses Gruppending, diese Dynamik und so weiter. Was passiert, wenn es... Der ist da runtergefahren, als hätte er noch nie was anderes gemacht, fährt da runter, fährt die nächste Rampe runter, wo es dann zu dem Hubbel geht... Und diese ganze Gang ist mit den Rollern hinterhergefahren, hat ihn gefeiert, gesagt, eine Runde für meinen Bruder, der Kleine. Und dann sind die alle eine Runde gefahren und der hat es einfach gemacht. Und das war so ein Highlight. Und ich stand draußen und so hat mich so richtig für ihn gefreut.
Ja, weil die alle wussten, die haben auch mal da oben gestanden. Ja. Und denen ging das Herz.
Ja, aber die haben ja nicht mal mit dem Skateboard da oben gestanden. Ja, weißt du, was ich meine? Aber das ist so dieses, aber das ist halt, die waren so alle füreinander. Die haben sich halt gefreut für den anderen, wenn der was kann.
Das, stimmt,
das ist nicht so dieses gehässige... Boah, ja, toll, jetzt denkt der wär's oder sowas. So, nein, die feiern es, wenn was geklappt hat. Und wenn einer hinfliegt, dann ist sofort ein... Ja, und das ist halt, geht durch alle Altersgruppen. Der fliegt mal hin, da ist sofort einer daneben, egal wie alt er ist, und sagt so, alles klar bei dir. Oder holt das Skateboard, bringt es ihm hoch und keine Ahnung was. Also da muss ich auch sagen, das ist ein sehr angenehmes... Klar, gibt es immer irgendeinen Depp, der da rumfährt oder sonst irgendwas.
Das ist auch trotzdem in dem Alter hormongetrieben.
Im Großen und Ganzen bin ich egal. Und das ist auch so eine Sache als Außenstehender. Wir waren in Liederbach, wir waren sonst wo. Und teilweise ist halt auch relativ voll gewesen. Und du siehst, dass irgendwie klappt, alle arrangieren sich irgendwie. Und das finde ich jedes Mal faszinierend, dass es wenig diese Zusammenstöße gibt.
Und wenn es Zusammenstöße gibt, gibt es, außer es gibt einen Skateboarder mit einem Roller-Zusammenstoß, das ist ganz schlecht, ja, das ist nämlich so ein leichter Hass. Ja, aber wenn zwei Skater zusammenstoßen, fast immer.
Oh, Entschuldigung.
Nee, war mein Fehler. Nee, war mein Fehler. Und sowas. Das ist interessant.
Das ist schon geil, das zu sehen, muss man sagen.
Also für mich ein einschneidendes Erlebnis war, als ich dann wieder angefangen habe, war ich ja dann auch mal ganz kurz an der EZB in dem Skatepark.
Ja.
Da waren wir heute.
Und bin da so, ja?
Also wir müssen dazu sagen, der Joe und ich, wir sitzen zum Glück auf dieser Couch. Der Joe und ich, wir hatten heute Hardcore-Skate-Tag.
Weil ihr seid aber haben, früh zum...
Ja, deswegen, ja, ich würde mich da persönlich, und da kommt es wieder so ein bisschen, das ist vielleicht, habe ich es gar nicht nötig, ist auch so, das habe ich heute gemerkt. Aber wir waren heute bis um 9.30 Uhr hin, wenn der reguläre Skater noch im Bett liegt, im eigenen Saft sich wälzt, dann, ja, aber wir waren da, da waren ein paar Skater, aber wir haben heute einen kennengelernt, der dann so auch so, oh, seid mal Fahrten hier, unsere Geschichte kurz erzählt in 30 Sekunden.
Ja.
Wie alt seid denn ihr? Ja, 44, 45 und er... Ich bin 51. Ich fahre seit
7 Monaten.
Geil.
Und das finden wir total klasse.
Da frage ich ihn so, wie kommt's?
Willst du bei unserer Gang dabei sein?
Ja, ja, genau. Kennst du schon die Old
Kriegt direkt
hier ist ein Antragsformular.
Genau. Hier ist ein Antragsformular.
Und dein Aufkleber.
Und schon mal ein Aufkleber. Genau. Und bald kommt das Shirt.
Dann frage ich ihn so, wie kommt's? Von wo kommt das jetzt, dass du mit 51 anfängst zu skaten? Sagt er so auf seinen Sohn, als guter Kid. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, als nur hierher zu kommen und blöd rumzustehen.
Ja. Und für einen Roller bin ich zu groß und zu schwer.
Und immer wenn der anfährt, und das geht uns allen so, wenn, und das ist das, was du meintest, ne, es gibt selten diese Zusammenstöße. Wenn der, also diesem großen Hafenpark in Frankfurt, ne, der ist ja aufgeteilt in, sagen wir, so einen Streetbereich mit Hindernissen, mit Obstacles und so weiter. Und dann gibt es hinten so eine ganz tiefe Bowl, ja, also das ist todesmutig, wer da reindroppt. Und es gibt halt so eine große, breite Pool-Bowl-Landschaft und da ist den Julie nicht heute meistens gefahren und der Typ auch. Aber wenn der da anrollt, stehen alle ganz, wie sagt man dazu, ja,
Jungs,
diszipliniert,
Mädels.
Bleiben alle stehen und gucken dem zu.
Yeah.
Der fährt dann ähnlich wie ich da irgendwie wie Hoch, Zone 30, runter, rechts, da links. Zwei Kurven und wieder durch. Aber keiner guckt irgendwie so, boah, der schon wieder oder, sondern alles sind easy.
Ich bin da auch durchgerollt. Das war ein paar Wochen, nachdem ich das Board neu gekauft hatte und bin auch richtig hart auf die Schnauze geflogen, weil ich halt das ein oder andere Hindernis nicht so ganz mehr in Erinnerung hatte wie früher. Und
tut dir das auch mehr weh wie früher?
Das tut viel mehr weh wie früher. Aber ich bin auf jeden Fall richtig hart auf die Schnauze geflogen. Ich fand es so schön, dass einfach ein kleiner Junge an mir vorbei skatet mit einem Skateboard und sagt, ist bei Ihnen alles in Ordnung?
Ja, findest du auch, wenn sie dich siezen, sein
Neues? Ja, das ist hart. Aber es ist,
Heute in Karlbach. Hallo? Sie fahren gut, ja, weil genau, ich hinter der Bank sehr hoch, also was ich noch kann, ist, es gibt so eine hohe
Wand.
Bank, eine hohe Wand in Karlbach, die fahre ich noch relativ hoch im Vergleich zu allen möglichen, ja. Aber da oben findet auch kein spektakulärer Trick statt, aber ich fahre die sehr, sehr hoch und wieder runter.
Ja, kleines,
und heute war so eine kleine Jugendgruppe da und dann bin ich da hoch und dann war, hallo, Sie fahren sehr gut. Seit wann fahren Sie Skateboard? Und dann sage ich so, ja, also ich bin früher gefahren als Jugendlicher, so alt wie du, nach einer langen Pause. Im Prinzip fahre ich wieder seit 3 Jahren. Oh, das ist aber toll. Können Sie Double Laser Flip?
damit komme ich gar nicht klar.
Komm ich
auch
so,
bei den Rollern.
ich hebe nicht mehr vom Boden ab.
Nee, die heißen auch, teilweise heißen die Tricks auch anders heutzutage. Aber ich fand es so gut, dass er an mir vorbeirollt.
Geht's
und ich liege so auf dem Boden. Mein Arm hat sogar leicht geblutet. So eine kleine Schürfwunde. Und er so, geht's? Ist alles okay bei Ihnen? Und ich so, ja, danke.
Sehr schön.
Aber ich habe es sehr gefeiert.
Sehr schön.
Aber kurz mal nochmal, um einen kleinen Bogen zurückzuschlagen, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, Flo. Und ich glaube, da war Schui auch schon dabei.
Du hast mal eine Andeutung gemacht. Ich krieg's aber
ich
nicht auf die
eine
Reihe.
Gemacht. Ja, pass auf. Und zwar weiß ich noch, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Schafberg.
Time Travel, ja.
Time Travel, da gab es eine Autobahnbrücke.
Das ist direkt, Julie hat quasi 2 Hausnummern von der A5 Autobahnbrücke gewohnt.
Das ist die A5, die oben drüber führt.
Genau.
Und unten runter konnte man, also kann man auch unten durchlaufen.
Naja, es sind so, es geht an die A5 hoch, für die Fahrradfahrer ein Fußweg zur Fußgängerbrücke.
Genau.
Und da gab es so schon mal so 2 Schrägen. Da haben wir angefangen, so ein bisschen, wenn es geregnet hat, weil es ja quasi durch die A5 überdacht war.
Genau. Die kleine Quarter haben wir
die so. Die kleine Quarter nannten wir das, genau.
Genau, ich weiß, also mein Cousin hat damals auch in Griesheim gewohnt.
Okay.
Aber wirklich ganz weit auf der anderen Seite.
Okay.
Und zwar, wo der Griesheimer Friedhof ist.
Ja, ja.
Und weil ich mit dem auch sehr viel damals zusammen Skateboard gefahren bin, bin ich auch manchmal bei dem dann in Griesheim in der Ecke gewesen. Und der hatte noch einen Freund, der so ein bisschen gefahren ist und der hat irgendwann mal erzählt, so, ey, hinten bei uns in Griesheim, Der hat am Schafberg gewohnt tatsächlich. Ah, okay. Und er meinte so, ey, hinten bei uns in Griesheim ist unter so einer Autobahnbrücke gibt es so eine Rampe.
Ja, da musst du so einen geheimen Trampelpfad, nämlich übers Gelände springen.
So.
Genau.
Ja, da haben wir damals eine Mini-Ramp hingebastelt.
Die haben wir gebaut.
Mini-Ramp?
Eine Mini-Ramp.
Nee, ja, die kenne ich nicht.
Unter der Brücke hatten wir erst eine Quarter.
Genau,
nein.
Doch, wir hatten eine Quarter erst gebaut. Am Anfang.
Da stand eine, also auch für die Zuhörer, eine Quarterpipe ist die Hälfte. Also
ein Viertelrohr,
genau.
Die Halfpipe, die berühmt ist, ein halbes Rohr.
Genau,
Aber
die stand an der Wand. Okay, dann war das da, okay.
Genau.
Und da hast du ein H-Street-Zeichen drauf gesprüht.
Und da hat der gesagt, ey, da können wir fahren. Und war auch.
Ja, seid ihr unerlaubt auf unsere Rampe gefahren,
oder was? Wir sind quasi unerlaubt auf eure Rampe gefahren, weil ihr anscheinend an dem Tag nicht da wart. Und ich weiß noch, dass. Die war so ein bisschen komisch gebaut, weil man ist draufgefahren, da war so ein kleiner Hubbel.
Das kann sein, ja. Also in unserem frühen Rampenbau.
Aber jetzt siehst du mal, wie lange wir uns kennen.
Ja, hast irgendwie.
Mit wem warst du
da? Ich dich noch gerochen damals.
Ich weiß nicht.
Klären wir nachher.
Ob wir jetzt hier Namen.
Ja, machen wir nachher.
Klären wir nachher.
Machen wir nachher, aber ja.
Also, wenn jetzt Skater zuhören, die kennen das vielleicht ähnlich. Für uns war eins wichtig. Wie gesagt, es gab kein Internet, keine Bauanleitung. Wir haben Rampen gesehen.
Es gab keine Skateparks.
Ja, genau. Es gab eine Halfpipe in Goldstein drüben.
Genau, da waren wir auch sehr.
Und wenn man sich die anguckt, eine Halfpipe, halbes Rohr, ja, die gehen halt, sind in der Mitte flach, dann geht diese Rundung nach oben und dann gehen die ja vertikalen Teil nach oben.
Richtig. Und die in Goldstein war, glaube ich, 8 Meter hoch.
Ja, das kommt hin. Ja, ich weiß.
8 Meter hoch und 5 Meter breit.
Ja, also 8 waren 4. Egal, aber die waren schweinehoch, das Ding.
Waren 8.
Und wenn wir eine Rampe gebaut haben, dann sind wir noch nicht so, sind wir so rangegangen, okay, was braucht eine Pipe, eine Rampe? Die braucht einen Flat, also die braucht den geraden Teil zum Ranfahren bei der Viertel. Dann braucht die Transition, die Rundung und jede Rampe braucht ein sogenanntes Vert. So, und wenn die natürlich nur irgendwie 70 cm hoch ist, ist natürlich, ja, wie haben wir eine Rampe gebaut? In Juis Keller und in Obers Werkstatt.
Ja.
Ich habe eine Stichsäge.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob wir noch was aufgemalt haben. Wir haben einfach losgesägt.
Wir haben schon aufgemalt.
Aber dann war es natürlich auch das Problem, du machst ja bei einem Rampenbau, nimmst du heute, würdest du die zumachen mit vielen Dachlatten, wenn es geht. Da hatten wir keine Kohle für. Also mit 13, 14, da hat das Taschengeld nicht gereicht, um sich noch. Also die Bretter waren irgendwie, ey, auf dem Sperrmüll. Da hat einer einen Schrank weg.
Packung Schrauben war schon teuer genug zu kaufen.
Yeah. Genau. Also Sperrmüll, irgendwie Schrank draußen, korrekt. Die beiden Schrankteile, die können wir nehmen als Seitenteile.
Genau.
Und die Schrankrückwand ist perfekt. Der Belag.
Genau.
Und dann noch ein paar Latten irgendwie hin. Und dann kann es sein, dass die schon mal so die ein oder andere Beule hatte, ja.
Sind, wenn wir jetzt hier drüber sprechen, sind Dinge, die vor, sagen wir es mal so, 30, 25 Jahren.
Muss ja irgendwas beichtest du doch jetzt.
Passiert
oder?
Sind verjährt?
Ja, sind verjährt. Ja, Mord verjährt nie, aber nach 30.
Nee, Mord nicht. Sind verjährt?
Ja.
Ja.
Also ganz ehrlich, wir hatten damals, wo ich gewohnt habe, in Rödelheim.
Ich bin noch zu müde, um aufzustehen. Also du kannst dich mir öffnen, ist okay.
Kann ich, okay. Wir hatten einen Garagenhof und also wirklich so, da waren links und rechts gab es jeweils 6 oder 8 Garagen. Das heißt, es war wirklich ein Riesenhof.
Ja.
Und da sind wir immer Skateboard gefahren und der Rekord, den wir hatten an selbstgebauten Rampen, also wir haben wirklich viele verschiedene Rampen selbst gebaut, immer aus, wie gesagt, da ist Sperrmüll, alles klar, was können wir mitnehmen? Rampe bauen, egal ob die rund ist, eckig, egal, waren glaube ich 12.
Was, Rampen habt ihr gebaut?
12 verschiedene Rampen, kein Spaß. Ich finde leider kein Foto
mehr. Das war bei uns, ach so, auf einmal, die haben alle gleichzeitig existiert oder nacheinander?
Die haben alle, also wir haben
haben gleichzeitig existiert.
Viele von denen haben gleichzeitig existiert. Wir haben einen kleinen Contest gemacht mit 5 Leuten, also die ein bisschen Skateboard gefahren sind und haben gesagt, okay, jeder hat eine Minute Zeit oder zwei, um auf dem Garagenhof
was
vorzuführen. 2 Minuten vorzuführen. Und da haben wir alle Rampen auf diesem Garagenhof aufgebaut. Wir hatten wirklich alles, was es gibt. Und wegen Verjährung kann ich dazu sagen,
Straßenverkehrsordnung.
Das haben wir auch öfters. Gut, aber nein,
ja
wir
nur,
haben
das ist ja nur Ordnungswidrigkeit.
Nee, wir haben damals tatsächlich in Rödelheim gab es eine Schreinerei.
Oha.
Und da war
der alte Gedanke, da liegt gutes Holz.
Ja, da liegt gutes Holz und da gab es, das nennt sich die Westerbach. Das ist so ein kleiner begradigter Bach und den gibt es auch heute noch. Und da konnte man von hinten an eine Schreinerei ran. Und da haben wir wirklich mehr. Also ich habe nachts einen Plan gemacht. Ich wollte eine Mini-Ramp bauen.
Du meinst aber nicht den Sperrholzgöbel in der Rödelheimer Landstraße? Den Holzhandel?
Nein.
Eine Schreinerei, hast du gesagt.
Ja, das war so.
Okay,
eine,
ja.
Nee, auf jeden Fall war mein Plan, eine eigene kleine Mini-Ramp zu bauen, sprich eine Halfpipe in klein.
Ja.
Und im Garten von uns. Und ich habe nachts einen Plan gezeichnet, habe ungefähr ausgerechnet, wie viel wir an Material brauchen, was wir an Holz brauchen. Und dann sind wir am nächsten Tag losgezogen, zu dritt, auf Skateboards und haben hinten raus über den Zaun eigentlich alles Material, was wir gebraucht haben, rausgezogen. Sind los, also einer hat immer im Keller gewartet mit der Stichsäge und hat direkt alles nach dem Plan verarbeitet, was wir brauchen.
Ja.
Als dann 3 Stunden später das Material verarbeitet war, damit wir es so haben, wie es im Plan steht, haben wir das, damals hieß das noch Minimal und nicht Rewe,
ja,
haben wir das in 3 Einkaufswagen gepackt.
Oh Mann.
Und mussten in Rödelheim in den Garten, der aber auch an der Nidda ist.
Ja.
Das heißt, da ist der Boden dann irgendwann auch nicht mehr fahrbar für Einkaufswagen. Wir haben dann wirklich 3 Einkaufswagen und einen Akkuschrauber, der halt irgendwann noch leer geht. Im Garten gibt es keinen Strom. Ich glaube, an einem Wochenende, also an einem Samstag und Sonntag haben wir dann diese kleine
Rampe. Ja, aber was ein Traum, oder? Als ihr das Ding da stehen hattet?
Als es fertig war, haben wir dann noch, es war in den Sommerferien, wir haben dann noch 2 oder 3 Tage im Garten gezeltet und sind nachts, also auch nachts
gezeltet. Das haben wir übrigens auch mal gemacht.
Und haben auch so eine Laterne, also damals gab es so Benzin-Laternen, die man
so Petroleum-Lampen. Ja, Lampe.
Die haben wir oben an den Baum gehen und konnten dann im Dunkeln fahren.
Wir haben, bevor wir zum Übernachten kommen, ich meine, ist ja gut im Rap oder Hip-Hop ein bisschen so kleine kriminelle Energie, hilft ja im Image so manchmal, glaube ich. Also danke, dass du das jetzt erzählt hast.
Hast du dein Comeback angekündigt?
Nee, mein Comeback nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob der Jui da beteiligt war, aber ich gebe dem Jui gleich die Chance auch zu beichten, wenn er will.
Ich glaube, ich weiß schon, was du sagst.
Aber wir hatten nie so viele Rampen. Wir haben gestartet, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, aber mit einer kleinen Jump-Ramp, also die war so kniehoch. Furchtbar steil, aber das ging, also eine Sprungschanze. Dann hatten wir diese etwas höhere Viertel, die Quarter, auf der du gefahren bist, aber dann...
Die so 1,50 Meter hoch war aber schon.
Und dann erzähle ich noch was zur Verantwortung, die wir da gelernt haben, auch durch Skateboarden. Aber wir haben uns dann eine Mini-Ramp gebaut. Also das gleiche wie du, auch eine Mini-Ramp. Dafür hast du Teile gebraucht. So. Und das beste Holz, was ist das beste Holz für Rampenbau?
Also nicht
witterungsfest?
Auf keinen Fall Press sparen, sondern...
Genau. Was, wenn du jetzt in den Baumarkt gehen würdest, was würdest du dir kaufen?
Ja, selbst Sperrholz halt oder sowas.
Siebdruckplatten.
Oder Siebdruckplatten, genau.
Genau, die sind nämlich wetterfest und so weiter.
Ja, genau.
So, und Siebdruckplatten, das ist unbezahlbar. Also sind ja heute noch, wenn ich irgendwas bastel...
Für uns als 13, 14
Jahre. Sowieso, also ich finde es als Erwachsener noch schweineteuer, aber es ist ein Preis wert. Wir sind aber an Siebdruckplatten gekommen. Das ist auch schon verjährt. Warst du da beteiligt?
Ich weiß nicht, wovon was du redest.
Okay, ich versuche mal das Ganze neutral zu erklären. Bei uns am Main, Griesheim, Mainufer, da unter der Autobahnbrücke ein bisschen versteckt, hatten wir hinter der Abfahrt Niederrad. Du musst quasi theoretisch die Leitplanke überqueren oder einen anderen Weg kamst du dahin. Hatten wir Platz direkt unter der A5, da haben wir eine Mini-Ramp gebaut. Da gab es keinen Publikumsverkehr, da waren wir ungestört.
Nur Autos.
Genau.
Autos, die von der Autobahn
abfahren. Also nicht bei uns an der Rampe, aber hinter der Leitplanke. Mhm. So, und ihr kennt doch bestimmt diese, sagen wir mal, es gibt große Abenteuerspielplätze und es gibt so kleine Spielplätze an der Nidda und am Main, die sind so, die haben so diese 2 Federwackeltierchen und so ein Haus oder sowas.
Ja.
Diese Hausdächer an diesen Spielplätzen, die sind aus Siebdruckplatte damals gewesen. Und an einem Spielplatz fehlten irgendwie 2 Hausdächer.
Ja, nee, ein Dach, das waren 2
Also Bretter. Also 2 Teile, das komplette Dach war weg.
Die wir so morgens um 8 Uhr in den Ferien
sind
wir dahin gelaufen, haben das abgeschraubt und haben das bei mir in den Keller getan.
Oh je.
Genau. Also,
und das war die Rampe, auf der du gefahren bist.
Ja.
So, und dann wuchs diese Mini-Ramp. Und ein Ding, das erzähle ich dann auch manchmal, also wenn ich meinen Kindern irgendwie eine Lektion in Eigenverantwortung und tu was und ihr müsst keine Angst haben. Diese Mini-Ramp hielt einen Sommer lang. Und ich glaube, es gab auch mal so eine Nacht. Ich weiß gar nicht, ob wir da gepennt haben oder nicht, aber bis in die Nacht rein waren wir da auf der Rampe. Wir wollten da pennen, glaube ich, ne?
Das kann auch sein, ja.
Weil es halt, ich meine, mitten am Main oder der Brücke, das ist jetzt nicht im geschützten Garten, ja. Und eines Tages wollte ich zum Skaten kommen. Es gab kein Handy, kein WhatsApp, nichts.
Und wir haben uns immer nach der Schule an der Rampe getroffen.
Genau, du wusstest, nach der Schule gehst du an die Rampe. Und wenn keiner an der Rampe war, gehst du auf den Schafberg. Wenn keiner auf dem Schafberg war, gehst du zum Jui klingeln. Also es gab so, ne? Und eines Tages komme ich irgendwie auf den Schafberg oder ich kam Richtung Rampe und irgendwer kam mir entgegen völlig, also völlig, ich glaube, entweder war es der Joey oder der Willi oder der Thomas und irgendeiner sagte, die Rampe ist weg. Und ich dachte, wie, die Rampe ist weg? Die kann ja keiner wegtragen. Die Rampe ist weg. Und dann sind wir da und standen irgendwie unter dieser Brücke und waren fix und fertig. Die Rampe war weg. Die war weg. Und dann wussten wir nicht, was wir machen sollten. Dann sind wir irgendwie, also gefühlt, haben uns bei Juis Mutter ausgeflennt, irgendwie die Rampe ist weg, die Rampe ist weg, haben uns bei meiner Mutter ausgeflennt, die Rampe ist weg, die Rampe ist weg. Meine Mutter war aber immer sehr engagiert, Schulelternbeirat und all so Kram. Meine Mutter, da, ja, was, die ist weg, das kann ja gar nicht sein. Also wenn die jemand weggemacht hat, pass mal auf, da ruft die jetzt folgendermaßen an. Ihr ruft jetzt beim Straßenverkehrsamt an, ich habe euch die Nummer rausgesucht, 212, was auch immer und so weiter, und da fragt ihr da mal nach. Ja, und das hat die nicht für uns gemacht. Und dann haben wir so irgendwie, das weiß ich, und dann haben wir bei dir im Zimmer gesessen. Ja, guten Tag, mein Name ist Florian. Wir kommen aus Griesheim und haben denen erzählt, und unsere Rampe ist weg. Und dann hat der gesagt, da müsste man bei der Autobahnmeisterei, die sind dafür zuständig. Und dann haben wir da angerufen und dann haben die gesagt, ja, wir haben die weggemacht. Wir sind mit einem LKW gekommen, mit so einem Greifarm und haben die da hinten draufgeschmissen. Das Ding ist durch, weil die ist zu nah an der Leitplanke. Die muss mindestens 40 Meter Sicherheitsabstand haben oder was auch immer. Geil. Okay, dann war die weg und wir waren fix und fertig. Das habe ich dann meiner Mama erzählt. Und die hat gesagt, was, das kann ja gar nicht sein. Da rufst du mal, pass mal auf, du rufst mal bei der Sportdezernentin der Stadt Frankfurt an. Das ist die Frau Silvia Schenk, das weiß ich heute noch. Und erklärst dir das mal. Das kann ja nicht sein. Ihr habt ja
schöne Grüße.
Ja, genau. Weiß ich, ob es die noch gibt, bestimmt. Vielleicht. Ja. Und dann haben wir da bei der im Büro, ja, wir sind hier die Skater aus Griesheim und wir haben ja nichts und die ist einfach weg. Das kann ja nicht sein. Und einen Tag später fuhr bei meinen Eltern am Park ein orangener LKW von der Autobahnmeisterei vor mit einem Greifarm und hat die Reste wie ein Sperrmüllhaufen abgeladen, bäm, bei meinen Eltern vorm Haus. Und wir hatten unsere Rampe wieder. Die haben die uns wiedergebracht, weil wir haben die vollgeflennt und die haben, oh je, die haben die armen Jungs. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir können die ja keine mehr da bauen. Und dann haben wir gerade alle Teile rumgedreht und jetzt für alle Nicht-Skater. Und wir haben uns aus dieser Rampe eine Spine gebaut. Das heißt, man baut die zwei...
Auffahrt, Abfahrt.
Genau, genau. Du fährst hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Ja?
Dass
du
stellst
die gegeneinander.
Dass wir dann später auch wieder auseinandergenommen haben, weil da hatten wir eine Skate-Show für das Schulfest geplant.
Richtig, das war die Mini-Rampe in der Schule.
Das heißt, dann haben wir die Spine auseinandergebaut und haben innerhalb von einem Nachmittag die Mini-Ramp in der Schule auf dem Schulhof wieder zusammengebaut.
Weil die Schule uns Belag gesponsert hat.
Genau.
Ja. Wir haben gesagt, wir brauchen Herr Mischnick. Ja, wenn es ihn noch gibt, Herr Mischnick, der hatte das organisiert. Er sagt, wir machen eine Skater-Show, aber Sie müssen uns Belag besorgen. Und dann hatten wir neuen Belag. Das ist ja das Gold.
Ja, das ist das Gold.
Belag war das Gold.
Ja, und dann hatten wir eine Mini-Ramp in der Schule und haben eine Show gefahren.
Das heißt, du bist irgendwann mal auf Teil in unsere Rampe gefahren.
Ja, bin ich safe. Und für den Belag, weil du gerade gesagt hast, das ist Gold. Also wir haben das damals bei uns doppelt belegen müssen, weil der Belag ja meistens...
Der bricht.
Die Schrankwände waren immer dünn. Und es gab damals eine Band in Frankfurt, die hießen die Steps. An der Stelle schöne Grüße einfach an die Steps.
Okay.
Die haben überall so Werbeplakate aufgehängt.
Stimmt.
In ganz Rödelheim. Die sind aufgetreten im Biegwald auf so einem Fußballplatz. Da ist auch Roy Hammer, wenn das noch jemand was sagt, mal aufgetreten in so einem Festzelt. Und damals gab es in Rödelheim auch eine Kerb auf diesem Platz.
Die Kerbe-Plakate, genau.
Genau, und da sind die Steps aufgetreten. Die hatten ganz viele so auch Art Schrankrückwände bedruckt.
Ja, diese alten Kerbeplakate waren aus diesem MDF
3mm
irgendwie, ne?
Genau. Oder von der Dippemess, wenn man hier Frankfurt ist, dann kennt man die Dippemess-Plakate auch noch von früher, die so an den Bürgersteig...
War das verbotene Gold, ja.
Das war das verbotene Gold. Ja. Wir haben in Rödelheim einmal dann nachts alle Steps.
War die Werbung, die wundert sich, dass keiner
beim Kick ist. Nee, die sind gekommen. Wir haben einen Tag vorm Konzert haben wir die Steps-Plakate abgehängt, haben quasi den Arbeit gespart. Und die waren dann als Unterbelag auch bei der Rampe. Oben drüber haben wir dann was anderes gemacht, dass man es nicht sieht. Aber,
okay.
Die steht heute zu kleinen Teilen wieder in meinem Garten. Da werde ich auch an dieser Stelle ein Foto posten.
Da werden wir demnächst unser Grillfest dann haben.
Ja, die braucht jetzt aber auch wieder neuen Belag. Okay. Ja, haben wir gerade. Ja,
können wir Mischnick mal anrufen.
Ja.
Genau,
wenn wir vielleicht mit einer Rampe auf einer Schule noch mal ein Skateboard
fahren, genau.
Kriegen wir neuen Belag.
Ja.
Geil.
Ich hätte da eine Schule.
Nee, sollten wir auf jeden Fall tun. Das können wir reviven nochmal. Ein Grillfest und eine Skate-Show. Eine Old Man and Wheels Skate-Show.
Ich will noch eine Sache wegen den Shirts sagen. Ich habe lange damit gerungen, weil ich hab, als Siggi vorhin Getränke gebracht hat, ja.
Ja.
Siggi sieht schon ein bisschen echt ein bisschen abgewaschen aus, die Sachen, die er immer anhat.
Ja.
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 Und du und ich haben uns beraten und haben gesagt, der Junge braucht Arbeitskleidung. Mhm. Ja. Mhm. Da wir im Textilgewerbe sind. Mhm. Ja.
Ah, habt ihr Geschenke mitgebracht von Siggi?
Haben wir gesagt, ja, Geschenk. Vielleicht könnt ihr ihn fragen. Mhm. Ob Siggi ja. Arbeitskleidung, also ich gebe es mal dem Tobi.
Ja.
Der kann mal gucken, ob die Größe passt.
Fühlt sich nach einer Menge Stoff an. Das kann man schon hinkommen.
Reiß einfach auf. Kriegst du eine neue Tüte, wenn du magst, ja.
Geburtstag, okay. Was ist hier los?
Okay, also Tobi reißt gerade ein Geschenk auf für alle Zuhörer. Und Siggi hat ein Geschenk bekommen.
Alter. Nice. Ja?
Ihr erinnert euch wahrscheinlich vor zwei Tagen.
Okay.
Ihr erinnert euch wahrscheinlich vor zwei Tagen an die Instagram Story, die ich gepostet habe.
Hat Siggi XL laut meinem Dings.
Auf jeden Fall damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Ja.
Wow.
Ihr kennt die Instagram Story noch?
Ja.
Ja. Nee.
Ja doch.
Ach, was?
Das habe ich nicht gesehen.
Ja natürlich nee, nicht. Das habe ich ja auch verdeckt.
Zwei Notizen.
Ach so. Ach du stimmt, du hast. Okay, sorry,
Chewie
hat eine Instagram-Story gepostet, aber hat den Aufdruck quasi nicht
den
gezeigt.
Den haben wir verdeckt.
Genau, ja, verdeckt.
Weil es noch Prototype war.
Ihr solltet ja nicht vor unserem
also,
Tag heute wissen,
Steve
was wir
und
für
Tobi
euch gemacht haben.
Begutachten gerade neue Arbeitskleidung für Siggi. Der hat Unikarte handgemacht.
Aber eigentlich ist es doch unsere Arbeitskleidung.
Ja, könnt ihr gern.
Brutal.
Euer Werbeshirt
sehr
für
nice.
Siggis Bar.
Ja, Mann.
Sehr nice. Vielen, vielen Dank.
Bitteschön.
Wow.
Richtig geil.
Richtig, also.
Von noch schwarz-gelb. Unsere Farben.
Sehr,
genau.
Ich hoffe, das ist Kanariengelb, ja?
Genau. Ja, absolut, absolut.
Ey, vielen Dank, die sind richtig
geil. Wenn wir sowas machen, dann sind wir rechtlich
gibt's
abgesichert.
Gibt's natürlich auch einen Post.
Ja, auf jeden
gibt's
Fall.
Gibt's einen Post, ja.
Wow.
Gibt's nicht zu kaufen.
Vielen, vielen Dank, nee.
Ja, außer ihr bestellt 1000
sehr
oder
geil.
So bei uns, also.
Sehr geil.
Ja, da wollten wir auch eh nochmal abseits der Mikrofone mit euch sprechen,
okay.
Weil wir bald auch groß ins Siggi's Bar Merchandise Game einsteigen wollen.
Yeah.
Das war also unser Pitch, unsere Bewerbung. Ja. Falls ihr nochmal in Merch einsteigen wollt, ja, dass ihr an uns denkt.
Da wir nicht an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen müssen, seid ihr engagiert, wenn wir sprechen an den Nachgang.
Richtig geil.
Vielen, vielen Dank. Das sieht richtig, richtig
bitte,
geil
bitte.
Aus.
Richtig
weil das geil. Ist ja auch nicht so einfach mit dieser Schrift und dem Foto. Also, Respekt. Also das sieht richtig, richtig gut aus. Vielen, vielen Dank.
Ich bin etwas überwältigt.
Ja, schön.
Ich würde gerne an der Stelle noch eine Runde Getränke bestellen.
Ja,
die
bitte.
Die gehen dann aufs Haus.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Natürlich.
Ja.
Weil wir müssen noch, obwohl wir schon sehr lange geredet haben.
Haben wir noch was?
Ja, wir müssen noch die Siggi's Bar Jukebox Playlist.
Oh ja.
Das müssen wir versuchen.
Ja, dafür brauchen wir was zu trinken.
Relativ kurz zu halten.
Das machen wir kurz.
Das machen wir nach der Pause.
Ja, yeah. Aber Pause muss auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Gut.
Bis gleich.
Bis gleich.
So, wir sind zurück aus der zweiten Pause. Also nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank für die T-Shirts.
Bitte?
Für die Arbeitsshirts.
Ja.
Gerne, schön. Ja, für die Arbeitskleidung.
Kann man ehrlich gesagt gar nicht oft genug Danke sagen. Ich würde sie am liebsten noch jetzt schon posten, aber nein, wir werden sie erst posten, leider, wenn diese Folge online geht.
Ja, genau. Und deshalb, ihr hört ja dann und dann wird es gepostet.
Ja, Entschuldigung. Das ich mach den
was quatscht du, Tobi? Was mit dir jetzt gerade?
Ist spät.
Ich krieg gleich meine 5 Minuten nochmal. Tobi.
Oh.
Siehst du, jetzt geht's schon los hier. So. Zum Abschluss kommen wir zu Siggi's Bar Jukebox. Jeder unserer Gäste darf ja Songs draufpacken. Seid ihr schon soweit?
Chewie ist soweit.
Ja, Chewie
ist
soweit. Chewie fängt an.
Ja, also Hau ganz rein. Wichtig für mich, meine Freundschaft zu Flo, ein Song der Gruppe, die...
Mach mal. Du guckst nur so gerade so. Ich dachte, wenn der das jetzt sagt und sich daran erinnert, dann bin ich ja echt...
Nee, also was uns ja zusammengebracht hat und mich zur Musik, ist halt natürlich Run DMC. Ja.
Ja.
Und klar, mein Song wäre My Adidas, ja, aber unser Song war halt Perfection. Ja,
ja stimmt.
Ne? Ich weiß nicht, ob du den für dich auch vorbereitet hattest.
Nee. Aber finde ich gut, dass du
das
drauf
nimmst. Das war auf jeden Fall unser Song damals. Perfection von Run DMC. Das auf jeden Fall.
Können wir beide nehmen.
In die Jukebox.
My Adidas Draufmann und Perfection.
Ja, und noch geiler.
Perfection hat uns zusammengebracht und My Adidas höre ich jedes Mal. Das hatte Joey heute noch als Klingelton. Joeys Klingelton ist My Adidas.
Was sonst?
Ich finde es schon schön, dass mittlerweile die Gäste sich sogar vorbereiten auf diesen Part.
Ja.
Sich Songs zu wünschen. Finde ich gut.
Mag ein bisschen.
So, Flo.
Ja, so,
Flo. Ist das alles, oder was?
Ja, mach
nee, ich hab noch.
Also, wir machen mal abwechselnd. Okay. Um die Playlist mal jetzt ein bisschen mit Elektro zu füttern. Ein Lied aus meiner Zeit war Earth Nation Alienated. Sagt keinem was, aber es ist ein grandioses Ding, ja. Hört es euch an. Das Einzige, was ich heute feststelle, die Beats waren damals so schnell. Meine Kinder sagen mir, wie habt ihr da drauf getanzt? Dann sage ich, das willst du nicht wissen, aber... Ja. Also Earth Nation Alienated.
Ich wusste nicht, dass man die Playlist in Sigis Bar in der Bandbreite noch erweitern kann, aber
ja, kriegen wir noch hin. Es wird noch besser, ja.
Es wird noch besser.
Dann, ich hau jetzt nochmal einen zweiten raus. Und zwar... 5 Sterne Deluxe davon ist ein neueres Album und zwar, weil ich es einfach total das coole Sommerlied finde. Meine Tochter, es läuft immer in meinem Auto, meine Tochter sagt immer, wenn das Lied läuft, das erinnert mich immer voll an den Steve. Ich habe gesagt, wieso? Ja, sie weiß nicht warum. So die Musik, weil der Musik macht und irgendwie die eine Stimme klingt so ähnlich, ich glaube, sie meint das Bo. Die eine Stimme klingt das so ähnlich wie der Steve. Also 5 Sterne Deluxe davon.
Davon? Ich nehme das als Kompliment an der
Stimme. Ja, kannst du. Ich finde es ein super Song. Und Joey und ich hatten uns im Auto drüber unterhalten. Ich weiß nicht, die Band hat mich auch geprägt und ich fand es immer so einen brachialen Beat. The Prodigy, Poison.
Ja.
Boah. Brett.
Ja, ja.
Geil.
Brutal.
Das ist was für die Bassrolle im Auto, im Corsa. Ja.
Stimmt. Apropos für die Bassrolle, weil jetzt ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nichts drauf zu machen, aber ich jetzt
warum? Hast du...
Ja, jetzt habe ich ja einen, weil mich das gerade total inspiriert hat, weil es ist auch 5 Sterne Deluxe und Bassrolle. Ich möchte gerne, weil da habe ich mit meinen Kids Boom Chuck drauf machen.
Moin Boom Chuck oder Boing?
Moin.
Moin.
Moin,
Moin Boom Chuck.
Ohne Scheiß, ich bin mit meinen Jungs im Auto gefahren.
Ja, das basstechnisch
komplett
ist
komplett schau, alles. Ja. Also würde ich jetzt nochmal, aber nur gerne. Zusammenhangslos, aber das war jetzt passt super, jetzt irgendwie ja. Rein und ich weiß nicht, wann ich den jemals da drauf packen kann.
Kommt sogar in davon vor.
Siehste?
Da sprechen sie auch nochmal drüber im Text.
Chewy.
Ja.
Ja.
Ja, noch was zu unserer damaligen Skateboard-Zeit, als wir angefangen haben. Haben wir ein Paul-Video auch hoch und runter geschaut. Und zwar war das Public Domain? War das Public Domain?
Boah, frag mich bei den Namen nicht, aber wahrscheinlich, ja.
Ich glaube schon. Doch, Public Domain war das.
Das war, was wir geguckt haben. Es gab Bandis, Public Domain, Animal Chin, aber Public Domain.
Bandis war nach Public Domain. Public Domain, und zwar den Part, den ich mir wirklich keine Ahnung wie oft angeschaut habe, war der Part mit Ray Barbie, Steve Sais, Chet Thomas. Ja, ey, also, und da der erste Song, der da drauf läuft, ist, heißt der MC? Nee, Mac Red, Weakness. Ist,
gibt es denn auf
Spotify? Ja, 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 den
geht's
auf
Spotify.
Den geht's
auf Spotify. Sehr gut.
Das ist so Punk-Ding, Rock, also schon ein hartes Teil, aber das ist so, wenn ich das immer höre, so sehe ich immer die ganzen Lines, die Ray Barbie fährt und so weiter. Das ist so ein geiler Schwarz-Weiß-Part. Ist super. Noch wichtig für mich gewesen. So.
So, jetzt packe ich noch ein gemeinsames Erlebnis aus, weil ich dachte, mal sehen, ob du das noch weißt. Der Julie und ich waren zusammen im Judo, im PSV Grün-Weiß. Weißt du, was ich jetzt erwähne?
Polizeisportverein.
Ja, und wir sind einmal mit dem Fahrrad zurück vom Training gefahren und es fing an, in Strömen zu regnen. Und wir sind mit dem Fahrrad durch den Regen gefahren und ich weiß nicht warum und wir haben beide aus vollem Leib Strangelove von Depeche Mode gegrölt.
Ich kann mich nicht
daran erinnern. Den ganzen Weg haben wir, ich weiß nicht. So ging es die ganze Zeit. Ich muss dazu, ich bin Depeche Mode geprägt durch meinen Bruder. Der ist durch und durch Depeche Mode Fan. Und
super Musik.
Strange Love, Depeche Mode aus Verbindung zum Joey. Einen allerletzten habe ich noch.
Hau rein.
Und jetzt haben wir dann das Repertoire voll. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich finde es immer voll gute Laune. Men Without Hats, Safety Dance.
Wow.
Das ist voll.
Also, heute muss ich noch mal googeln. Ne?
Ja,
Aber sehr geil.
Ist vom Genre jetzt ganz also, woanders, aber ich finde es immer...
Wer es hören möchte, sollte auf die Sigis Bar Jukebox Playlist gehen.
Wer es hören möchte, schaltet... Wer es hören möchte, schaltet nicht HR4 ein, aber so FFH und HR3 wird es, glaube ich,
okay,
spielen.
Wow. Okay. Sagt mir nichts, aber ich werde es mir auf jeden Fall anhören.
Ich will gerade, was ich... Ich versuche es kurz zu machen. Ich bin ja, als ich geskatet bin damals, weil wir ja viel über Skateboardfahren gesprochen haben, habe ich, bevor ich zum Hip-Hop kam, habe ich auch sehr viel Rock und Heavy Metal gehört. Und ich, ganz ehrlich, damit die Playlist hier noch verrückter wird, werde ich einen Song draufpacken von der Gruppe Running Wild. Lass euch auch nichts, gell?
Das ist die Fragezeichen in unserem
Steigen
wir aus.
Es ist eine Playlist voller Fragezeichen. Die Gruppe heißt Running Wild, es ist auch so eine Heavy-Metal-Gruppe. Ich werde mir irgendeinen Song aussuchen. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt.
Raus, ja.
Ich werde mir einen aussuchen, den ich noch kenne von früher. Das war so meine Skateboard-Zeit. Deswegen haue ich den irgendwie drauf. Einen davon. Einen von Running Wild. Gibt's heute noch die Band?
Wir suchen gemeinsam was Schönes raus. Spielen uns mal was vor, ein paar Klassiker. Ne?
Das machen wir später.
Hast du nicht noch einen?
Nö, ich habe einen vorne. Hast du eine Idee?
Ich dachte, euren legendären Auftritt bei RTL wolltest du noch.
Oh. Ach so, sorry, Tobi, ja, stimmt. Und ich natürlich packe ich nochmal von Run DMC drauf. Walk This Way. Sorry. Walk This Way, Run DMC und Aerosmith.
Gut, dann schicke ich jetzt den letzten hinterher. Das ist der Song, wo ich das Lichtpult in- und auswendig kenne. Im Omen. Und zwar auf IQ Vernon Wanderer. Geht aber lang. Geht, glaube ich, 9 Minuten oder so.
Das ist nicht schlimm, da sind die Fragezeichen bei uns wieder auf dem Kopf. Ja. Das ist okay.
Ist auch eine spezielle Version, so eine B-Seite. Ich sag's euch aber, welches ist.
Gibt sie auf Spotify?
Ja, ja, ja.
Gibt sie.
Ja. Das ist ja gute Frankfurter Musik, natürlich.
Als Hörbuch.
Ist in Frankfurt entstanden, ja.
Als Hörbuch. Hast du noch einen, Tobi, oder willst du schon
Moin, Boom, Chuck, reicht vollkommen aus. Ja. Wer den hört, der braucht erstmal Europax.
Okay, Jungs, ganz kurz. Nochmal trotzdem Werbung in eigener Sache. Ich würde für meine... an meiner Stelle sagen, folgt auf jeden Fall Old Man on Wheels auf Instagram.
Wir ballern eigentlich die Leute nicht so zu, aber wenn wir was rausschicken, okay, ist immer sehr
kann
nett.
Man machen, ja. Finde ich. Also, kann man Bild folgen.
Heute hat mein Tag gerettet.
Gut, ja.
Du meinst das Geschenk?
Nee, das Bild.
Auch.
Das Bild. Wir haben heute eine Story. Achso,
stimmt, es gab heute, die wird zu der, ja, wenn die Folge rauskommt, wird das Bild schon etwas älter.
Nee, sein. Haben wir auch als Beitrag, ist drin, als, ja. Also schaut euch den Beitrag. Feed.
Schaut doch mal durch und liked
genau,
durch.
Die letzten Sommerbilder.
Genau. Liked einfach die letzten Sommerbilder von Old Man on Wheels durch. Ansonsten wollt ihr noch was Verabschiedendes sagen?
Flo, nee, danke.
Nee, danke. Nee,
danke, dass wir hier sein durften.
Ja,
natürlich.
War super. In Sigis Bar.
Klar.
Heineken 0,0%.
Super. Getränke immer Munde kühl, super. War immer gut, ja.
Ja,
ja, der Kühlschrank läuft.
Ja, super. Ja. Auch.
Läuft auch
netter
gut.
Service, nette Leute. Also nee, immer gerne wieder.
Julie, magst du vielleicht nochmal was sagen? Wann legst du mal wieder irgendwo auf?
Hast du DJ-Dates?
Okay, hast du
ja, ich...
Oder besser gesagt, Locations, check, nicht Dates.
Ja, nein, checkt einfach am besten meinen Instagram-Account dj-chui-d-fimme. da kannst du eigentlich immer, ich poste eigentlich immer meine aktuellen Auflegedates in der Story. Und ja, ich freue mich auf tolle Gäste.
Und wer schon immer skaten wollte und sich nicht traut, holt euch ein Brett, rollt rum.
Ja.
Keiner wird lachen.
Keiner wird lachen, tut das. Und wenn
und zieht einen Helm auf.
Genau, wichtig ist Helm. Ich vergesse es manchmal. Ihr werdet vielleicht uns auch auf dem einen oder anderen, in dem einen oder anderen Skatepark treffen.
Die Verschwitzten sind wir in der Regel.
Die immer so am Rand sitzen.
Genau.
Die, und reden.
Komischerweise, die sitzen die ganze Zeit, sind immer verschwitzt. Das genau. Sind wir.
Die sitzen verschwitzt sind. Das sind wir. Ihr erkennt die beiden Jungs oder auch uns an den Shirts.
Ja.
Und
Den Aufklebern
und ich glaube, wir werden uns auch noch mal auf so ein alkoholfreies Bier auf irgendeiner Party vom Chewy treffen, wo er auflegt.
Kann man unterm Strich nichts verkehrt machen.
Sehr gut.
Tobi, letzte Worte, komm.
Ja.
Jetzt, wir müssen es beeilen.
Ja.
Das 30 Sekunden.
Das macht nichts. Ich möchte es heute mal ein bisschen anders machen, weil mir heute was aufgefallen ist, was mir sehr gut getan hat. Ich möchte heute einfach mal, also erstmal mich bedanken, dass ihr hier wart, weil es echt ein richtig cooler Abend war. Und ich möchte heute mal so ein bisschen die Freundschaft zelebrieren, weil mir das heute so gut gefallen hat, wie ihr zwei miteinander da sitzt auf der Bank von Sigis Bar. und wie ihr miteinander sprecht und wie lang eure Freundschaft hält und das und wie viel Spaß ihr miteinander habt und was ihr dann zusammen auch draus gemacht habt. Deshalb möchte ich heute einfach mal die Freundschaft zelebrieren und dabei auch meine Jungs, die vielleicht hier zuhören, nochmal grüßen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Aber einfach mal, wie soll man sagen, wertschätzt mal eure Freunde. Weil es ist, heutzutage ist alles immer so schnell, aber zu sehen, wie die zwei Jungs da sitzen, ähnlich wie Steve und ich hier sitzen, und da gibt es immer auch noch ein paar andere, die dazugehören. Ich möchte auch mal Danke an meine Freunde sagen, und das hat mir sehr gut gefallen heute Abend, weil das einfach mir wieder aufgefallen ist, wie wertvoll Freunde sind. Das ist mein letztes Wort.
Das hast du schön gesagt.
Gutes TV, der Sigi nochmal, gell? Hier, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ich konnte nur noch mal winken von da hinten, weil ihr ja so schnell weg wart. Ich habe mich aber noch mal mit den beiden Jungs unterhalten, mit den beiden Buben da. War wirklich super nett, haben wir ein bisschen erzählt, weil ich habe ja auch früher so ein bisschen was gemacht, jetzt nicht direkt Skateboard, bei uns war das mehr so Seifekiste, weißt du, haben wir da hier das Zeug so zusammengebaut, haben vom Sperrmüll das Zeug irgendwie zusammengesucht und haben wir da Seifekiste gebaut, und ich habe ein so ein Ding gebaut, da bin ich irgendwie quer bei die Rödel an der Landstraße gesaust. Hab aber irgendwie vergessen, da so Brems oder sowas einzubauen, und bin da so gegen so einen Laternenmast und hab mir Schlüsselbein gebrochen und Arm und Sauerei, Blut und alles. Auf jeden Fall habe ich es dann gelassen, gell. Auf jeden Fall habe ich die Jungs auch mal gefragt, ob ich mir's mal angucken könnte, was die so treiben, wenn die so mal rumfahren. Hat er gesagt, ja, we stay in touch. Ich weiß es nicht, was das heißt, aber klang auf jeden Fall nett, ne? Also, dann euch noch einen schönen Abend, gell. Der Sigi.